Wie ist deine Massage? Magst du deine Schuhe? Jetzt ist erstmal Grube Lounge.
Schönen guten Tag. Wir spielen Wag You Up Before You Go Go. Und eins, zwei, drei.
So, wem darf ich das 83er Jahrgangsglas servieren? Bitte sehr. Und für Sie das angekäute Heu. Bitte sehr. Guten Appetit.
Meg! Meg!
Ich habe neulich so einen Kinderfilm gesehen und da ging es um Kinder-Superhelden und der eine hieß Slow-Mo.
Slow-Mo?
Ja, und der kann sich halt nur in Slow-Mo bewegen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du geistig Slow-Mo bist.
Ja, auch generell. Ich bin auch so jemand, der hebt Dinge vom Boden auf, draußen, auf der Straße, die andere
Gut, Leute liegen lassen. Fangen wir an, genau mit der Geschichte. Moin Sebastian, sag einmal, was hast du denn gerade auf dem Innenhof der Schanzenhöfe gefunden und stolz wie so ein kleines Kind, was einen Hundeköder aufgesammelt hat, mitgebracht?
Ja, ich durfte eben gerade nochmal zu deiner Prollkarre laufen und ein Geschenk für mich rausholen. Reden wir gleich drüber, ist auch geil. Ich habe ein Geschenk für dich, Sebastian. Ja, hier ist mein Schlüssel, hol's dir. und lauf also an der Bullerei vorbei und da lag so ein kleines Tütchen.
Können wir das anders formulieren? Du bist über die Schanzenhöfe gelaufen.
Ja, ich bin über die Schanzenhöfe gelaufen, auf deren Feld auch die Bullerei ist. Und da lag so ein kleines Plastiktütchen.
Mit Oregano.
Mit Oregano drin. Und ja. Das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner, aber ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich dachte aber, ich tue den Jungs und Mädels bei OMR einen Gefallen, wenn ich das mitbringe als Gastgeschenk.
Also du hast eine Tüte Drogen gefunden, genau. auf dem Innenhof der Schanzenhöfe. Ja. Haschisch vor allen Dingen. Und hast das aufgehoben und wolltest das als Gastgeschenk den Mitarbeitern von OMR geben.
Also Gastgeschenk ist jetzt so richtig.
Diese Geschichte ist in sich so katastrophal, ja, Sebastian.
Warum?
Was?
Warum? Es stimmt ja, es waren die besten Absichten.
Wenn du ein halbes Snickers auf der Straße findest oder im Hotelbett, wenn du einsteckst, isst du es dann
der
noch?
Der war nicht schlecht. Also. Nee. Ehrlicherweise wollte ich auch nur nett sein und den Schanzenhof von Drogen befreien.
Nein, das ist ja eine andere Ansage.
Falls da irgendein Hund oder ein Kleinkind reingreift oder reinbeißt.
Ja.
Das ist die eigentliche Idee.
Ja, war auch nicht sonderlich viel, muss man an der Stelle sagen. Bei 1,5 Kilo hätte ich es noch verstanden. Es war, na, wie viel war's?
Ich kann es dir nicht sagen. Ein kleines Tütchen.
War ein Test.
Ich kenne mich damit wirklich nicht aus und ich habe mich gefragt, wenn ich damit am Flughafen angehalten werden würde, ob das problematisch ist. Ich weiß wirklich nicht.
Es ist problematisch. Ich sag mal so, für das, wenn es Oregano gewesen wäre, für eine Würzung einer Lammkeule hätte es nicht gereicht.
Gut, sagen wir mal so. Aber apropos Würzung. Mhm. Also ich habe dann was aus deinem Auto rausgeholt, Tim, und das ist Franz Brötchen auf Strich.
Ja, das ist der Arbeitstitel. Es ist
mit Zimt und Karamell.
Franz die Brötchencreme. Franz die Brötchencreme ist es. So beschissen die Zeit für uns ist und so gerne ich endlich mal wieder normale Gastronomie ausleben würde, sind wir genötigt und gezwungen, auch weiterhin kreativ zu sein, um Umsätze zu generieren, die uns sonst derzeit mit unserer hauptangestammten Tätigkeit ja verwehrt bleiben. Und wir haben ja Boxen entwickelt und diese Boxen werden von uns immer emotional gefüllt und da sind sehr viele tolle, geile Ideen, die wir da schon entwickelt haben, die unsere sensationellen, legendären von Roma-Tomaten zum Beispiel halb eingetrocknet, angetrocknet und dann in Olivenöl eingelegt, Kartoffelsalatdressing, Eiersalatdressing und Franz die Brötchencreme. Das ist ein Stück Hamburg
im Mund. Sieht ein bisschen aus wie eine Erdnussbutter, ist aber deutlich cremiger, fast schon fluffig. Ich muss echt sagen, schmeckt wirklich gut. Wirklich gut. Franz die Brötchencreme.
Franz die Brötchencreme.
Dein Name?
Ja.
Ja?
Ja. Ich bin also so dummerhaft und tölperhaft, ich manchmal rüberkomme. Aber in dem Momentum habe ich manchmal eine Grenzgenialität, die kaum durch irgendwas zu übertreffen ist.
Franz, die Brötchencreme.
Ja. Kann man, wenn einem jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft, wartet mal, bis ihr es probiert habt. Da könnt ihr,
gut.
Dann müsst ihr euch ein Handtuch unter euch hinlegen, irgendwie, weil da läuft der Speichel dauerhaft weiter. Mhm. Das ist eine der besten Food-Innovationen des Jahres, der gesamten 2000er.
Ich habe über dich gelesen. übrigens, ich habe mich heute sehr auf dich gefreut, Tim.
Was?
Ja, ich habe.
So, jetzt habe ich ihn verschluckt.
Ich weiß auch nicht, wieso. Was? Ich weiß auch nicht. Heute dachte ich irgendwie, ach, ich freue mich auf Tim.
Weil ich das letzte bisschen Menschlichkeit bin, was.
In diesen schweren Zeiten.
Ja. So, mit dem man darf ja keine Kontakte haben. Und wenn man, ich habe gerade gestern einen Film gesehen bei Netflix, es gibt die 4-10-4.
Mhm.
4-10-4. Da geht es um eine Kriegsberichterstatterin und das fand ich zwar sehr frauenverachtend, aber es traf auch die Männer. Also ich sag mal, Menschen, die, wenn man das überhaupt machen möchte, was ja per se schon politisch inkorrekt ist, aber auf eine, ich sag mal, Optikskala von 1 bis 10 einzuteilen. Ja, und ich sag mal, in dem angestammten Umfeld, in dem man sich bewegt, so wie wir beide eher, ich sag mal, visuell eine 4 sind.
Mhm.
Ja,
aufgrund, wir beide?
Ja, nicht zusammen. Also jeder für sich ist schon eine 4.
Aber ich habe doch nicht die gleiche Note für gutes Aussehen wie du.
Doch, würde ich schon sagen.
Ach komm, Tim.
Doch, würde ich schon sagen. Doch.
Allein ob meines Alters habe ich schon eine Note besser als du.
Naja, dann bis 5 und 4. Aber wenn du dann in einem Kriegsgebiet bist und aufgrund von mangelnder Auswahl und Entzugsmomenten, ja, dann wird aus der 4 oder 5 auch mal eine 10. Soll heißen, wenn du, und das steht mir gerade bevor, wenn du eine Fastenkur hattest und dann danach, ich sag mal, mit einer halb angetrockneten Schale Pizza konfrontiert wirst. Die Schale Pizza ist eigentlich eher eine 2. Mhm. Aber im Anschluss an eine Kur wird aus dieser 2 eine 12. Weil du denkst, boah, was ein Festmahl. Hui, und dann freust du dich und dann wird das schön, dann deckst du den Tisch und es ist immer noch, es ist nur das Randstück einer Pizza und selbst das wird eine 12. Und so bin ich wahrscheinlich für dich in deinem Leben, im alltäglichen Leben nur eine 4, aber aufgrund der Kontakteinschränkungen entwickle ich mich zu einer 10.
Das war jetzt die Herleitung.
Ja.
Nicht schlecht. Du solltest überlegen, ob du irgendwie an der Universität Vorträge hältst. Also, was du sagen wolltest, in der Not frisst der Teufel fliegen.
Richtig. Oh, schön. Okay. Ja, in der Not frisst der Teufel fliegen. Das ist wie ich morgens früher in der Disco.
War ich halt
der Einzige ohne Führerschein. Die anderen haben abgegriffen, waren schon längst zu Hause und haben rumgeknuspert. Und ich war dann so, ja, dann halt den.
Heute hat eine gemeinsame Freundin von uns Geburtstag. Tashi.
Ja.
Hast du schon gratuliert?
Ja, jetzt gerade.
Ja,
ich wurde schon dran erinnert.
Ja,
ich habe gestern dafür Tini gratuliert.
Ich auch.
Dafür habe ich Goldmarie nicht gratuliert.
Ah, das wusste ich nicht. Haben die alle hintereinander weg?
Ja, Goldmarie hat mir sogar noch gesagt, an meinem Geburtstag, 2 Monate nach Jesus Christus geboren. Geburtstag.
2 Monate? Also 24. Februar.
25.
Ist Christo Geburt? Christo vor allem. Christo, wann wurde Christo? Christi Geburt. Ah, okay. Ja, nee. Ich habe sie nicht erreicht. Hätte ja sein können, dass du sie schon erreicht hast.
Ja, aber mach ich nachher noch.
Okay. Ich habe was gelesen über dich.
Ich hoffe, was Gutes. Aber
Doch. Sein Herd ist das letzte relevante Lagerfeuer im Universum der Kochshows.
Ja, runter wie Öl, wer hat das denn geschrieben?
Ja, ich hab's dummer, es tut mir wirklich leid, wer auch immer es geschrieben hat. Ich habe, warum auch immer, vergessen aufzuschreiben, wer es war. Es ist richtig schön, ne? Sein Herd ist das letzte relevante Lagerfeuer im Universum der Kochshows.
Schön.
So.
Das finde ich
schön. Nimm das, Thomas Gottschalk.
Aber ernsthaft, instinktiv hatte ich den anderen Spruch von Atze Schröder. Ich bin zu groß für Wetten, dass. Aber ernsthaft, wir müssen ein bisschen aufpassen mit mir.
Nee,
ich brauche mal eine Pause, weil ich habe gestern ein Geschenk bekommen. Ich habe ja sehr oft schon humoristisch darüber gesprochen, dass ich das schon sehr gerne hätte, dass meine Straße nach mir benannt wird.
Eine Allee.
Ich habe ein Schild bekommen, da steht drauf Tim-Melzer-Allee.
Ist das ein Versprechen?
Nee, aber das ist ein richtiges Straßenschild, Emaille, blau-weiß, so wie früher. Und da steht Tim-Melzer-Allee.
Mit Bindestrichen?
Das habe ich jetzt gerade nicht vor. Aber weißt du, was faszinierend ist? Es kam mir zu keiner Sekunde seltsam vor. Ich hab echt kurz überlegt, wo er das abgeschraubt hat.
Aber wo ist jetzt der faszinierende Part?
Nein, dass ich aufpassen, der Geschichte. Ich muss aufpassen.
Er fasziniert mich gar nicht.
Mit
Größenwahn.
In die Größenwahn mag ich ja gar nicht hören. Ich muss, dass ich mich nicht zu weit von der Realität distanziere.
Ja, ach komm, das gehört doch zu dir. Dafür hast du letzte Woche beim letzten Podcast mit Juan Amador hast du ja gesagt, es geht bei Kitchen Impossible im Speziellen nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren.
Mhm. Woran liegt das wohl?
Ist gerade die beste Zeit, dich zu schlagen. Du kriegst ja ein ums andere Mal, bist du in die kulinarischen Schranken gewiesen bei Kitchen Impossible. 3 Ausgaben, 3 Niederlagen. Macht das was mit dir?
3-mal weniger Punkte.
Ja, okay.
Das heißt nicht, das sind ja keine Niederlagen. Mhm. Niederlagen ist nur, wenn ich an mir selber scheitere und das bin ich zu keinem Zeitpunkt bis dato. Sondern ich habe performt, soweit es mir möglich gemacht worden ist, seitens meiner Kontrahenten.
Ich wollte dich auch gar nicht niedermachen.
Doch, das wollte ich.
Nee, wirklich nicht. Nee, echt nicht.
Das vergangene Jahr war auf vielen Ebenen eine riesengroße Herausforderung für mich.
Da wollte ich nicht drauf.
Nicht nur im Rahmen von Kitchen Impossible, sondern mir ist ja sozusagen das Fundament unter den Füßen weggezogen worden. Dadurch, dass wir uns einer bestimmten Zeit widmen mussten, nämlich der Corona-Zeit, und wir tagtäglich neue Konzepte und Ähnliches haben entwickeln müssen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen spürt, wie sehr mich das doch auch mitgenommen hat. Also wie vielleicht ich nicht in der Lage war, umzuschalten, weil mich Dinge weiterhin beschäftigt haben.
So, und genau das Gefühl hatte ich nämlich. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt und ich finde nämlich auch, dass du teilweise so ein bisschen nachdenklich wirkst und teilweise ein bisschen abwesend von der Aufgabe, die du machst. Und da war meine Vermutung, dass du vielleicht so ein bisschen im Corona-Modus warst und noch an viele, viele andere Sachen denken musstest und nicht ganz so fokussiert warst wie die 6 Staffeln oder 5 Staffeln.
Ich finde, man merkt es mir nur an einem einzigen Moment an, nämlich, dass ich die Niederlagen akzeptiere.
Ja, und da dachte ich, du bist warmherziger geworden.
Na Quatsch!
Quatsch. Habe ich kurz gedacht.
Quatsch. Also ich kann nur der kulinarischen Menschheit wünschen, dass Corona uns noch lange im Griff hat. Aber ansonsten drehe ich sofort wieder durch. Ich werde doch nicht warm, nur weil ich älter werde. Du meinst Altersmilde?
Nee, ich hatte tatsächlich kurz gedacht, weil du es auch mal hier erzählt hattest, als hier Vox prominent da war, dass du vielleicht so ein bisschen über den
Zenit bin?
Kitchen-Zenit sein könntest.
Nein, das ist Quatsch. Das merke ich mehr denn je, weil jetzt bin ich langsam auch wieder gallig, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den Menschen eine Bühne gebaut. Mhm. Weißt du, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, weil auf Dauer ist es dann ja auch... Ich bin anders großkotzig. Ich schäme mich manchmal inzwischen für meine Großkotzigkeit, weil ich jetzt sozusagen... Ich bin ja sozusagen... Wie wurde es neulich mal von einem sehr intelligenten Menschen so schön formuliert, dass ich das letzte relevante Lagerfeuer in dem Universum von Kochshows bin. Mhm. Also, und ich sag mal, zu Beginn dieser Staffel war ich, oder generell dieses Formates, da war ich der Underdog, da war ich der Rookie. Und dann ging es gar nicht anders. Ich habe meine Brillanz musste ich ja offenbaren. Meine Genialität, mein Hang zum Perfektionismus, in dem ich halt abgeliefert habe. Und irgendwann wirkt man dann nicht mehr menschlich und entwickelt vielleicht auch so in der Außenbetrachtung sowas wie eine unsympathische Ausstrahlung. Mhm. Und das spüre ich natürlich. Und da habe ich versucht, mir auch euch die Chance zu geben, mich als das zu betrachten, was ich ja wirklich bin. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja,
du bist also einer von uns.
Ich bin einer von euch. Also habe ich mir auf diesem kulinarischen Leistungsniveau, ich sag mal, eine Ruhephase gegönnt. Respektive habe eben auch Menschen Raum gelassen, die normalerweise von mir zum Frühstück vernascht worden wären.
Genau. Ja? Ansatzlos.
Ganz ehrlich, ich hab doch gegen Flitzpiepen verloren. Also verloren ist ja auch relativ.
Du hast weniger Punkte gehabt.
Ich habe weniger Punkte gehabt.
Wie hast du das genannt?
Hat dann da Alexander Wolf einen Sternekoch, dann Gottschlichen Sternekoch, Lugi Maurer, hier der Firlefanz Heini da aus den Bayerischen Bergen, der hat gar keinen Stern. Nee. Da hab ich gedacht, komm, die haben da so wenig in den, hier, mach ich mal nett.
Der hat eine Modelleisenbahn, wusstest du das?
Wer?
Der Laura Lucky. Der Laura Maurer.
Lucky? Der Maurer Lucky.
Das habe ich gelesen. Der hat im Keller eine Modelleisenbahn.
Der seit
über 20 Jahren geht dann abends nach getaner Arbeit, geht er in den Keller. Ich begrüße das als Fan der Bahn.
Ja, ich weiß.
Hat der eine Modelleisenbahn?
Ja, krass.
Ist das ein Lebensmodell für dich?
Eine Modelleisenbahn? Mhm.
Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen bei dir.
Ich bin ein großer Freund von Miniatur.
Aufziehen.
Ich bin ein unfassbarer Freund von Miniatur Wunderland, ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal drin gewesen bin. Mhm. Vorher war ich, sag mal, dieser Welt doch etwas skeptisch gegenüber, dachte, Nerd-Alarm. Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und es ist so faszinierend zu sehen. Und ich glaube, diese Welt ist inzwischen eine andere als ganz früher. Da wurde ja, glaube ich, eher so ein Keller betreten, um seine Ruhe vor dem Rest der Familie zu haben, statt wirkliche Begeisterung. Und ich glaube, dass es jetzt Angeln ist fancy geworden.
Voll, total. So. Habe ich lustigerweise gerade gestern mit jemandem drüber gesprochen.
Angeln ist fancy geworden. Und dann darf auch Modelleisenbau, Eisenbahnbau fancy sein. Ja. Ich meine ganz ehrlich, Kochen ist cool geworden. Es ist ja, was für seltsame Welten leben wir denn? Tätowierte Jungs mit Vollbärten, die früher nach Drogenschmuggler aussahen, irgendwie so. Das sind heutzutage Starköche. Das sind Starköche. Weißt du, was ich meine? Das ist so, die Welt dreht sich um seltsame Dinge. Ja. Ich hatte mal einen Freund, oder ich habe den immer noch, ich habe ihn nur lange nicht mehr gesehen, ein Eigentümer einer Gastronomie der Brücke. In
Isestraße.
Genau, Isestraße, Eppendorf.
Schön da.
Schöner Schnitzelladen, Sonntag wirklich toll. Schön. Und dem hatte ich irgendwann mal erzählt, was ich so beruflich nebenbei mache, nämlich, dass ich im Fernsehen koche. Und dann guckt er mich so an und dann, was jetzt? Also, du stehst da und redest und kochst und Menschen sitzen zu Hause auf dem Sofa und gucken dabei zu.
Schon komisch, stimmt, ja.
Und dann sagt er, es ist unfassbar, wie tolerant diese Welt geworden ist. Fand ich damals einen sehr, sehr netten Ausspruch eigentlich.
Was würdest du denn heute eintragen? Gesetzt den Fall, du würdest in ein Hotel einchecken und müsstest deinen Beruf eintragen.
Die Frage hast du mir, glaube ich, schon viermal gestellt. Nein. Wenn dir nichts Neues mehr einfällt, dann müssen wir den Host austauschen.
Nein.
Koch.
Nein, habe ich nicht.
Dann hatten mir das irgendwie, also andere Leute.
Ja, andere Leute.
Halt. Weißt du, du bist für mich andere Leute.
Ja, ich weiß.
Koch.
Ja, pass auf. Du bist ja auch Sprecher jetzt bei der Internorga, habe ich gesehen, auf der Expo.
Ich bin Keynote-Speaker.
Mhm. Nee, pass auf. Und die kündigen dich an als Live-Entertainer, TV-Produzent, Gastrounternehmer und Bestseller-Autor Tim Mälzer. Bitte. Das bist du.
Ja, aber wo ist Koch?
Die halten dich nicht für Koch.
Für Koch?
Die halten dich nicht für Koch.
Ah, es ist lustig. Ich habe ja den Eckart Witzigmann Preis bekommen, auch nicht fürs Kochen.
Ja.
Das häuft sich in der letzten Zeit. Da bin ich ja.
Ja, ja. Wir gehen es jetzt mal durch. Ja. Live-Entertainer.
Ja.
Also, da machst du einen Haken dran.
Ja, klar.
So, TV-Produzent.
Auch, ja.
Gastro-Unternehmer.
Auch das.
Siehst du? Und jetzt kommt's. Bestseller-Autor.
Auch das. Aber die Basis aller Tätigkeiten ist Koch.
Aber es steht hier nicht. Das steht halt nicht. Tim, du bist überhaupt kein Koch. Komm, wir machen ein bisschen, wer bin ich?
Vielleicht ist das, ich habe mal einen Preis in Österreich bekommen. Ich meine von einem Weinmagazin für mein Lebenswerk in der Welt der Kulinarik und des Kochens. Und ich bin damals auf die Bühne gegangen und ich glaube, ich war knapp 40 Jahre alt. Ich meine, Lebenswerk, also jetzt einen Preis fürs kulinarische Lebenswerk zu kriegen, macht ein bisschen den Eindruck, als ob ihr mir das Maul stopfen wollt und sagt, hör auf jetzt damit, es reicht. Vielleicht habe ich das zu ernst genommen.
Unser heutiger Gast sagt, er hat alles, er kann alles, macht, was er will, er ist glücklich.
Och, endlich bin ich wieder der Gast.
Und sagt, das muss man erstmal sagen können. Da steckt viel Wahres drin, oder?
Ja, aber endlich kann ich mir mal wieder zuhören. Herrlich.
Ja. Ich habe gerade Lukas, unseren herausragenden Tonmann hier gefragt, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 natürlich geil ist, wie es ihm aktuell gesundheitlich, privat, emotional geht. Und er sagte so eine 7. Ist ja nicht so schlecht. Was würdest du sagen? Bei was bist du? Wie es dir geht heute, jetzt gerade?
Jetzt gerade?
So.
Ja, ich sag mal, ich bin relativ gut drauf. Mhm. Wenn ich jetzt die Außenwelt ignoriere, dann bin ich bei einer 9.
Na, das war schon sehr geil.
Ja, so.
Das ist schon
geil. Also ich sag mal, wenn ich die Außenwelt ignoriere, hole ich jetzt den ganzen Ballast mit rein, dann arbeiten wir uns schnell auf eine 3 bis 4 wieder runter.
Ah, okay. unser Gast von heute hat alles.
Aber das interessiert dich nicht weiter, ne? Warum da die Differenz ist.
Wirst du gleich, werde ich gleich drauf eingehen.
Ist in Ordnung, ist in Ordnung.
Werde ich gleich.
Weißt du, wenn dich nicht interessiert, wie es mir geht, dann frag bitte nicht. Wenn du nur gut hören möchtest, dann sage ich halt nur noch gut.
Okay.
Ich hasse solche Leute.
Unser Gast von heute, Tim, hat alle.
Nee, ist doof, hat, ne? Wie geht's mir? Ja, geht so. Ja, ist doof. Schweres
du,
Leben, schwere
du, bist
Zeit.
Bist du Team He-Man oder Team Skeletor?
Weder noch, war ich schon zu alt für. Kam später.
Ja?
Ja, ja in meiner Welt, ja.
Zurück. Ah, ja, doch, natürlich.
Ich bin nicht zu alt für.
Was waren denn deine Spielfiguren?
Barbie. Und
Mask.
Barbie?
Ja.
Barbie-Puppen, das waren die einzigen Puppen. Ich glaube, damals gab es keine Puppen für Jungs. Also nicht, also Playmobil natürlich, Playmobil-Piratenschiff, Lego. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass es schon Puppen für Jungs damals gab. Also habe ich mit den Barbie-Puppen gespielt.
Damals ist Anfang 70er.
Also wenn so bis 10, 71. Mhm.
Stimmt, nee, da gab's nichts.
Also nicht, dass ich jetzt wüsste. Habe ich jetzt nichts auf der Uhr.
Okay, also der Gast von heute ist dementsprechend ein bisschen jünger als du und sagt, dass er alle Master of the Universe Figuren hat. Alle. Also wirklich alle.
Cool.
Er spielt leidenschaftlich gerne Schlagzeug. Das hast du doch auch mal von dir erzählt. Du kannst das noch nicht so gut, ne? War das nicht?
Das ist doch die größte Lüge meines Lebens, dass ich ein geiler Schlagzeuger bin. Und ich habe gerade vor kurzem wieder ein Interview mit dem NDR gegeben und ich habe damit inzwischen so oft aufgeräumt, dass ich es nicht beherrsche, dass ich gar keine Ahnung habe. Und er sagte, ja, hier bei uns im Flurfunk haben sie gesagt, dass du ein sehr guter Schlagzeuger bist. Und
Flurfunk,
ich so, nein, wie hartnäckig sich dieses Gerücht hält. Ich kann gar nichts.
Was ist das liebste Gerücht über dich, was immer wieder kommt?
Also dieses Schlagzeuggerücht ist schon ganz geil, weil ich ja teilweise auch Anfragen bekomme, ob ich performen möchte in Öffentlichkeit. Wo ich sage, ja, womit? Das macht keinen Sinn. Das Lieblingsgerücht über mich. Das ist eine gute Frage.
Oder eins, was dich ärgert, wo du schlechter dastehst, als du eigentlich bist.
Ja, das hat mich wirklich eine Zeit lang geärgert. Man hat mir immer nachgesagt, dass ich sehr viel Drogen nehme. Und ich habe noch nie Drogen genommen. Also noch nie, stimmt nicht, aber mit 18 habe ich mal hier ein bisschen Tütchen geraucht oder so. Ich habe nie Drogen genommen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass man so ein Energetiker ist und so voller Ideen und durchdrehender und Extremmomente im Leben, positiv wie negativ, ohne Drogen zu nehmen. Ich kann. Und so, das hat mich eine Zeit lang genervt.
Und wie drückt sich das aus? Also,
was?
Dass du dann, also ist das was dich dann belastet oder wirst du dann einfach laut und sagst, raff dir es nicht, ich nehm's nicht? Also wie belastet das?
Nein, es nervt einfach nur. So, mehr nicht.
Sind aber keine Jobs für Flöten gegangen, weil irgendjemand sagt, Herr Melzer, wir haben gehört, stimmt das eigentlich?
Nee, ich glaube nicht, dass sie das dir gegenüber formulieren, sondern dann
Management.
Ja?
Vielleicht das Management.
Ja, das kann sein, aber es stört mich aber nur. Also brauchen wir jetzt auch keinen investigativ RTL-Journalismus draus machen.
Jetzt wollte ich auf aber die Frage, die ich dir gestellt habe, mal reingehen. Das ist auch nicht in Ordnung.
Na, da kann ich mich ja einen schönen Moment.
Das gibt's doch nicht. Also eben kriege ich noch in die Fresse, dass ich eine Frage stelle und die Antwort einfach nur wegbügel.
Aber du hast gleich jetzt wieder die Schlagzeile gelesen. Oh, also, Drogenmissbrauch.
Nicht rechnen.
Wie heißt denn das, wenn man was gesteht? Das Geständnis. Das große Geständnis.
Weißt du nicht, alle Latten ans Haus.
Das große
das
Geständnis.
Das gibt's doch gar nicht.
Nee,
weißt du, wie du Beichte, die Worte die im Munde herumdrehst?
Hauptsache, das ein Klick
das
mehr bei Friedrich
Gastro. Also, unser Gast von heute macht Powerlifting.
Gesichts- oder Muskel?
Nein, Muskeln. Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben.
Kenn ich einen.
Ja?
Ja, ja.
Oha. Willst du schon sagen oder bist du
mal? Nö. Weil das andere macht keinen
Der
Sinn.
Gast liebt Heimatfilme. Und zwar ist sein Lieb... Was ist denn dein Lieblingsheimatfilm?
Kanigels.
Was?
Kanigels, die Löffburg.
Nee, ich meine jetzt eher so aus den 60ern.
Ach so.
So mit Peter Alexander, Uschi Glas.
Alter, also die Filme aus den 60ern habe ich immer nur geguckt, wenn es auch Brüste zu entdecken gab. Also in dem damaligen Alter war es halt so. Ne?
Die
also
haben
so
ja oft an irgendwelchen Seen gespielt, am Wolfgangsee.
Genau. Habe ich keinen im
Kopf. Also sein Lieblingsfilm, und den liebe ich auch, ist Das Weiße Rösslein am Wolfgangsee.
Mhm.
Er ist nämlich wahrscheinlich auch am Weißen Rössel gezeugt worden. Und ist dementsprechend...
Ist das jetzt von dir oder eine Vermutung von ihm?
Eine Vermutung von ihm.
Mhm.
Ja?
Mhm. Ja, mach weiter.
Er ist dann mit seiner damaligen Freundin auch
Oh, immer schwierig.
Ans weiße Rössel. Die ist aber heute seine Frau. Ist das nicht romantisch?
Mit meiner damaligen Freundin.
Er, nicht du.
Ja.
Er ist Landwirt und sagt das sehr gerne. Sagt auch, dass das beste Gefühl, was er sich vorstellen kann, das Wiederkäuern der Kühe ist, wenn er auf sie zukommt. Und ihn quasi in den Augen abliest, dass sie sagen, thank you all.
Und der traut sich hierher.
Wer?
Der.
Ja, weiß nicht.
Der traut sich noch hierher.
Zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Landwirt und Koch.
Ich würde sagen, dann kommt noch ein drittes Herz dazu. Das nenne ich Brutus.
Wieso?
Hä?
Wieso?
Ein Verräter.
Ich habe an einen Hund gedacht, Hundenamen.
Es ist viele Charaktere schlagen in seiner
Brust. Also,
der traut sich noch in meine Hut. Der muss doch wissen, welche Kontakte ich habe.
Der hat dich ganz schön verunsichert. Du hast ihn ganz schön verunsichert. Also wirklich, ne?
Ja, ich mache das auch gerade Spaß.
Also wirklich.
Alter. Ja, ich freue mich sehr.
Du weißt es tatsächlich wahrscheinlich. Ja. Willst du es sagen?
Nee, wir machen mal weiter.
Wir machen weiter.
Ja, mal gucken, was er macht. Auch du, Brutus, mein Freund.
Brutus hat schon für James Hetfield gekocht.
Wenn der wüsste, wie der charakterlich aufgebaut ist, hätte der James gesagt, nein, danke.
Meinst du?
Ja. Nein.
Wusstest du, dass er mal Beef mit Alex Herrmann hatte?
Aber sowas
von. Und zwar richtig.
Ja, und den feuere ich auch gerade wieder an.
Ja, bist du so einer?
Ja, ich habe neulich bei Alex angerufen, um mir eine auszuwischen. Ich habe gesagt, weißt du nicht, was der über dich sagt? Aber also von wegen vorne rum so, wir sind wieder Freunde, wir haben alles geklärt, aber hintenrum reißt er, ey, richtig Gossip.
Weißt du, wer das auch gerne macht? Nee. Hier, Maxchen Strohe.
Ist das so?
Ja, das ist so einer. Ja. Der sagt, er ruft irgendwo an, sagt so, du, das Restaurant ist schon längst geschlossen. Die hatten wirklich finanzielle Probleme. Ganz, ganz komisch. Wirklich, ja, aber bitte. Das darfst du doch nicht erzählen, das kommt erst noch.
Nee, ich freue mich wirklich, alles, was ich sage, ist Blödsinn.
Ja, ja, dann komm, begrüßen wir einen überzeugten Pazifisten bei Fide Gastro.
Ja, den absolut kulinarischen Wolperdinger, den ich persönlich auch visuell kenne, Luki Maurer.
Ja, tatsächlich,
Luki Maurer. Zwischendurch wahrscheinlich schon gezuckt da an der einen oder anderen Stelle. Guck mal, da ist er. Witzbieter, hab ich gehört. Warte, du hast echt abgenommen.
Ja, schau mal.
Aber hallo.
Hallo,
mein Hund. Ah. Frisch getestet, falls sich irgendjemand aufregt. Frisch getestet.
Hallo,
servus. Moin.
Der Luki, gut. Gut. Du siehst gepflegt aus. Was ist denn da los?
Ich bin in die Hauptstadt. Nee, ist ja gar nicht die Hauptstadt, ne?
Ist das Gesicht wirklich nur vom Muskel?
Ich sag mal so, Luki, dort wo Tim ist, ist immer Hauptstadt. Das ist wie, egal in welches Flugzeug ein Präsident der Vereinigten Staaten ist, immer Air Force One. In der Stadt, wo Tim ist, ist immer Hauptstadt. Können wir uns drauf einigen, ne?
Woher kommt das jetzt?
Nee, weil er gerade sagte, er sei hier in der Hauptstadt, hat es ja versprochen. Da warst du schon gedanklich drei weiter.
Nochmal, das letzte relevante Lagerfeuer in dem Universum der Fernsehköche. Also es ist die Hauptstadt der Fernsehköche, ja.
So.
Aber sie sieht gut aus. Wahnsinnig gut.
Findest du?
Ja, aber unfassbar gut. Und du weißt, wie schwer mir positive Worte über dich gerade fallen. Aber,
ich hab draußen zugehört.
Komm, wir begrüßen ihn.
Ja, wir begrüßen ihn.
Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ja, und es war überhaupt gar nicht so einfach, weil die Idee, Luke hier einzuladen, Tim, die hatte ich schon ein bisschen länger. Weil du ja auch eigentlich immer sehr gut, also richtig gut über ihn geredet hast.
Ja.
Dann dachte ich mir, hervorragend, er kommt. Mhm. Ah, noch geiler, es ist die erste Folge Kitchen Impossible der neuen Staffel. Mhm. Kann ich mir auch ein bisschen was lernen? Und dann dachte ich da nach der Folge, oder war es jetzt doch nicht so gut, dass ich den eingeladen habe? Weil man hat wirklich, also selbst mir fiel es in dem ein oder anderen Moment schwer, zu gucken, challengest und verarschst und nervst du gerade einfach wieder oder warst du wirklich angepisst auf Luki Maurer? Das war wirklich sehr interessant herauszufinden.
Das wieder in dieser Frage habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkam. Mhm. Aber grundsätzlich war es so, also Luki Maurer, sag doch jetzt mal, wer Luki ist. Dann kann ich das Bild verkomplementieren.
In der Früh ist der Bauer, in der Nacht Gastronom. Luki Maurer zusammengefasst in aller Kürze. Nun sind wir aber bei Fide Gastro und hier wird es per se immer etwas länger, erst recht, wenn der Fleischpapst auf die Sonne trifft. Tritt man Luki Maurer gegenüber, darf er einem folgende Gedanken bitte nicht verübeln, der lebt sicher im Wald. So abwegig ist das gar nicht, denn wenn man ihn besuchen will, fährt man von München geradewegs in Richtung Prag, dann kommt lange nichts und dann viel, viel Wald. Irgendwann steht man dann ganz plötzlich vorm Stoi und ich sage mal so, wo andere Köche hinwollen, ist hier. Hier lodert die Gasflamme nicht, sie fackelt. Hier taut man nicht auf, hier ist höchste Gasstufe. Hier fließt ein ganz eigener magnetischer Fluss. Mehr Induktion als hier geht nicht. Hier ist auch Deutschlands erste Bio-Vecchio-Zucht. Hier ist die Showküche, in der sich Szeneköpfe treffen, um sich beim Thema Reifung und Zerlegung weiterzubilden. Hier finden legendäre Festivals statt, die binnen Minuten ausgebucht sind. Und hier ist ein Pop-Up-Restaurant, das Weltstars der Kulinarik eine Bühne bietet. Okay, Tim, du warst auch schon da. Kurz, was dem Metal-Fan Wacken ist, dem Fleischenthusiasten die Scherengrub. Ein Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, die im Landkreis Straubing-Bogen in Bayern liegt, ist zum Wallfahrtsort der Fleischerei geworden. Und die wird hier gerockt. Vor allem die Vecchio-Rinder von Lucky Maurer sind begehrt, weil sie etwas ganz Besonderes sind. Der Viecherfrontmann selbst füttert sie mit Gras und Heu. Quasi ohne Getreidezugabe werden sie gehegt und gepflegt.
Lass mich raten, hier...
Das hier, Konzept ist schon lange
durch. Okay, gut.
Das Fleisch ist weit im Voraus vergeben, dass es gerade mal eine Handvoll pro Jahr von den Viechern zu kaufen gibt. Die Wagyu-Zucht ist aber nur eines von diversen Standbeinen des Spitzenkochs Lucky Maurer. Er schreibt die Bibeln zum Thema Fleischzubereitung, Fleischverwertung und Fleischveredelung und setzt damit immer wieder die Punkte, die zur Weiterentwicklung einer traditionsreichen Branche so notwendig sind. Oder er steht auf der Bühne. Ganz im Gegensatz zu Tim spielt er nämlich wirklich Schlagzeug. Seine Heavy-Metal-Band gibt es seit über 20 Jahren. Und wenn der Verstärker dann aus ist und das Restaurant abgesperrt ist, wird's richtig creepy. Im Keller hinter dem Tonstudio steht eine Modelleisenbahn, an der Lucky seit mehreren Jahrzehnten bastelt. Ich persönlich finde das gut, Tim sicherlich nerdig und einfach nur krank. Ist aber auch egal, weil der Gast ist ja König, bei uns sogar Papst. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, Lucky Maurer.
So, können wir jetzt mal wieder über mich reden, bitte, an der Stelle.
Jetzt haben wir die Temperatur, Lucky.
Aber zwei Dinge, du bist doch nicht der Schlagzeuger der Band, du bist doch...
Nee, aber ich spiele Schlagzeug, das ist mein Lieblingsinstrument. Weißt du, die Problematik ist, ich war früher Schlagzeuger.
Es ist auch mein Lieblingsinstrument, ja. Trotzdem kann ich es nicht spielen.
Und sei froh, dass du das auch nie gelernt hast. Ja. Die Problematik am Schlagzeugspielen ist, du musst das meiste Zeug mitschleppen und dann hockst du hinten, wo dich keiner sieht.
Naja gut, aber wenn ich es könnte, dann wäre ich ein Weltstar. Dann trägt man ja nicht
aber,
mehr selber.
Aber Phil Collins hat es auch geschafft.
Ja, aber Phil Collins hat sich auch irgendwann vorhin hingestellt und hat nur noch gesungen. Ja. Weißt du, wie gesagt, die Problematik ist, jeder hört sofort, wenn du dich verhaust.
Dave Grohl.
Ja, steht jetzt auch vorne und spielt Gitarre. Hat bei Nirvana Schlagzeug gespielt. Ja. Also ich war auch früher Schlagzeuger. Habe mich natürlich immer schon an den ganz Großen orientiert. Ja. Deshalb habe ich auch irgendwann gewechselt. Ja. Am einfachsten als das
Sänger. Oder bist du einfach irgendwann zu dick geworden und bist nicht mehr ans Fell gekommen.
Deshalb habe ich ja
also jetzt weil die Plauze kam und immer länger und du hattest die Kraft nicht mehr, konntest die Kraft nicht mehr übertragen.
Die Drumsticks waren zu kurz.
Ja. Also tatsächlich ist es so, dass
lehne ich ruhig zurück. Das liegt daran, dass Sebastian gerade sehr geschrien hat. Und jetzt tacken wir hinten raus alle beim Ton ab und dieser grundentspannte Unterhaltungston ist ab jetzt für den Arsch.
Du bist einfach nur genervt, weil ich so viele gute Dinge über diesen Menschen gesagt habe, der dich gnadenlos bei KI abgezogen hat.
Nein, das stimmt nicht.
Sagt ihr intern KI eigentlich?
Ja, nee, sagen wir nicht.
Punkt. Fertig.
Ja.
Frage beantwortet.
Ja, nein, sagen wir nicht.
Ja.
So. Ja, du sagst ich habe vorhin mitgehört, er hat Flitzpiepen gesagt. Das waren ja nur Flitzpiepen.
Das waren ja nur Flitzpiepen.
Ja, ich habe ja nicht verloren, das waren nur Flitzpiepen hier. Der Lucky Maurer mit seinem Zeugs da hat er gesagt.
Erste Frage Schlagzeug, zweite Frage, die du stellen wolltest, Tim. Irgendwas mit hier?
Nee, gar nicht, jetzt bin ich durch.
Okay, jetzt bist du durch.
Ja. Ich ziehe mich jetzt zurück.
Ist aber auch egal. Lucky, also schön, dass du hier bist. Und wir fragen dich natürlich erst einmal. Ja, Tim?
Ich habe nur geatmet. Darf ich jetzt nicht mehr atmen?
Doch, natürlich.
Gut.
Wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut. Also ausgesprochen gut. Da habe ich auch sehr auf heute gefreut.
Warum geht's dir sehr gut?
Warum geht's dir nicht sehr gut?
Na, mir besteht ja noch bevor, was du schon durchgemacht hast. Also dazu muss man sagen, Lucky Maurer sieht wirklich fantastisch aus. Und ich hatte eben einen relativ schlechten Wortwitz auf deinem Niveau gebracht, als es ums Lifting ging, wo ich gesagt habe, Gewichte oder Gesicht. Und dein Gesicht sieht geliftet aus. Das liegt aber daran, du hast unfassbar abgenommen. Du siehst aus wie ein junger Spund. Du hast diese typisch bayerischen, rosigen Wangen, die man immer reinkneifen will.
Dankeschön.
Egal wie alt ihr werdet. Ich habe da immer so ihr seid immer so wie nennt man euch auch? So die Dauerdurchbluteten. So, weißt du, so die...
Das kommt vom Schnupftabak und vom Presstag.
Der Bayer an sich ist so ein Dauerdurchbluteter. Ja. Das heißt, da sind die Wangen immer so ein bisschen rosiger, so leicht...
Das kommt vom Cholesterin, vom Presstag.
Aber du siehst fantastisch aus.
Danke, und, freut mich.
Ich sitze ja hier gerade auf dem Weg... Ich trinke hier nicht. Ich trinke kein Bier. Vielen Dank. Zum Wohl. Ich sitze ja hier gerade.
Tim hat GT.
Sozusagen mache ich eine kleine Pause auf dem Weg zum Schafott, denn bei mir ist ab Montag, nachdem ich bereits Samstag und Sonntag zwangseingeleitet habe, Fastenkur angesagt, weil ich habe jetzt festgestellt, dass ich doch im unbekleideten Zustand von der Seite betrachtet, oben gebückt, nicht mehr so geil aussehe.
Moment, warte mal. Von der Seite betrachtet.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Also es gibt ja so würdelose Dinge. Und würdelos ist zum Beispiel meine Figur gerade, zumindest in meiner Betrachtungsweise, wenn ich eine Jeans anhabe und im Stehen versuche, also mit freiem Oberkörper im Stehen versuche, die Schuhe anzuziehen und dann mich von der Seite im Spiegel betrachte. Da sieht man nicht mehr ganz genau, da kommt Genderneutralität ins Spiel. Mhm. So, und da habe ich gedacht, das müssen wir ändern. Das müssen wir wieder ändern und habe mir ein gutes Ziel vorgenommen. Ich sag mal, so gute 5 Kilo sollen wir runter. Weil dann bin ich auch wieder in Shape. Also nicht in Shape, aber dann bin ich wieder der Mensch, der ich bin.
Wie war das bei Elton? Der wollte von 107 auf 103 oder?
102, aber ich habe ungefähr ein ähnliches Ziel. Also es ist sehr identisch.
Ja. Und wird dir das leicht fallen? Was glaubst du? Brauchst du eine Meierkur dafür?
Ich werde voll fasten. Komplett.
Das bedeutet
nichts.
Auch keine Brühe?
Frag doch nicht nach, es kommt doch noch früh genug auf mich zu. Was soll denn jetzt diese sinnlose Provokation, dass du mich jetzt schon darauf aufmerksam machst, was ich in 10 Tagen leiden werde?
Die Hörer interessiert das, Tim.
Können wir das danach besprechen?
Wir haben ganz viele Hörer, die auch überlegen, soll ich so eine Meierkur machen?
Können wir das danach besprechen, wenn ich vielleicht den Humor in dieser Sache entdecke? Weil momentan habe ich noch da keinen Humor. Verständnis.
Ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn die Grundstimmung gleich aggressiv wird.
Also, das liegt nicht an mir, das liegt an Lukis Verhalten bei KI.
Aber was denn? Guck mal,
jetzt hör einmal auf.
Luki, nee. Das ist doch, also wirklich, ich weiß doch, es ist ja wie beim Podcast, ganz oft, ne? Wenn Tim mich also fertig macht, ab und an kommt dann ja ein Lächeln oder ein zwinkerndes Auge, das hört oder sieht der Hörer logischerweise nicht. Und da so eine Situation gab es ja auch bei Kitchen Impossible, da saß Tim mit irgendeinem 5.000-Euro-Merlot draußen und hat rumgepöbelt, aber hatte dieses verschmitzte Grinsen. Da wusste man schon, so richtig böse ist er dir nicht.
Es gibt, ich fasse kurz zusammen, um einfach auch das darzustellen. Luki Maurer, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist wirklich ein ganz unfassbar feiner Charakter, ein ganz toller Mensch, Familienfreund, Freundesmensch, ein toller Koch, ein toller Aromatiker, ein Landwirt, lebt in einer relativ ländlichen Gegend in Niederbayern, Rattenberg, was ein unfassbar schöner, friedlicher Ort ist, weil ihm auch wirklich nicht viel los ist. Ja, und in meinem Leben ist Ruhe und Frieden, wenn ich öffentlich unterwegs bin oder wenn ich mich außerhalb meiner eigenen Wohnung bewege, ich sage mal, immer etwas schwieriger zu erzielen, außer ich gehe wirklich irgendwo, wo gar kein Mensch mehr ist. Und ich erlebe, ich esse, ich trinke gerne, ich bin gerne im Kreise meiner Freunde und meiner Familie. Und Luki und seine Familie gehören eigentlich für mich dazu. Ich denke nicht, dass wir blutsverwandt sind, auch wenn wir in der Badehose eine ähnliche Statur haben, aber dafür sind einfach die Familiengeschichten doch zu unterschiedlich und ich wäre auch sehr unhöflich seiner Mutter und seinem Vater gegenüber. Aber Luki ist für mich nicht nur ein Freund, sondern so ein bisschen Familie. Ich komme dort wirklich zur Ruhe. Es ist wie eine Käseglocke der Harmonie und des Schutzes darüber und ich bewege mich da sehr, 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 sehr gerne und nicht mehr als Tim Melzer, der Fernsehkoch, nicht mehr als Tim Melzer, der Koch, nicht als Tim Melzer, der Unternehmer, Gastronom, wirklich als Tim. Ich verliere den Nachnamen dort. Und ich hatte mich sehr gefreut auf ein Duell im Rahmen von KI.
Jetzt zum Beispiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verdreht Tim die Augen. So angewidert ist er von KI.
Ich bin so angewidert von Abkürzungen. Von Kitchen Impossible, weil ich ihn, glaube ich, wie kaum jemanden schätze und respektiere für das, was er kulinarisch wirklich beherrscht. Hab ihn zum Duell gefordert, weil unter Freunden sich duellieren, das macht ja Spaß. Und bin in diesen wunderbaren Ort gefahren, eigentlich nur, um einen kleinen Auszug zu zeigen, wie wunderschön und besonders dieser Ort für mich wirklich ist. Es ist, ich habe da ein bisschen meine private Schatulle aufgemacht. und sitzt dann da und wir haben uns die Ziele genannt, also das übliche Geplänkel, ein bisschen von mir so halbstarken Shit-Talk, so ein bisschen Provokation, aber eigentlich bin ich nicht in Form gekommen, weil Lugi halt ein Freund, also weil Lugi ist ein Familienmensch so und ich dachte die ganze Zeit, ich kann doch nicht zu hart sein, Lugi kennt nichts Schlechtes. Ich habe das, glaube ich, im O-Ton sogar noch gesagt, dass Lugi Maurer ist einer der Menschen, der, ich weiß nicht, ob der Bösartigkeit kennt, ob der, also unmotivierte Bösartigkeit, der einfach, ich glaube, Lugi kennt keinen Neid, der kennt nicht schlecht. Naja, das war eine
Wahrnehmung. Das stimmt auch alles. Also kann ich
nicht sagen. Eine Wahrnehmung, die dann aber, ich sag mal, in relativ kurzer Zeit von massiver Hand pulverisiert worden ist, nämlich durch die Hand von Lugi, der mich mit einer schwarzen Box wenige Momente später konfrontiert hat. In dieser Box gab es ein Gericht und dieses Gericht war von ihm höchst persönlich gekocht. Das heißt, er hat sich nicht nur zum Herausforderer gemacht, sondern auch noch zum Originalkoch. Was dann in dem Moment so für mich da, boah, ich muss auf einmal analysieren, das, was sonst nur mein Herz spürt. Mhm. Und wenn ich mein Herz zwanghaft still mache, also meine Emotionen sozusagen unterdrücke, boah, dann werde ich gallig. Ich will, wenn du mich fragst, warum, wieso, weshalb, ich kann dir manchmal ganz klar sagen, aber meistens möchte ich nicht über Dinge nachdenken, die ich schön finde. Ich möchte es einfach nur wahrnehmen. Ich hinterfrage Dinge nicht, wenn ich was schön finde. Warum, wieso? Ich versuche da kein Konzept zu entdecken und schon gar keine erkennbare Selbstbefriedigung, indem ich solche Momente immer wiederkehren lasse. Sondern wenn sowas passiert, ist es was ganz Kostbares. Und Lugi Maurer hat einfach Arschbombe in meine Gefühlswelt gemacht und hat sich zum Original. Das ist so lustig. Während ich hier schimpfe und fluche, wenn ich wieder in Rage rede, sitzt da Lugi mit einem verschmitzten kleinen Lächeln, schüttelt mit dem Kopf.
Was soll ich machen da?
Ihr merkt, ich kriege Rededurchfall und wenn ich in dieser Stimmung bin, brauchen wir eigentlich gar keinen Gast und deshalb versuche ich jetzt einfach mal zu schweigen, weil Lugi, wahnsinnig schön,
dass warum, du da bist. Warum ist Tim nicht Melzer, sondern Tim, wenn er bei dir ist? Was glaubst du, warum?
Ich habe, es hört sich jetzt blöd an, übrigens, Tim, das wollte ich noch sagen, dein Papa hat mir nach der Ausstrahlung von der Sendung eine SMS geschrieben.
Hat er?
Ja, gratuliere zum Glück.
Hat er gemacht?
Ja, dein Papa hat mir eine SMS geschrieben. Ist das nicht schön?
Ja.
Ja. Also, ich muss ganz kurz nochmal einhaken. Ich habe mir nicht gedacht, ich mach den Tim fertig. Ach so. Ich wollte einfach, weil ich ihn so gerne mag, wollte ich ein bisschen mehr Zeit verbringen. Und da dachte ich mir, wenn er noch zwei Tage hier bleibt, ist doch schön. Können wir abends eine schöne Flasche Rotwein trinken, tolle Gespräche, bisschen Zeit und nebenbei muss er halt ein bisschen kochen. Ja. Weil ich ihn sehr schätze, und das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, das ist, weil ich ihn wirklich sehr schätze, und das habe ich auch im O-Ton gesagt, für mich ist Tim Mr. Kitchen Impossible. Na, und ich schau mir die Folgen wirklich.
Schade, ich hätte lieber gehört, für mich ist Tim ein Freund, aber gut, wenn ich für dich Mr. Kitchen
Impossible oder auch mal auswählen lassen, vielleicht kommt das ja noch.
Wir sind.
Oh Gott.
Entspann dich doch mal, wir haben doch Zeit, oder musst du weg?
Das ist doch dein Lieblingssatz. Entspann dich mal. Sehr gut, Lucky, weiter.
Nee, also,
gefällt mir.
Nee, also ich bin jetzt extra hochgeflogen hier und schön. Und ich habe jetzt auch wieder Lust, Zeit zu verbringen.
Weißt du, dass Tim hat einen Satz über dich gesagt bei KI?
Er hat vorhin Flitzpiepe zu mir gesagt.
Ja, über mich. Ich weiß, das scheint dich ganz offensichtlich zu triggern, die Flitzpiepe.
Das macht man doch nicht.
Das Gute, du weißt doch gar nicht, was eine Flitzpiepe ist.
Doch, doch.
Mein Opa hat zu mir Flitzpiepe gesagt, das ist voll Feines.
Also
das
ist so was Nettes?
Ja.
Okay.
Das ist so wie bei euch Erfotzen, das ist auch was Nettes.
Erfotzen, ja.
Das heißt doch eine.
Ja, es gibt drei Stufen, Erfotzen, Erwatschen und Erschön.
Also zu mir hat jemand
sind die drei Formen der Ohrfeige.
Zu mir hat in München mal einer gesagt, halt dein Furzen oder ich brenn dir Por. Das war nicht nett.
Also Furzen in Bayern ist ja einmal als Visage quasi. Ja. Wenn ich jetzt sage, hast du greisliche Furzen, dann meine ich dein Gesicht.
Ja.
Oder ich sage, ich hau da gleich so einen in deine Furzen rein, dann hau ich dir einen ins Gesicht.
Ja.
Oder wenn ich sage, magst du Furzen, dann magst du eine Ohrfeige.
Nur ganz kurz zu dem Rest der Nation, die Hochdeutsch sprechen, mit PF geschrieben. Und jetzt mach weiter.
Aber trotzdem, möchtest du, Lucky, jetzt wirklich in dem Glauben lassen, dass Flitzpiepe das ist, was du gesagt hast?
Ist was Nettes.
Okay, also es dabei bleibst du, dann sitzt er irgendwann in einem Quiz und dann kommt die Frage und
Hamburger Wort für nett.
Was heißt denn?
Also Flitzpiepe ist eher hier Pfeife, Idiot.
Ja, aber nein, Idiot ist viel zu hart.
Nee.
Pfeife kann man sagen, Dummkopf
willst
kann man
sagen. Willst du Idiot über mich
Spatzen
sagen?
Nein. Ich sag dir nur, was die Definition ist. Wusstest du, das musst du gerade erzählen, der hat beim Jörg Pilawa 30.000 Euro gewonnen. Kennst du diese Geschichte?
Frage ist, von wie viel?
Das ist doch egal. Nee. Bitte, Lucky, erzähl mal bitte diese Geschichte. Das ist eine herausragende Story.
Ehrlich, passt die hierher?
Natürlich, passt alles rein.
Ja. Du, das war eigentlich eigentlich eher ein Zufall. Ich arbeite viel mit dem Justin Leone zusammen, den kennt man auch. Das ist ein kanadischer Sommelier, der mal im Alainia in Chicago bei Grand Achatz gearbeitet hat und dann im Tantris war. Und mit dem arbeite ich sehr eng zusammen, weil wir halt immer so eher die Weinbegleitung zu meinem Fleischabend macht. Kalifornischer Wein, Beef.
Ein sensationeller Sommelier, visuell manchmal etwas anstrengend, aber ansonsten war übrigens in der zweiten Folge auch Teilnehmer bei Kitchen. Der
so ein bisschen bunt angezogen ist.
Als Bassist von der Band von Daniel Gottschlicht.
Genau. Auf jeden Fall war es eine lustige Geschichte.
Ihr seid so ein Inzesthaufen des Bösen, ey. Wie ihr euch zusammenrottet.
Nein,
wir fällt mir gerade auf.
Aber du gehörst doch auch zu unserer Lotte, irgendwo. Du begibst dich doch auch gerne.
Ich bin der Prospect.
Genau. Wieder einmal hat Tim Melzer eine Geschichte, die der Gast eigentlich erzählen wollte, wunderbar durchbrochen.
Nee. Entschuldigung. Aber ich mache die Kursform. Auf jeden Fall arbeite ich ja sehr viel und sehr gerne und sehr eng mit Justin Leone zusammen. Und wir hatten letztens so ein Online-Wein-Tasting, wo wir einfach Weine probiert haben. Und dann hat er zum Schluss gesagt, hey, hast du Bock mitzumachen bei der Promi-Quiz mit Jörg Pilawa? Der hat ja so einen kanadischen Slang, sage ich, wieso, weshalb, warum, sagt er, ja, das ist gute PR, wir fliegen nach Hamburg, haben eine gute Zeit, saufen 1, 2, 3 und machen damit. Sage ich, ja, habe eh Zeit jetzt mit Corona und so, also fliege ich halt mit,
ja, ne?
Alles klar. So, dann kam halt die ein oder andere E-Mail, was wir alles zu beachten haben, dann sage ich, ja, ich würde dann den Flieger so und so nehmen, dann hieß es schon, nee, fliegen geht nicht, wir müssen mit der Bahn fahren oder wir sollten mit der Bahn fahren. Dachte ich mir, wieso mit der Bahn fahren? Dachte ich mir, hoffentlich ist das jetzt entspannt, sage ich jetzt mal. 6 Stunden mit Mundschutz und kein Bier im Bordrestaurant, das ist ja natürlich auch eine besondere Situation.
Ach ja, stimmt.
ja, ohne Scheiß. Ne?
Ja.
Und ich habe mir dann schön erste Klasse,
Sitzplatzreservierung. Ich weiß, man soll nicht unterbrechen, aber Luki ist schon jemand, der 6 Stunden ohne Bier auskommt, allerdings nicht 6 Stunden ohne Flüssigkeitsaufnahme.
Also du musst wissen, also in der Bahn, also das ist auch eigentlich gut, man kann über die Bahn gar nichts sagen. Sitzplatzreservierung, Internet, aber kein, also Alkoholverbot. Bin einen Tag vorher angereist und der Justin sagt, ja, hier, wir machen ein Promi-Quiz. Ja, du musst mit Jörg Pilawa. Ich habe mir dieses Promi-Quiz dann zu Hause nochmal angeguckt, wie das so läuft. Da war ein Bosshaus dabei und die Vicky Leandros und so. Und meine Frau hat gesagt, du sollst mal langsam ein bisschen üben, damit du zumindest weißt, wie die Spielregeln sind bei dem Promi-Quiz. Sag ich, ja, da spielst halt mit und wenn du was gewinnst, dann spendest du es halt. Ja. So wie bei Promi-Millionär. Ja. Auf jeden Fall, die Pointe kommt später. Sind wir da hochgefahren, haben abends noch eine Flasche Champagner und noch eine Flasche Champagner getrunken. Ne? Der Justin hatte alles dabei, für was ist er ein Sommelier. Und am nächsten Tag sagt er, ich gehe nicht frühstücken, rufst du an, wenn du losfahren. Und sage, ja, klar. Dann gehe ich frühstücken, hocke in dem Hotel an lauter Einzeltischen, aufgrund von Covid halt, lauter Pärchen mittleren Alters, die da mitspielen. Und alle haben nur von Quiz mit Jörg Pilawa gesprochen. Und ich war immer noch in dem Glauben, also dass es ja hier um das Promi-Quiz geht. Auf jeden Fall kam Justin, sagt er, wo ist der Shuttle? Das sage ich, keine Ahnung, ne? Fahr mal mit dem Taxi. Ja, aber da muss ein Shuttle kommen, hey. Weißt du, ich bin der Sommelier von der Masterchef. Ne, von der. So, ja gut, wenn nicht, fahren wir mit dem Taxi. Auf jeden Fall, wir fahren. Kannst du dir vorstellen, wo es hingeht? Wir fahren mit dem Shuttle dahin. Pass auf, wir fahren mit dem Taxi dahin. Studio Hamburg, ne, Halle 5, ja, Corona-Test. Wir stellen uns hinten an. Der Justin sagt, ich glaube, wir können nach vorne gehen, sage ich. Nee, wir müssen uns da auch hinten anstellen. Ne? Auf einmal kam der Hohecker und der Elton ist straight durchmarschiert. Der Justin wollte schon hinterher, so quasi, das sind die anderen vom Promi-Quiz. Letztendlich saßen wir dann in der Garderobe und irgendwann kam ein, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ganz angenehmer Mensch, der sagt, ich bin hier der Quiz-Heini, ich bereite euch auf das Quiz vor. Ich zeige euch, wie das Quiz geht. Und ich dachte mir, ja, wir hocken uns da rein, ne, machen ein paar Fragen für einen guten Zweck und gut ist, ne? Der Rockerkoch und der Sommelier aus dem Süden Deutschlands. Auf jeden Fall kommt irgendwann eine Betreuerin und sagt, so, die ersten Fragen müsst ihr quasi im Schnellausschlussverfahren schaffen, dann könnt ihr spielen. Erst dann dürft ihr spielen. Und ich sag so, wie, erst dann dürfen wir spielen? Also eine ganz blöde Frage, ne? Nicht, dass ich glaube, ich bin was Besseres, aber ich fahre jetzt 6 Stunden mit dem Zug mit dem Mundschutz hier einen Tag vorher hoch, ne, wo es nicht mal Bier im Zug gibt. Und dann kann es sein, dass ich nach 20 Sekunden schon rausfliege, weil ich 7 Fragen nicht richtig beantworte. Ich sage, ja klar, das sind die Spielregeln, haben Sie sich denn nicht vorbereitet? Ja, ich dachte, wir sind beim Promi-Quiz, da kommt man sowieso hin. Nö, auf gar keinen Fall. Sie sind im ganz normalen Quiz. Schön, dass Sie da sind. Und der Justin hat es halt in seiner Verpeiltheit, sage ich jetzt mal, in seiner positiven Verpeiltheit nicht mitbekommen, weil er wiederum von seinem Management angefragt wurde, ob er da mitspielen will, beim Quiz mit Jörg Pilawa. Also waren wir nicht im Promi-Quiz, sondern im ganz normalen Quiz. Und ich habe das eine halbe Stunde vorher erst erfahren. Und ich dachte mir dann, ja.
Nee, mach weiter.
Und ich dachte mir dann, ist ja auch geil, weil beim Promi-Quiz muss man die Knete ja spenden.
Das wäre mein Einschub gewesen, alles richtig gemacht. Das ist manchmal frustrierend und auch gleichermaßen geil, wenn du, ich sag mal, in Promi-Panels sitzt und dann für uns eine Leistung abrufst, bringst und dann am Ende des Tages, hat man, ist das schon wieder der Chinese?
Ah, hier, ich hab was, ganz kurz, bitte behaltet eure Worte. Ich muss jetzt kurz erzählen. Luki hat sein Lieblingsbier serviert bekommen, ein Tegernseer hell. Tim hat sich mit einem Tanqueray 10 begnügt und mit Tonic. Und jetzt haben wir auch noch den Lieblingsrotwein oder den von dir gewünschten Rotwein. Aber jetzt kommt was zu essen und zwar, bitte guckt euch an. Es ist eine originale Hackfresse von Lucky Maurer.
Wahnsinn.
Inklusive Mütze. Das finde ich überhaupt das beste Detail.
Ist sie getragen? Hä? Ist sie getragen?
Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Das ist sensationell.
Die hat der Justin aufgehabt.
Warte.
Tim, du kannst jetzt Porträtfotos machen.
Warte.
Caro, kannst du mir mal mein Handy bringen? Ich muss da ein Bild machen, bevor der Tim da reinsteckt.
Ich finde es grandios, dass beide von euch wirklich glauben, dass noch keiner ein Bild davon von uns gemacht hätte. Aber gut.
Ja, aber was ihr alle nicht habt,
Porträtmodus. Ist
ein Luki Maurer, Tim Melzer, Hackfressen-Selfie.
Ja, das stimmt.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Also es gab ja noch wenig bildende Künstler, die ein Konterfei von mir, ich sage jetzt einfach mal für die Ewigkeit.
Das war eigentlich meine Idee. So sollte Luki Maurer nach Kitchen Impossible aussehen, einfach mal durch den Wolf gedreht.
Ja. Tim, du kannst dir natürlich denken.
Sensationell.
Ich warte, bis du wieder sitzt. Wir haben noch, glaube ich, auch noch ein Brot. Das kommt auch noch gleich.
Ey, und ich liebe Matt. Matt ist geil.
So, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wo es herkommt.
Ich hätte jetzt gesagt Wagner.
Ja, das ist gut. Von der Metzgerei Wagner. Ja. Ganz liebe Grüße vom Alten und vom Michi.
Ja. Der ja schon seit vielen Jahren diese Metropolitan Galerie füllt mit immer wieder neuen.
Oh, das ist aber schön.
Hä?
Das ist aber schön.
Was?
Metropolitan Galerie, das finde ich gut.
Oder?
So, ja.
Die Galerie also, wird
immer
voller. Kann man
da auch Matt und Greed mit dir gewinnen?
Ja, kann Matt und Greed mit. Vorsicht, bei dieser Matt-Wortspielerei, das läuft in einen Humor, den Außenstehende nicht mehr verstehen.
Ja, das stimmt.
Weil dein Kopf arbeitet jetzt und du denkst, was kann ich alles noch mit Matt machen? Genau das Gleiche passiert bei mir nämlich auch. So.
Kurz,
aber geil, sehr schön. Sieht toll aus. Wirklich so, wie Metzger Wagner es immer wieder macht. Ich glaube, das ist eigentlich sowas wie eine geile Hochzeitstorte. Einmal so die Mitternachtshochzeitstorte.
Endlich mal keine Currywurst.
Ja.
Kann man ja nicht mehr hören und sehen auf Hochzeiten.
Schlimm.
Döner wäre gut.
Döner, so ein Taco-Döner.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Aber sensationell schön.
Sehr schön, ja. Sehr schön, ja.
So, also dort, bitte bedient euch, wirklich. Wir haben noch Sauerteigbrot vom Gaues, heißt ja nicht mehr Gaues in Hamburg, sind das die Backgeschwister. Wusstest du das?
Nee.
Ja, jetzt weißt du
es. Also das Einzige, ich mag den Menschen sehr, aber alle halbe Jahr heißt er anders. Das irritiert mich immer ein bisschen.
Wie den Gaues, meinst du?
Ich erlebe den alle halbe Jahr in einem anderen Agrarzustand.
Haben wir denn eine Frage überhaupt heute schon zu Ende beantwortet?
Nein. Luki war mittendrin von wie heißt denn die Sendung überhaupt, wo du als
das,
Promi,
das Quiz,
als
das,
nicht Promi
das
warst?
Das Quiz mit Jörg Pilawa.
Ja, genau. So.
Auf jeden Fall, also sind wir dann dran und dann heißt okay, auf die Bühne. Und der Justin sagt so zu mir, ey, pass auf, wir machen quasi die Stufe, auf die du zurückfällst, bei 5.000 und bei 10.000 Euro. 50.000 kannst du maximal gewinnen. Und dann sagt er, wenn wir es wirklich irgendwie schaffen, dass wir bei 20 sind, dann steigen wir aus. Das ist für jeden 10.000, das ist ein Haufen Zaster für einen Tag nach Hamburg. Und sagt er, und das zahlt mir 4 Mieten, also im Voraus. Und das ist auch momentan aufgrund seiner, sagt er, und das wäre für ihn der absolute Oberwahnsinn. So, ja, alles klar. Gut, mach mal. Dann wir so, jetzt bist du in Hamburg, bist einen Tag vorher angereist, bist 6 Stunden im Zug gehockt, ohne Bier.
Kein Bier.
Kein Bier, abends 2 Flaschen Shampoos gesoffen, hast dich darauf eingestellt, dass du hier beim Promi-Quiz bist, ne, und alles spenden musst und dann kannst du auch noch was gewinnen. Und dann war das ganz lustig, weil es war halt wirklich so überhaupt nicht Promi, sondern so ganz, ganz normales Quiz. Ja. Und letztendlich haben wir dann, wann wird der Podcast ausgestrahlt? Am 25. Mhm. Genau, also dann darf ich ja jetzt erzählen. Letztendlich haben wir 30.000 Euro gewonnen.
Gut.
Geil, ne?
Schon gut.
So,
gut.
Auf jeden Fall war es dann soweit, dass wir bei 20 waren und der Justin so, ey, wir müssen jetzt aussteigen. Alter, wir müssen jetzt aussteigen. Wir haben 20.000 Euro. Das sind 10 für ihn. Sonst fahren wir zurück auf 5. Sag ich, ja, scheiß drauf, jetzt hocken wir schon mal da. Jetzt bin ich schon in Hamburg, jetzt hocke ich schon da. Der Jörg Pilawa ist ein unglaublich netter Mensch.
Ja, ist er wirklich.
Unglaublich netter Mensch. Hat mich dann auch Sachen gefragt, war echt lustig. Über Bullensperma haben wir gesprochen und über alles, was halt so interessant ist. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich, ich habe ja noch nie was gewonnen. Ich habe noch nie Lotto gespielt und habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gewonnen. Und dann habe
ich. Die Liebe deiner Frau?
Ja, nein, aber was Materielles. Ich meine.
Das Duell gegen Tim Meltzer?
Es war kein Duell, oder?
Es war eine Hinrichtung. Es war ein
Schafott.
Nein, er hat,
das zweite Schafott des Jahres 2021.
Es war eine Hinrichtung. Es war eine Hinrichtung. Aber dann kann man sehen, Karma is a bitch. Denn lustigerweise habe ich eine ähnliche Geschichte bei euch erlebt. Das ist einer meiner ersten Momente, die ich sozusagen, wo ich in Inner Circle der Familie aufgenommen worden bin. Luki und ich haben uns verabredet, dass ich ihn, ich bin zum Essen gekommen im Stoi. Ich glaube, Frank Buchholz hat gekocht. Ich wollte da mit dabei sein, kleine Weinprobe, so ein bisschen Zeit miteinander verbringen und habe in dem wunderbaren Hotel seiner Eltern übernachtet. Du fährst ungefähr eine Stunde vom Münchner Flughafen, kommt das hin?
Eineinhalb
Stunden und es ist eine ländliche Gegend. Und ich komme dann in dieses ländliche Hotel rein, was so ein bisschen bayerisch und die Balkonagen hat mit den Geranien da draußen. Also so ein bisschen trutschig, aber sehr fein. Also ganz toll. Nein, keine Lamperin. Und ich komme dann da rein und die haben auch einen tollen, erzählen wir gleich noch, komme da rein und am Empfang sitzt eine Dame, ich gefühlt so zwischen 60 und 65, mit einem ziemlich opulenten Busen, sitzt da in ihrem Stuhl und ich komme so rein und sage, ja, Tim Meltzer, mein Name, Luki hat ein Zimmer für mich reserviert. Und sie so, ja, ich weiß. Keine Regung. Kein hey, hallo, Herr Meltzer.
Unsicher hätte ich das?
Nö, überhaupt nicht. Ich war nur ein bisschen irritiert, weil ich dachte, dass da kein Zimmer ist. Aber sie sagte, ja, ich weiß. Also, aber die Reaktion war eher so verhalten. Weil normalerweise, wenn du zu einem Freund fährst, der dich angekündigt hat, ist ja klar, wir wissen Bescheid, alles toll vorbereitet, komm hier. Es war seine Mutter. Und seine Mutter ist eine Urniederbayerin. Das ist ein bisschen, und das ist diese Liebe, die ich zu diesem Ort empfinde, die sind ein bisschen wie die Schleswig-Holsteiner. Mhm. Die sind schon sehr knorrig im ersten Moment, was die Erstansprache angeht. Also keine überflüssigen Worte. Ich würde, Smalltalk ist nicht unbedingt die erste Stärke, also nicht mit fremden Menschen, obwohl Hotellerie, aber dadurch irgendwie eine verschrobene, ja, wie soll ich sagen, ein verschrobenes in den Arm nehmen. Dann ist hier nochmal aufgestanden, hat mich willkommen geheißen, hat mir alles gezeigt, war auf eine gute Art und Weise distanziert, weil sie nicht wusste, ob ich einer der üblichen Halotris von Luki bin oder ob ich wirklich sowas wie Kompetenz, Charakter und Charme an den Tag lege. Da konnte ich sie dann über die Tage mit begeistern, so dass sie mich auch zum Abschied an ihren wallenden Busen gedrückt hat.
Jetzt mag sie dich aber sehr, sehr gerne.
Ja, also ich glaube, wir mögen uns alle gerne.
Ja.
Also,
aber wusste sie in dem Moment, dass du Live-Entertainer, TV-Produzent und Bestseller-Autor bist.
Ich wusste es in dem Moment und war ob der Reaktion ein wenig verrückt. Aber das ist denn, manchmal ist man so in seiner komischen Welt und wenn man dann eben mit einem Nicht-Promi-Situation konfrontiert wird, ist das aber ganz, es ist eigentlich was sehr, und deshalb liebe ich diesen Ort auch so. Vielleicht hat sie sogar den Teppich ausgerollt für das Wohlfühlen, weil ich von Anfang an als äußere Person scheißegal fahren.
Ja, nicht scheißegal, aber was doch, das hört sich jetzt blöd
an. Du warst nicht dabei,
scheiße. Nein, Autonormalverbraucher.
Scheißegal.
Ein Gast, und bei uns ist ja jeder Gast gleich, also in den Augen von
okay, dann war ich nicht scheißegal, weil das würde jetzt sehr blödes Bild auf deine Mutter werfen.
Also meine Mama, die hat natürlich jetzt die letzten 50 Jahre nicht Zeit gehabt, Fernsehen zu gucken. Und wenn dann schaut die tatsächlich einen Peter-Alexander-Film auf dem, wie heißt denn das? Romantik-Channel, da gibt's doch hier bei
Servus-TV.
Ja, irgend sowas, so Pay-TV, wo dann abends so die Heimatfilme kommen, Forsthaus Falkenau und so. Schaut die dann immer einfach so irgend so einen Nonsens zum Runterkommen, damit sich die, auf jeden Fall den einzigen Fernsehkoch, den meine Mama kennt, das ist der Schubeck. Na?
Nicht so. Mal der Lava.
Ich glaube, ja,
den kennst du. Österreich, aber der Schubeck ist ja hier.
In Bayern ist der Schubeck, der kommt am dritten Programm. Und meine Mama hat natürlich auch in den letzten Jahren viele kommen.
Und gehen sehen.
Nein, also oder viele neue kennengelernt, auch von meinem Bruder jetzt Sportler. Ne? Und da kommt mal einer, wo ich sage, hey Mama, das ist ein super geiler Typ, der spielt in meiner Lieblingsband. Mhm. Ne, dann sagt meine Mama, wer sind die Lieblingsband? Und ich sage, die heißt Harakiri for the Sky. Sagt sie, ja, schön. Gut. Ne? Beim nächsten Mal sagt sie, du, der mit den langen Haaren da, den habe ich schon mal gesehen, gell? Kann das sein? Ja. Und genauso war das halt mit dem Tim, der ist halt da gekommen. Meine Mutter kannte den nicht. Aber ich würde jetzt auch einen Alexander Herrmann oder einen Roland Rettl oder einen Juan Amador oder egal, die würde halt keinen kennen. Außer den Marquardt, weil den hat sie jetzt lang genug gesehen und da muss ich aber erstmal fragen, sind Sie Musiker oder Kunst?
Halt bei Marquardt.
Spielen Sie mit dem Ludwig Musiker? Weil sie ist ja auch schon mit den langen Haaren. Ne? Und also so wär die Mama. Und dann hat sie halt, ja. Aber weißt du, was das Schönste ist? Ich habe die letztens angeschissen. Also, wenn man.
Deine
also,
Mutter.
Ja, also, wir haben.
Weißt jetzt, du, was das Schönste ist? Er hat neulich meine Mutter angeschissen.
Ja. Cut. Auch nicht, dein Satz war auch nicht besser. Sehe ich eine großbusige Frau im Stuhl sitzen. Also, das ist auch nicht.
Also, großbusig ist ja auf jeden Fall, ne? Großer Balkon.
Ja, ich hab hier Lebenslinien mir angeguckt. Ja. Und da war deine Mutter ja auch im Empfangsbereich mit deinem Vater. Also, ich kann das bestätigen an der Stelle. Und, schönes Dirndl.
Und weil wir es ja vorhin schon hatten von Kitchen Impossible, die haben das ja alle natürlich zu Hause angeschaut und wir haben ja gerade eine Situation, die ist ja unfassbar, also wie man ja an meinem Äußeren erkennt, ich habe gerade so eine Work-Life-Balance, bei mir ist es aber nicht so schlimm, weil ich mache den Job ja erst seit 25 Jahren, aber meine Mutter und mein Vater machen den Job ja seit 50 Jahren und wir haben jetzt was eingeführt, habe ich an Weihnachten gekocht und an Silvester haben wir Fondue gemacht. Zu sechst, also mein Bruder, seine Freundin, meine Frau und ich und meine Eltern. Und das sind so Dinge, die wahrscheinlich jeder normale Mensch daheim gelernt hat oder für den das alltäglich ist. Und meine Mama, die sitzt halt immer nur da und ist den Tränen nahe, weil die das gar nicht fassen kann. Und sagt dann so Fragen, wo du wirklich denkst, ist das jetzt ernst gemeint? Mhm. Sagst du Fragen, du sag mal, machen das die normalen Leute immer?
Ja.
Ja klar, machen die das immer. Was meinst du? Na, bei uns daheim war ja Muttertag zum Beispiel oder Pfingsten oder Ostern oder Weihnachten oder Silvester. Das war immer bum, 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 bum.
Muttertag da hat sie den Kaffee an die Rezeption gebracht bekommen, musste sie sich nicht selber kommen. Also alte Schule, wirklich, ich glaube, du hast mal gesagt, wie viele Jahre haben die wirklich keinen Urlaub genommen, richtigen?
Also der längste Urlaub war ein einziges Mal, das waren 10 Tage, die waren mal in Leermoos an der Zugspitze und das hat meine Mama mir schon 10-mal gesagt, das haben wir nur gemacht, damit wir später mal nicht sagen können, sie hatten keine Zeit für uns. Und das ist aber das soll sich jetzt nicht so anhören, als wären wir Opferkinder gewesen, im Gegenteil. Also uns geht es so gut.
Ich finde auch nicht, dass ich das
im Gericht sage. Bei Kitchen Impossible weiß ich, dass du ein Täterkind bist.
Nein, auf jeden Fall, was ich eigentlich raus wollte, das war so schön. Und an diesem Valentinstag, an diesem Sonntag, den 14. Februar, kam ja die erste Folge der neuen Staffel.
Ja.
Hat ja der Stern dann auch geschrieben, ne? Das war eine Valentinsfolge, weil wir zwei so harmoniert haben. Hat mich sehr gefreut auch. Und dann, meine Mama war ganz nervös. Ne? Sagt, halt auf noch, da kommst der Tim und du im Fernseher. Ne?
Ja.
Und sage ich, Mama, ja, das kommt viel Werbung. Also, ne? Was schon, trink noch einen Kaffee mehr, dass du um 10 Uhr anknackst. Das geht lange. Und meine Mama, die hat den Unschmarrn, wie so ein kleines Kind an Weihnachten, weißt du, wann kommt denn endlich das Christkindl?
Ja,
ne?
Ja.
Und dann war ein Bild von mir in der Fernsehzeitung. Also meine Mama, die schaut ja kein Facebook oder Spotify oder wie das ganze Zeug heißt, aber die hat halt in der TV-Woche war ein Bild von mir, ne?
Ja.
Ludwig Maurer ist heute Abend bei Kitchen Impossible. Und dann ist die unglaublich, die ist fast gut durchgedreht vor lauter, auch stolz, das muss man dazu sagen. Und dann hat die mir hinterher gebeichtet, dass sie dem Tim 8 Punkte gegeben hat, ne? Also in dieser Challenge. Also dann sage ich, Mama, wieso gibst du dem 8 Punkte? War so gut? Ja, das war schon gut und außerdem kürze ich das.
Sehr gut.
Und das fand ich so schön. Und ich glaube, das erklärt ganz gut. Ne? Also bei uns will keiner böse sein oder.
Du weißt nicht, warum du jetzt, ich sag mal, den guten Charakter deiner Mutter dir wie ein falsches Fell gerade überziehen möchtest. Deine Mutter hat sozusagen die emotionale Ehrenrettung begangen. Die hat sich sozusagen vor das Auto geschmissen, dass du da in Gang gesetzt hast, das emotionale.
Aber was ist denn das da, dass dich so gut und fast schon zu Hause fühlen lässt, diese Ecke dort. Ist das ländliche? Ist es die Bergluft?
Luki ist es nicht. Ich dachte, es sei Luki, aber ich habe halt festgestellt, manchmal lässt man sich doch manchmal.
Ja, weil man hatte schon das Gefühl in der Sendung schon das Gefühl, dass du, also als ihr da draußen.
Ich sag mal, für jeden Luki-Diss, nur ganz kurz, für jeden Luki-Diss zahle ich gleich 5 Euro.
Ja.
Für einen guten Zweck.
Oh Gott, der gute Zweck heute ist übrigens Sebastian Merkel. Also, ich finde, man hat ja schon angesehen, als ihr dort auf der kleinen Terrasse gesessen habt und euch die Aufgaben zugeschustert habt, dass du da irgendwie entspannt gewirkt hast, ist das die Gegend dort oder hier Luki oder war das Show? Mich würde einfach wirklich...
Also wenn du mir nur einmal fragst, ob bei Kitchen Impossible was Schuh war, nee, bei mir hau ich dir echt in die Schnauze. Weil
der Moment,
das ist das, warum bei mir das so kräftezehrend ist, dass ich eben das Positive, den Applaus, aber eben auch den Disrespekt dafür bekomme, wie ich bin. Mhm. So, und das ist auch manchmal im Negativen für mich also leidvoll, in Anführungszeichen, wenn da irgendjemand... ich kann es dir nicht sagen, was ich gesagt habe. Ich gebe meinen Nachnamen ab, ich bin Tim, und ich gebe meinen Beruf ab dort in dem Moment, wo ich hinkomme. Ich werde mit einer distanzierten Herzlichkeit empfangen. Ich werde nicht eingenommen. Ich werde, Menschen reden mit mir, sind ganz normal. Ich merke keinen Bückling. Ich merke keine Pseudodistanz oder so, sondern es ist einfach so, ich glaube einfach ein Leben, und man sehnt sich immer nach den Dingen, die man vielleicht am wenigsten hat. Und bei mir ist Normalität manchmal wirklich, ja, was ich am wenigsten habe.
Definiere mal Normalität.
Das, was ich gerade
ist. Lass mich mal durch eine Fußgängerzone gehen und ich möchte einfach mal eine halbe Stunde meinen Namen nicht hören. Mhm. Das ist das, was ihr alltäglich habt, und das ist das, was ich nicht mehr habe. Ich sage immer so spaßeshalber, und das meine ich jetzt irgendwie nicht lustig wegen der Krankheit, aber ich kann eine krankhaft bedingte Vergesslichkeit erlangen. Meinen Namen werde ich nie vergessen, weil da werde ich alle 10 Meter dran erinnert. Das ist immer so. Oder eben auch diese leichten, das ist ein bisschen wie, ist ja nicht bös gemeint, aber vielleicht wie eine wahnsinnig attraktive Frau. Oder ein unfassbar gut aus, also weißt du, irgendwas, es ist eine Visualität da, und die lässt sich leider nicht abstellen. Mhm. So, die lässt sich bei mir nicht abstellen. Ich hatte mal einen Moment, da habe ich mal, da hatte ich eine Sonnenbrille auf. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich war in Kappeln an der Ostsee, bin da am Hafen lang gegangen und hatte, glaube ich, eine Sonnenbrille auf, vielleicht weil ich ein blaues Auge hatte oder so. Ich glaube, ja. Ich hatte ein blaues Auge, hatte eine Sonnenbrille auf. Und dann, aber sonst normal gekleidet, ganz normal. Und dann gingen Leute an mir vorbei und ich habe gesprochen mit Menschen da, und auf einmal kommt von hinten eine an und sagt: Da brauchen Sie sich gar nicht die Haare zu färben und in einer Sonnenbrille zu verstecken. Ich erkenne Sie trotzdem.
Herr Hensler.
Aber nicht so fröhlich. Herr Hensler. Aber nicht so fröhlich, sondern so mit einer Aggressivität belegt. Und das war mein langes Urlaubswochenende. Ja. In dem Moment war jede Form der Erholung, die ich hatte und die ich benötigt habe, war pulverisiert. Das heißt, man will ja nicht ignoriert, man möchte wahrgenommen werden als Mensch, aber nicht unbedingt immer als die Person, die man ist. Also wie ein Arzt, der will auf einer Party nicht nach einer Medizinanalyse gefragt werden. Wenn du mal witzig wirst, dann möchtest du auch nicht auf jeder Party einen Witz erzählen müssen, so erzähl mal was Lustiges, sondern, und als ich will nicht immer da, und das lässt sich halt schwer abstellen. Und das passiert da. Mhm, und das passiert, außer schätze ich Luki halt. Luki, also, Landschaften sind wichtig, Menschen sind wichtiger.
Tim hat gesagt, bei Kitchen Possible, könnte oder müsste er sich einen Freund kneten, dann würde er aussehen wie Luki Maurer. Ja. Guck mal, Tim, was ich dir mitgebracht habe.
Das war am Anfang.
Du, ich trinke noch so ein Bier, ne?
5 Euro, ja.
Hier, ich habe dir Knete mitgebracht, ja, und ich möchte, dass du dieser Sendung den Luki Maurer knetest. Ja. Das wird dann selbstverständlich für einen guten Zweck versteigert.
Ja.
Via Fiete Gastro Homepage oder wie sagt man?
Ja,
wie heißt unsere Social Media Seite, Tim?
Internet,
genau. Und dementsprechend, fangen wir an zu kneten.
Ja, eine Frage, Luki.
Ja.
Ich glaube, man hat jetzt schon eine ganze Menge über dich gehört. Wollen wir das noch einmal aufs Parkett bringen, Fiete? Oder bin ich jetzt zu sehr in unserer Welt drin, dass man weiß, was Luki macht?
Fragst du mich gerade nach meiner Meinung, wirklich?
Ja.
Das ist aber nett.
Ja.
Ja, dann bitte. Das finde ich gut. Da würde ich Luki dann mal fragen.
Das war eine Oder-Frage.
Ach so, dann das Entweder.
Ja, gut, dann mach das.
Nee, du fängst an. Schau mal.
Ha? Ach, der Mario Lohninger ruft gerade. Ist ja hier ein Stell-dich-ein der Superstars. Mach mal FaceTime.
Das eigentlich geht das jetzt gar nicht, weil das ist ja ein Gast, um den wir uns kümmern. Was machen wir jetzt einfach mal?
Nee.
Der ist ja jetzt,
ach, den willst du einladen?
Der ist ja verwundert, dass du jetzt rangehst. Mach mal schnell. Komm, geh ran. Zieh.
Mario?
Ach, hallo. Bist du Steven?
Ja, natürlich bin ich's. Ich mache gerade hier Podcast und du rufst mein Kompagnon hier an, mein Partner, den Chef. Warum, was habt ihr denn miteinander zu tun? Willst du hier etwa eine Einladung, die auf billigste Art und Weise
verschleißt? Ist jetzt doof gelaufen, Mario.
Ich sehe hier gerade deinen Namen aufleuchten und denke, hallo, du bist doch mein Freund. Was ist da los?
Du Du, Tim, die vermisst dich genauso.
Ja. Wir nehmen gerade Podcast auf. Der Luki Maurer sitzt mir gegenüber.
Oh, ja, du, den habe ich leider, wie er Frankfurt war, verpasst. Gell? Den muss man lieb grüßen, den muss ich mal kennenlernen.
Das hat er gehört. Und es ist allemal, ich sag mal so, wir machen einen 20-Hand-Dinner bei Luki Maurer, Mario Lohninger, Tim Melzer, Luki Maurer und noch irgendwelche,
sind schon mal sechs.
Es sind so viele Mitarbeiter immer noch dabei. Deshalb mag ich den Forehand-Dinner-Begriff nicht. Und dann holen wir uns noch zwei, drei verrückte Köpfe, dazu oder Hände dazu und lassen es so richtig brennen und bringen mal so ein bisschen was wie Farbe ins Schwarz-Weiß-Fernsehen Niederbayerns.
Das hört sich gut an, Tim. Ja, da bin ich dabei. Du, schön, wie du die einsetzt für uns, weil ich fühle mich hier verlassen, Tim. Also, es ist ein Wahnsinn, was wir durchmachen.
Du, ich weiß exakt, was du meinst. Lass uns später telefonieren und uns gegenseitig ein bisschen stützen.
Höflich sein und zurückrufen und gibt's Gas frisch.
Ja, und ich schätze, ich sag mal so, ich würde mich jetzt nicht sehr wundern, wenn du die nächsten Wochen hier zufällig als Überraschungsgast auftauchst. Bis dann, Mario. Ciao.
Ja, ich melde mich, Mario. Ade. Ciao. Tschüss, ciao. Gute wie. Der hört sich aber nicht an wie ein Frankfurter, gell?
Der ist ja auch ein Österreicher. Ich weiß.
So, wir waren beim Entweder-Oder.
Ja. Und jetzt gilt es einmal bitte Luki Maurer, unseren Gästen noch, unseren Zuhörern noch näher nahe zu bringen.
Ja, und was war denn entweder oder?
Ja, wollen wir es ignorieren, die Geschichte, wo er herkommt, wie sein Weg gegangen ist, oder wollen wir das nochmal?
Nein, also ich habe mir, und ich kann das nur empfehlen, ich habe mir eine Reportage oder eine Dokumentation, kann man das sagen, Dokumentation, über Luki Maurer angesehen, Lebenslinien.
Es gibt eine Doku über dich?
Ja, und was für eine?
Gib nicht mal eine Doku über
mich. Ich habe zwei, dreimal geschrieben.
Nee.
Obwohl du Live-Entertainer bist und Bestseller-Autor.
Und?
Gibt's keine Doku?
Und?
Warte, ich muss nochmal gucken. Was stand denn da noch alles über dich? Ich weiß jetzt übrigens auch, woher dieses Zitat kam mit dem Universum der Kochshows. Also TV-Produzent, Gastrounternehmer, Bestseller-Autor. Es gibt doch wohl eine Doku über dich.
Nee.
Ah, da wäre ich auch beleidigt.
Aber ich habe gerade gehört, dass die Sender einen Nachruf für mich vorbereiten.
Guck mal, merkst du was? Du kriegst ein Straßenschild zugeschickt.
Ja.
Es wird ein Nachruf auf dich vorbereitet.
Die Vorbereitung eines Nachrufes ist sowas wie die Ehrenloge bei Fernsehschaffenden.
Ja, das mag ja sein, aber
damit die was sofort in Kasten haben, damit man nicht lange, weil es dann einen gewissen Nachrichtenwert hat, damit man sofort, entweder wenn du eine Affinität zum Tod hast, also wenn da was sich andeutet sozusagen.
Okay. Affinität zum Tod ist
auch. Naja, es gab mal einen Moment und Gott sei Dank muss ich an der Stelle, weil ich meine es gar nicht despektierlich, bei Nadel gab es mal eine Phase, wo man gedacht hat, ist das so klar, ob sie das schafft oder nicht? Da fing man an, sowas vorzubereiten, weil das, und das ist morbide. Dasselbe war damals mit, wie heißt sie, unsere begnadete Sängerin mit 27 Heroin tot.
Deutsche?
Die Engländer, Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
Ja. Oh ja. Da war alles vorbereitet. Da hat man drauf spekuliert, dass es passiert. War nur eine Frage dazu.
Dieser knapp 27, wa?
War genau.
Viel dabei.
Oder aber man hat so einen gewissen, Nachrichtenwert, dass man dann schnell reagieren sollte. Und ich bin momentan in der Schublade des Nachrichtenwertes.
Mhm. Also nicht. Und weißt du, wer den schreibt?
Nee, der wird geschnitten. Die schneiden jetzt Material zusammen.
Ach so, du meinst eine Schublade. Visuell.
Mhm. Visuell. Das wird jetzt sozusagen, das Best-of wird vorbereitet. Das was hat was ganz Morbides, aber irgendwie finde ich auch ganz geil.
Dann ist, muss
das
man
ist noch größer als Wetten, dass.
Muss man kein Hellseher sein, dass höchstwahrscheinlich irgendwie eine Max-Mutzke-Version von Creep unterlegt ist.
Auf jeden Fall irgendwas Emotionales.
Also jedenfalls, Luki, kann ich diese Dokumentation über Luki Maurer nur wärmstens empfehlen, Lebenslinien vom Bayerischen Rundfunk, richtig?
Ja.
Wo dann auch einfach noch einmal thematisiert wird, tatsächlich, dass Luki, ja kann man ja so sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ne?
Ja. Also das Interessante daran ist ja eigentlich, dass diese Senderei Lebenslinien vom Bayerischen Rundfunk eigentlich immer so, was der Tim gerade gesagt hat, so ein Vermächtnis ist. Also das wird ja meistens dann gemacht, ich sag mal, wie so ein Preis fürs Lebenswerk. Ne? Also es gibt eine Lebenslinie über den Hans Haas, es gibt eine Lebenslinie über den Heinz Winkler.
Ah, bayerisches Fernsehen.
Über die Uschi Glas, über den Thomas Gottschalk. Also immer über erstens mal bekannte Menschen. Also ich kannte das halt nur über bekannte Menschen und nicht so über unbekannte Menschen. Und zweitens halt über Menschen, die sehr, sehr viel erreicht haben. Und als dann die Anfrage bei mir kam, habe ich mir halt gedacht, es fehlt irgendwie. Also A, bin ich noch nicht oder bin ich nicht bekannt.
Bescheiden ist er, ne?
Und
ja, das macht sich gut in der Öffentlichkeit.
Depp ist auch schön.
Ja, Depp ist schön. Ja,
Flitz, das ist die Flitzpiep, das Depp, euer Depp ist, ist nein, unsere Flitzpiep.
Ehrlich, aber Depp ist ja nicht, weißt so ein, also Depp ist ja wirklich, meine Mama sagt auch ab und zu Depp. Na, also das sagt man ja in Bayern so, ja. Du Depp.
Ja, nimm es nicht, Depp. Nimm das nicht böse, Flitzpiep ist auch nichts Böses.
Na, dann sind wir wieder gut, sind wir wieder auf Null.
Harry.
Ne? Sind wir bei der Party, genau. Wo war ich? Ja, genau. Also bei den Lebenslinien. Und dann dachte ich mir, also ich habe jetzt auch kein Bundesverdienstkreuz bekommen oder ich habe nicht drei Sterne gekocht oder ich war nicht Ministerpräsident von Bayern, sondern ich habe einfach nur das gemacht, was ich halt machen wollte. Und dass das dann so interessant war. Und es gibt im Bayerischen Rundfunk, auf Bayern 3, gibt es ein sehr bekanntes Format, kennst du vielleicht sogar, Sebastian, das heißt Mensch Otto. Mhm. Mit Thorsten Otto als Moderator, wo der immer schon.
Ist der nicht auch Radiomoderator? Macht ja, den ganzen. Genau. Oh, der ist toll.
Ja, genau.
Der
Mensch,
ist toll.
Genau. Also, das war Bayern 3. Mhm. Mensch Otto, der hat auch immer ganz, ganz große Leute. Also, auch da war halt mal ein Til Schweiger, da ist mal auch Politiker und so. Und die haben immer sonntags vormittags diesen Podcast gemacht.
Ich war noch
und
nicht. Ja,
was sagen Sie?
Nichts.
Und die haben mich eingeladen zu Mensch Otto und da ist eine Redakteurin vom BR auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, wir würden mit dir gerne mal eine Lebenslinie drehen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber wieso?
Das also, hast du wirklich gefragt, wieso?
Nein.
Also, du kennst doch deine Geschichte wie kein
Zweiter. Ja, ich kenne meine Geschichte wie kein Zweiter, aber du weißt, es gibt ja mehr Leute, die ein bisschen kochen können, einen Bauernhof haben und mal krank waren. Also da bin ich ja nicht der Einzige.
Naja gut, wenn du mal krank bist.
Gute Antwort, mag ich.
Na, aber weißt du, was ich meine? Und, ja. das Letzte, was du tust, wenn es dir wirklich mal schlecht gegangen hat, ist ja, dass du damit hausieren gehst.
Ja.
Na, also da gehst du ja nicht raus und sagst, ich bin die arme Sau, der es mal so dreckig ging. Na, ich meine, wenn es dir nämlich wieder gut geht, dann legst du das auch ganz schnell ab. Und das ist, und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mich nie irgendwo vorstelle und sage, hey, mir ist auch schon mal ganz schlecht gegangen.
Ja.
Und mir geht's jetzt, oder uns ging's ja, da spreche ich jetzt auch für den Tim, uns ging es ja letztes Jahr auch mal beschissen, als es uns auf einmal wie den Boden unter den Füßen weggezogen hat aus unserer Komfortzone. Aber wenn du als erfolgreicher Gastronom auf einmal, wenn es auf einmal heißt, Pause, Stopp, aus. Und das ist auch was Schönes drum, weil du vorhin gesagt hast, du traust dich noch hierher. Ich fühle mich ja hier, also ohne Schmarrn, ich fühle mich in Hamburg sehr, sehr wohl. Also,
ist eine gute Stadt für uns.
Und ja, wirklich. Und ich habe Hamburg auch sehr viel zu verdanken. Ich habe dem Tim sehr viel zu verdanken. Dem ganzen Konstrukt, dem Jan Bröcker, der guten Botschaft, der Bullerei, dem Tom Rossner. Das sind alles.
Will ich nur mal ganz kurz, ja, weil
es ist. Das ist eine Geschichte, die ich jetzt aber ungern hier im Podcast hören
will. Weiß ich doch nicht, was er erzählen will.
Ha?
Ich weiß doch nicht, was er erzählen will.
Also ich kürze ab. Auf jeden Fall.
Ich wollte die Menschen vorstellen, die ja kurz.
Ja, okay.
Tom Rossner, Betriebsleiter Bullerei, Jan Bröcker, Geschäftsführer von
Partner
von vom Catering-Unternehmen. Na, sag schon.
Speisenwerft.
Bei Tim Melzer übrigens mit BEI geschrieben, ne?
Ja.
Dem HSV, in der Loge, die du machst.
Dem HSV, in der Loge, die wo du machst, ja?
Was schreiben sie immer mit BY, da musst du dem mal auf die Finger hauen.
International halt. Ja, das ist, weil das der große Traum vom internationalen Fußball, er wird sterben.
Ja, sein Wank ist der zweite Liga internationalen Fußball. Bitte erzähl die Geschichte
weiter. Ich wollte dich so weit ausholen.
Alles gut.
Wenn
alles
du da nicht drüber springen willst.
Nee, ich find's nur gut, aber das umschreibt es also jetzt nicht.
Nein, also es ist so, dass wir ja so eine Nord-Süd-Freundschaft pflegen seit langem wirklich, auch mit dem Team vom Tim. Ne? Also,
aber zeigt ja gerade auch, dass dir das wirklich sehr wichtig ist, dass das was Freundschaftliches ist, ganz offensichtlich, was hier gerade erzählt wird, was jetzt auch nicht wirklich jeder wissen muss, weil es was Besonderes ist.
Ja.
Nee, aber ich meine, beim Tim ist es ja ähnlich, oder bei mir ist es nicht ganz so verrückt wie beim Tim, aber bei mir ist es ja ähnlich. Ich bin zwar der vorne dran steht, aber du bist ja nichts ohne die ganze Mannschaft hinter dir. Und unsere Mannschaften, die ergänzen sich auch gut. Also das muss man auch mal dazu sagen. Wir haben noch keinen Event gemeinsam gemacht, der nicht in einem absoluten Tim, also ich sag jetzt mal Bullerei und Steuer oder gute Botschaft und Steuer Speisenwerft und das Team Ludwig Maurer. Und weißt du, ich glaube, das Schönste ist, wenn du eine Veranstaltung zusammen machst und die Küchenchefs verstehen sich, die Köche verstehen sich's. Und wenn du dann um 5 Uhr morgens sagst, so Kinder, jetzt aber mal ins Bett.
Ja.
Ne? Wenn das die Alten sagen müssen. Ne? Und die sagen, da geht ihr mal, ihr alten Penner. Ne? So, wir saufen noch ein bisschen weiter oder wir fahren noch ein bisschen weiter. Und wir haben da so eine sehr, also für mich eine und auch für den Tim, glaube ich, da spreche ich für uns beide, eine sehr schöne Nord-Süd-Achse geschlagen mit unseren Menschen, Leuten, Köchen, Mitarbeitern, Geschäftsführern, Partnern, die dahinter stecken. Und auf was ich eigentlich raus will, ist, die letzte Veranstaltung vor dem großen Lockdown war hier oben in Hamburg. Wir haben da so ein Event gemacht. Stimmt. In der guten Stimmt. Botschaft bei dir. Und da sind wir, ich kann mich noch gut erinnern.
Das war so eine Rindzerlegerei-Geschichte.
Genau.
Rindzerlegerei. Genau.
Da können wir später nochmal drauf, auf das Thema Rind und Bullerei und Tim Melzer. Das will er auch nicht hören. Er ist ja dann auch immer bescheiden.
Wir haben noch viel mit Fleisch. Ja. Und übrigens, wenn ihr Hunger habt, ne? Bitte nehmt euch, wir haben hier leckere Sauerteigbrot.
Ich habe gerade Knete an den Händen.
Ich wollte es nur sagen,
du bist so reich, du hast die Knete an den Händen. Ja, das liegt ja, ich nehme das hier gerade sehr ernst.
Ich merke das. Ja. Dir scheint das richtig Spaß zu machen. Hm? Es gab logischerweise genau zwei Optionen. Du steckst mir die Knete in sämtliche Öffnungen, die ich so an mir trage. Oder du nimmst sie selber und hast Spaß. Tim hat Spaß. Luki, erzähl bitte weiter.
Auf jeden Fall, also für mich war das so sinnbildlich. Und jetzt muss ich einfach mal, das ist auch eine Hommage an Tim Melzer. Wir haben jetzt mal abgesehen von dem Ganzen, was vorher war oder wie wir uns kennengelernt haben oder wie unsere Beziehung quasi so entstanden ist, haben wir gesagt, wir machen wieder ein Ding in der guten Botschaft einfach, und das war zu Anti-Norga, sag ich schon, Inter-Norga.
Schon eigentlich. Das war Anti-Norga.
Ja, das war Anti-Norga. Also das war zu Inter-Norga einfach so ein Zeichen gegen die Verschwendung und gegen diese überdrüssigen Messepartys, wo einfach nur rausgeballert wird. Also so war die Grundidee. Und der Tim hat zwei Tiere von mir gekauft. Also das macht er ja regelmäßig schon. Ne? Also die Geschichte hatte ich letztens erst erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Und hat zwei Tiere von mir gekauft. Die haben wir mit unseren Teams verarbeitet, haben noch ein paar gute Leute eingeladen. Heiko Antoniewicz, Wolfgang Müller, den Martin Tesch. Also wirklich gute Leute noch am Start. Der Ralf Boos war da.
Nur ganz kurz. Ja, der Antoniewicz.
Ja.
Der mit ihm kollaboriert hat.
Ich weiß, das ist, okay.
Das ist auch ein guter Freund. Auch so wie du, Tim. Ist auch ein guter Freund.
Der so ein bisschen an die Chemiekeule macht, ne? Mit Geschmäckern und Gerüchen.
Nein, nicht Chemiekeule.
Nee, also Chemie im Sinne von Dinge erfinden und.
Nein, gar nicht.
Wer war das denn? Erzähl es bitte nochmal.
Heiko ist einer der ganz großen Geschmackspairing-Menschen. Ja, aber nicht Chemie.
Nein, aber er erfindet Geschmäcker.
Ja, das ist jemand, der sich wirklich brillant mit Geschmack auskennt. Nicht nur, weil er sie irgendwie auf den Teller bringt, sondern hochanalytisch, großartiger Mensch. Und die Natur versucht, sozusagen die Natur so präsent zu machen, dass sie leicht mit der Chemie konkurrieren kann.
Der Geschmacksprofessor aus Kitchen Impossible.
Ja,
also komm, so habe ich das gemeint.
Kann ich mal pullern gehen?
Ja.
Ich habe jetzt schon mein zweites Bier.
Ja, natürlich.
Musst du auch?
Ja, dann machen wir eine kurze Pinkelpause.
Wir können zusammen gehen, weil der Arzt sagt, ich soll nicht so schwer heben. Dann können wir gemeinsam.
So, wir versuchen jetzt das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten, weil wir merken, dass du emotional doch relativ verkrüppelt daherkommst.
Also, wer sich schon immer mal gefragt hat, wie Gespräche mit Tim Melzer, nachdem man sich auf der Toilette erleichtert hat, starten mit den Worten so, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen mit Niveau hier zu befüllen, obwohl du dabei bist. Also mal gucken, ob das irgendwie geht. So, Luki, nur mal angenommen, es würde anderthalb Hörer hier geben und Hörer oder HörerInnen.
Gute Frage, sehr gute Frage, gut eingeleitet.
Die nicht wissen, wer oder was du bist. Erzähl auch bitte, warum nennt man dich den Fleischpapst?
Und komm uns nicht mit deiner beschissenen Bescheidenheit. Das nervt mich, weil komme ich wahnsinnig unsympathisch in der Öffentlichkeit.
Aber vielleicht ist es ein Charakterzug von Ihnen, Tim.
Ja, ich weiß, aber ich möchte das nicht. Ich komme dann unsympathisch rüber.
Also.
Manchmal bin ich wirklich sprachlos, Tim. Wirklich, das ist so. Oh Gott.
Also,
nehmt euch von dem Hack gefressen, Peter.
Also dieses Wort Fleischpapst, das hat tatsächlich auch wieder ein bisschen mit Tim Melzer zu tun, im entfernten Kontext. Wieso denn?
Ja, weil überall ist nicht mal wo Melzer drin ist, steht Melzer drauf.
Nein, also du musst wissen, ich war lange Zeit bei Stefan Marquardt und also den kennt man, und durch den Stefan kenne ich auch wieder Tim. Also es ist immer so ein Tim in meinem Universum. Gott sei Dank ist es auch so. Und ich habe lange Zeit bei Stefan Marquardt gearbeitet, und wir hatten damals was losgetreten. Wenn ich sage wir, das war so eine Vereinigung von Köchen, die einfach gesagt hat, also a bissl against the system. Das war damals die Jolly Roger Cooking Gang. Und das war für uns schon was Besonderes und für mich vor allem, weil ich, das war so für mich ein bisschen auch der Ausweg aus dieser Köche, Sterne, Gomilio, weiße Jacke. Und Stefan Mark war da einfach ein Vorreiter von dem Ganzen und hat gesagt, scheiß drauf, wichtig ist, was auf dem Teller ist, und wichtig ist, dass es schmeckt, und wichtig ist vor allem, dass wir diese Hierarchien abschaffen, ne? dass jeder das machen kann, was er gut kann, und wir so zum ganzen Team zusammenwachsen. Und das war die Jolly Roger Cooking Gang letztendlich, und ich war da lange Zeit dabei, also 11 Jahre, und habe das am Anfang auch sehr genossen, also auch mal die Welt zu sehen, ne? Also mal zu reisen, mal nach Australien zu fliegen, zu kochen, ein bisschen Fernsehen mitzumachen, große Veranstaltungen zu machen, Caterings zu betreuen für coole Events, also eine Grillparty für die Toten Hosen oder das Artist Catering bei Rock am Ring. Und
du hast für James Hetfield gekocht?
Ja, genau.
Seek and Destroy und gib ihm?
Ja, genau. Das ist immer noch eins meiner Highlights. Also der coolste Gast, den wir jemals hatten, war James Hetfield.
Ich höre dich.
Ja, da muss ich jetzt, sagen, so sehr ich dich schätze. Ne? Aber das ist nochmal.
Was macht James Hetfield so cool?
Du,
als Gast?
Schwierig zu sagen. Das ist so ein Idol von mir. Mhm, okay. Also wirklich ein Idol. Also Metallica ist meine absolute Lieblingsband schon immer gewesen. Und ich habe wirklich als 12-, 13-Jähriger, als damals das schwarze Album rauskam.
Das mit der Schlange?
Ja, genau. Ich habe das gefressen. Also wo halt auch diese Klassiker drauf sind, die auch der Nicht-Metal-Fan kennt. Nothing Else Matters oder The Unforgiven.
Wollte ich gerade sagen, gute Zungen behaupten ist aber das Pop-Album.
Ja, aber es ist auch toll. Also,
ja, aber das war... Klar, man kann sagen, das ist das Pop-Album, aber das war halt, auf einmal hat Bayern 3, auf einmal haben die im Radio Heavy-Metal-Musik gespielt, ne? Das stimmt, ja. Und das ist halt, und so ein Song wie Nothing Else Matters ist halt nach wie vor, das ist, also wenn ich mal sterbe, soll der auf meiner Beerdigung gespielt werden, das ist.
Nachruf, ja, der Nachruf im, genau, TV. Schöne und, Grüße an den BR.
Und deshalb war das, um zurückzukommen, und ich war dann mit dem Stefan Marquardt sehr viel unterwegs mit der Jolly Roger Cooking Gang, und wie das so ist, am Anfang ist es natürlich sehr, sehr schön. Und ich weiß noch, das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt mit dem Flugzeug geflogen bin, sind wir von München nach Berlin geflogen. Und meine Frau hat mir noch Thrombosestrümpfe eingepackt, weil sie gesagt hat, im Flieger, ne, wenn du so lange sitzt,
so lange,
zieh dir mal Thrombosestrümpfe an. Ich wusste das ja nicht, ich bin ja vorher nie weit weggekommen. Und dann war das natürlich spannend, und dann waren wir in Hamburg, und dann das erste Mal St. Pauli, und dann haben wir in Hamburg Stefans Kumpels kennengelernt, damals Jörg und Ole, RGF war damals ein Riesenthema so für uns. Revoluzzer, und dann waren wir in Köln, und dann habe ich den Ralf Zacherl kennengelernt, und dann waren wir, was halt damals alles so Kapazunder waren auch, also die du aus dem Fernsehen kanntest, und dann warst du auf einmal hier, hast du in Campino kennengelernt, und als wir in Düsseldorf waren und so, und ich habe das sehr genossen, aber habe mir dann auf einmal gedacht, du, das ist alles ganz schön in der großen weiten Welt, und es ist auch schön, so ein Tourleben, und toll, was man alles sieht, aber irgendwie bin ich doch schon lieber daheim. Das, was ich mir halt die ersten 23 Jahre nicht so vorstellen konnte, dass es auch im Bayerischen Wald so schön ist, da wo ich daheim bin und geerdet bin. Und dann habe ich mir gedacht, also auch dieser Rock'n'Roll-Lifestyle ist ganz cool, aber jeden Tag kickern und jeden Tag besoffen sein und jeden Tag nur 4 Stunden schlafen und immer Vollgas geben ist ganz gut, aber das kann es nicht für den Rest des Lebens sein, und habe mir dann überlegt, was zu machen, wo ich wirklich alle Herzen, die in meiner Brust schlagen, wie du vorhin so schön gesagt hast, befriedigen kann. Und wir hatten ja diesen Bauernhof, und ich habe dann die Idee gehabt, mir ein Haus zu bauen, mir eine Existenz zu schaffen im Bayerischen Wald, wo ich daheim bin, wo meine Wurzeln sind, und das einfach zu kombinieren. Na, also Landwirtschaft, Kochen, also mein Handwerk, das ich halt von der Pike auf gelernt habe, Gastronomie, was uns halt einfach mal genetisch in die Wiege gelegt wurde, sage ich jetzt mal, oder genetisch bedingt eingepflanzt wurde, Gastgeber zu sein, zu kochen, eine Landwirtschaft zu haben und nebenbei auch nicht zu vergessen, was das Schöne ist im Leben. Also in meinem Fall halt Musik. Mhm. Und das war so die eigentliche Grundidee. Und jetzt muss ich auf den Tim kommen, weil ich weiß nicht, die Geschichte kennt vielleicht der ein oder andere, und so bin ich auch zu Tim Melzer gekommen. Ja. Und darf ich dir erzählen, oder ist dir zu blöd?
Mach ruhig.
Also
jetzt nicht, weil die Geschichte blöd ist. Es ist nur so ein bisschen, lustigerweise, du bist ein ernsthafter Freund von mir, und ich mag, das habe ich an meinem Geburtstag festgestellt. Ich habe ja dieses Online-Kochen gemacht, und wirklich, ich bin die größte Großfresse und der überheblichste Lautsprecher der Welt. Aber wenn es um echte Emotionen geht und echte Freundschaften, dann ist mir das immer so ein bisschen ein zu viel. Also ich mag gar nicht so genau wissen. Ich mag das, wenn die Leute mich mögen. Ich will nicht wissen, warum.
Okay, dann lassen wir es weg, sonst hätte ich es jetzt.
Nee, mach.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, es war so, wir waren in Hamburg zur Internorga-Zeit, und es war ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 2005 oder 2006. Und wir waren in irgendeiner Kneipe und in zur Internorga-Zeit sind ja alle Gastronomen irgendwie in Hamburg. Mhm. Also jeder ist irgendwie in Hamburg, der was mit Gastronomie zu tun hat. Und wir waren abends weg, waren abends einheben und unsere Jungs von den Jolly Rogers, die haben halt immer gekickert. Und ich bin zum Kickern so blöde, ich kann es halt einfach nicht. Und außerdem nervt es mich dann irgendwann. Und das Bier schmeckt mir nicht, das Astra-Bier. Und der Mexikaner, der brennt, weil er am Tag zuvor schon 20 Mexikaner gesoffen hast. Und ich habe mich dann einfach an die Theke gesetzt. Und da saß Tim Mälzer neben mir. Und ich sage das jetzt mal mit Verlaub. Damals war er bei Weitem noch nicht so bekannt wie heute. Das
stimmt leider nicht, aber ja.
Nee,
aber das ist der einzige Teil der Geschichte, den du nicht mehr richtig erinnerst, aufgrund des Einflusses von Mexikanern.
Von welchem Jahr reden wir, Tim?
2006.
2006. Da
habe ich schon fast wieder aufgehört mit Kitchen Impossible. Mit Schmeck mich gibt's nicht.
Okay, also
da war ich schon hier Blüte.
Aber es ist schon ein bisschen her.
Also natürlich kannte man nicht, aber für meine Wahrnehmung war halt so, damals war ja doch Kerner kocht, ne? Wo dann ein Schubeck und Ralf Zacherl war immer dabei, Lafer, Lichter,
du. Gegründet.
Ja.
Sozusagen, also nicht ich, aber ich war sozusagen Gründungsmitglied derer, weil es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nur mich als Koch. So
wie heute auch noch.
Ja.
auf jeden Fall hat der, und die Geschichte erzähle ich wirklich gerne, weil die sehr emotional ist oder für uns viel gebracht hat und bei uns viel bewirkt hat. Ich bin mit dem Tim an der Theke gehockt, wir haben schön einen reingedudelt und dann sagt er, was machst du eigentlich so, wenn du nicht gerade hier mit den langhaarigen Vögeln da rumziehst? Sag ich, ja, ich habe jetzt einen Bauernhof und züchte jetzt Wagyu-Rinder. Sagt er, ja, Wagyu-Rinder, das kenne ich schon, ne? Das machen ja hier die Japaner, der Kobe-Rinder da. Was willst du mit dem Scheiß? Sag ich, ja, wir machen das jetzt auch, aber auf ökologischer Basis und ich möchte versuchen, das als Biobauer hinzubekommen und ich möchte einfach dieses Bindeglied zwischen Produzenten, wie die Köche ja gerne sagen, ich sage lieber Landwirt, zwischen Produzent und der, also ich möchte diese Kette kürzer machen oder transparenter machen und habe gesagt, dass ich Wagyu-Rinder züchte. Und dann sagt er, pass mal auf, mein junger Freund, ich gebe dir jetzt mal meine Telefonnummer und wenn du so ein Viech hast, dann rufst mich an, ich kaufe dir eins ab. Und wie es halt oft ist, du triffst oft im Leben Schwätzer und das muss ich auch sagen, auch wenn er das wieder nicht hören will, in seiner Bescheidenheit, in seiner falschen. Es gibt ganz, ganz viele Schwätzer auf diesem Planeten und ganz, ganz viele Großmäuler und das ist der Tim für mich nicht. Mhm. Er hat damals gesagt, pass auf, ich gebe dir jetzt meine Handynummer und wenn es soweit ist, dann rufst mich an. Und ich habe diese Handynummer wirklich 2-3 Jahre, ich habe sie mir eingespeichert im Suff, ne, Tim Mälzer und als es dann soweit war, als wir den ersten Ochsen hatten, habe ich mir gedacht, ich telefoniere die jetzt alle mal durch, die damals oder die schon mal gesagt hatten, sie hätten jetzt Interesse an diesem außerordentlich tollen Fleisch und dann waren wirklich große Namen dabei und die mag ich jetzt gar nicht sagen und es gibt 2 Namen, einer war Frank Buchholz und einer war Tim Mälzer und ich habe dann den Mälzer angerufen und habe gesagt, servus, grüß dich. Und dann hat er gesagt, na du rothaarige F, Punkt, 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 das Wort das benutze ich ja nicht. Ne? Und ich sagte, ja, wir...
Was in Bayern gerne mit PF geschrieben
wird. Genau. Ne? Und habe gesagt, wir werden jetzt quasi so weit und würden und hätten da den ersten Ochsen. Und dann hat er gesagt, ja, bring hoch das Viech. Und das war so, ja, das war so ein entscheidender Moment auch. Ich habe da heute noch Fotos in meinem Büro hängen, als wir dann nach Hamburg gefahren sind mit dem ersten Ochsen und so, weißt du, auch so dieses Ding, hey, da ist einer, der glaubt an uns, der glaubt an die Sache und der unterstützt uns von Anfang an. Und das ist eigentlich so dieser wirklich ernsthafte Beginn einer, ich bezeichne es schon, sehr großen Freundschaft.
Familiären Freundschaft.
Ja.
Familiären Freundschaft.
Ja. Also interessanterweise hört man das ja nicht zum ersten Mal. Also diese, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, Bescheidenheit von Tim. Hast du das in dem Moment, also dachtest du in diesem Moment, dass...
Ich dachte in diesem Moment, ich habe schon so viele in diesem Business, nennen wir es mal Business oder in diesem, wenn man es jetzt ganz dramatisch ausdrücken würde, würde man sagen Haifischbecken getroffen, die halt einfach oberflächlich sind. Und das ist auch immer was, wo ich sofort in die Bresche springe, wenn irgendeiner sagt, der Tim Mälzer ist ein Großmaul oder der Tim Mälzer, der ist oberflächlich oder der hat so eine schiefe Ausdrucksweise oder das ist ein Arsch, dann springe ich für den in die Bresche. Also das sagt keiner über meinen Freund Tim Mälzer, wirklich.
Das ist das Schlimmste, was du über einen Menschen sagen kannst, dass man für den in die Bresche springen muss.
Nee, fertig. Nee. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ganz kurz,
Luki. Jetzt hast du das Käppi verbogen.
Tim Mälzer hat hier, ich bin beeindruckt. Zeig's nicht mir, hier, zeig's mal Kamera.
Also ich bin auch beeindruckt.
Wow, also Tim hat sich einen Freund geknetet und dieser Freund sieht leider nicht aus wie ich, er sieht aus wie Lucky Maurer, das muss man ganz ehrlich, und wie gut, Tim.
Ja, ich habe nur den Nasenring, weil ich kein Silber habe, den habe ich nicht, da muss ich nachher noch irgendwo...
Weil ich kein Silber habe.
Was?
Schön. Weil ich kein Silber habe, schön.
Ja, aber ich bin detailversessen, aber das schenke ich euch OMR, das für euch.
Nee, wir versteigern das.
Das müssen wir nicht durchdrehen. Also ich habe der Geschichte jetzt gerade beigewohnt. Ich war ein bisschen speigsam, weil ich das Knetmännchen finalisieren wollte. In der Tat, es gab zu der Zeit war Küche im Wandel. Ja. Und man hatte eine ganze Zeit lang dankenswerterweise aufgrund der Tätigkeit von den ganz großen Eleven unserer Branche, also Eckhard Witzigmann, Hans Haas, Winkler, hilf mir bitte nicht, dass ich irgendjemanden vergesse.
Weil die Größen hast du schon gehört.
So den Großen, die ja natürlich die Kulinarik mit einem Fußtritt in Sphären bewegt haben, die zu dem damaligen Zeitpunkt Ende der 70er gar nicht vorstellbar war. Dann gab es so eine Zeit lang, ich sag mal, so eine Redundanz, so eine allgemeine Gültigkeit von gehobener Küche. Und dann gab es so zwei Entwicklungen, die parallel stattgefunden haben, die sich gar nicht voneinander trennen ließen. Das eine war in der Tat die Jolly Roger Gang mit den wirklich fantastischen Kollegen, deren Leistung man in meinen Augen auch viel zu selten honoriert. Stefan Marquardt, Ralf Zacherl, Baudrechsel gehörte für mich auch so ein bisschen mit dazu, Jörg und Co. Ich weiß nicht, ob Baudrechsel einen Ticken später kam, aber
kam Tacken später.
Aber eben so diese Urgewalt, die wir ja auch so genießen bei uns im Kochen, dieses Testosteron, Östrogen, schräg gesteuert, aber opulente Machen, das Anfassen, das Eintauchen, auch die, ich sag mal, nicht weiße Porzellan, hochglanzpolierte Welt, sondern auch ein bisschen das Düstere dahinter und die Musik, die Kultur drumherum änderte sich ein bisschen. Marquardt natürlich mit seiner ganzen Crew sehr dagegen an und parallel entstand eben auch eine mediale Welt, zu der ich auch unter anderem gehörte und Ralf auch vor allen Dingen im Wesentlichen. Ralf Zacherl, bis heute für mich der talentierteste Fernsehkoch, der geschmacklich rumlief, der wirklich eine unfassbare Kreativität zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Und ich bin immer der Meinung, genauso wie jeder von uns Demut den Großen der 70er, 80er Jahre gegenüber entgegenbringen sollte, weil die überhaupt erst möglich gemacht haben, dass man auf eine wie auch immer gearteten Art und Weise sozusagen kulinarisch am Teller arbeiten kann und dadurch eine Anerkennung in der Bevölkerung erzielen kann, abseits von Schweinshaxe und Sauerkraut, was immer sehr, sehr gut ist. Aber die Gerichte, die Modernität ist damals sozusagen gestartet worden. Und dann gab es die nächste Bande und jeder, der heutzutage mit einem schwarzen bedruckten T-Shirt rumläuft, mit einer schwarzen Kochjacke, ein Banderero, wie heißen da diese? Bandanas, ein Tattoo, Nasenring, was auch immer. Also dieses gängige Klischee eines wilden Koches heutzutage basiert eigentlich alles auf der Entwicklung und dem Öffnen dieser Geschmacksgrenzen der jungen wilden Jolly Roger Gang. Das ist sozusagen wie das Studio 54, wie heißt die Wall, the Factory, irgendwie so. Das war schon echt ein drolliger Ofen, du. Wenn du die gesehen hättest auf der Straße, hättest du die Straßenseite gewechselt. Also da hättest du alles gemacht, aber nicht vermutet, dass da irgendwas so was Feingeistiges und Berührendes und Emotionales rauskommt wie leckere Küche. Ich bin ein Mensch, das wäre nachher eine Frage, die ich gerne stellen würde, der sich grundsätzlich von Vereinigung fernhält. Verein, Vereinigung, Clubs, Zusammenschlüsse. Hättest
du nicht Jolly Roger Gang reingeschafft?
Ich hätte es reingeschafft. Ich wollte nur nicht drin sein, weil ich immer jede Form eines Vereins oder einer Truppe, einer Gang, finde ich, ist so ein bisschen, ich bin noch offener. Also ich will nicht sagen, dass da eine Geschlossenheit war, aber das war ja eben dieses, wir müssen deutlich Grenzen zeigen und ich bin kein Freund von Jeune de Restaurateur, ich bin kein Freund von irgendwelchen Kochclubs oder ähnlichen Dingen, nicht weil ich deren Leistung oder ähnlichen mich akzeptiere. Ich verstehe immer nicht, wenn ich was bewegen möchte, dann nehme ich alle mit auf die Reise und brauche keine Statuten, unter denen ich mich zu unterwerfen habe, um vielleicht ein Mitglied einer solchen Situation zu sein. Und die Frage ist sogar ganz berechtigt, wärst du da überhaupt reingekommen? Und ich glaube im ersten Moment nein, weil ich nicht offensiv genug Punk war, also nicht in meiner Darstellung, nicht offensiv genug schwarz war, nicht offensiv genug ganz klar nicht tätowiert war, sondern
ich bin auch nicht tätowiert.
Ich war einfach nur ein netter Koch. Oder ich bin nur ein netter. Ich bin ein netter Koch. Ich will nicht provozieren. Ich will nicht laut sein. Ich möchte lebendig sein. Und ich möchte, also ich bin so ein bisschen, gegen die Jolly Roger Gang zu dem damaligen Zeitpunkt auf einem gleichberechtigten Level war es ein bisschen so wie, ja, ich sag mal, Metal Hammer und Bravo.
Ja.
So, also eine große Diskrepanz.
Nee, ist gar nicht. Es ist beides Musik und beides mit einer Leidenschaft und beides mit Menschen und beides.
Ja, aber eine unterschiedliche Klientel und Alterszielgruppe.
Nein, ich meine jetzt eher die Verpackung. Also ich bin tickenfarbiger, ein bisschen bunter immer gewesen. Und die waren ja auch laut und die waren ja auch, das darf man nicht vergessen, die fast alle waren davon besternt. Das war jetzt kein Pupshaufen.
Ja, ich muss sagen.
Das waren richtig, also auch in der traditionellen Kulinarik, das war ein wilder Haufen, der nicht ansatzweise den Eindruck gemacht hat, als ob die wirklich in der Lage sind, ein Süppchen in Anführungszeichen
zu servieren. Den Ralf Zacherl, den hast du ja schon öfters sehr, sehr lobend erwähnt.
Ja.
Und ich sag's ganz ehrlich, mich hat das immer so ein bisschen gewundert. Stefan Marquardt habe ich auch in der Vorbereitung auf dich, Luki, mir viele Sachen angeguckt. Den hatte ich so, ich sag's jetzt mal provokant, eloquent und herausragend gut in dem, was er macht, gar nicht auf dem Zettel. Und jetzt frage ich euch, Hat das dann am Ende wirklich was mit dem Bandana-Tuch, den Tätowierungen und dem Heavy-Metal-Bezug zu tun, dass man sich denkt, so, dann kann das kein filigraner, ruhiger, toller Koch sein?
Es ging ja um. Bitte, entschuldige.
Also, ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Heute, als ich hochgeflogen bin, habe ich erstmal gesehen, die Sterne wurden heute wieder vergeben.
Genau.
Die Michelin-Sterne wurden heute
wieder
vergeben. So, und ganz viele Leute fragen mich immer, du, mal eine ganz blöde Frage, der Tim Mälzer und du, ihr seid doch so gute Köche, wieso habt ihr eigentlich keinen Stern?
Mhm.
So, und weißt du, was meine Antwort darauf ist?
Nee, das interessiert mich.
Das interessiert mich wirklich. Ein Depp. Ein Depp, ey.
Sie sag mal.
Nee, also ich glaube, und das vereint uns wieder, Tim, wir sind ja so frei im Geist. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, kann ich es schaffen, einen Stern zu bekommen? Ja, aber jetzt sind wir wieder genauso weit, wie du vorhin gesagt hast, ich will mich in kein Klischee eingrenzen lassen. Das war ja die Grundidee von dem, wie wir heute kochen, dass wir sagen, okay, lass uns doch einfach was zaubern. Und ich habe nie verstanden, diese Regulation. Stell dir mal vor, du hast 365 Tage im Jahr und hast 250 Tage im Jahr offen.
Mhm.
So. Und an diesen 250 Tagen kann es an zwei Tagen passieren, dass ein Tester kommt. So. Also hast du noch 248 Tage. So. An diesen zwei Tagen, die übrig bleiben, ist vielleicht dein Sous-Chef krank oder deine Frau ist gerade beim Entbinden und du bist nicht im Laden oder der Wein ist ausgegangen oder die Kühlanlage hat versagt und der Fisch ist schlecht geworden, was weiß ich was. Und genau an dem Tag kommen diese zwei Tester und mustern dich für eine Leistung von einem ganzen Jahr, weil es einmal schiefgelaufen ist. Und das ist mir zu blöd. Das ist mir einfach zu blöd. Ja? Und einfach zu sagen, ich mache mein komplettes Unternehmen, meine Küche, meinen kulinarischen Stil abhängig von zwei Personen, die mich anonym testen. Das ist mir zu blöd.
Gut, da bin ich sehr viel offen, positiver gegenüber eingestellt. Ich sage, es ist eine Form der Gastronomie, auch wenn sie inzwischen sehr viel differenzierter zu betrachten ist als noch vor 10 Jahren. Also auch die haben gelernt. Aber es ist eine Leistungsgastronomie und ich denke immer, der eigentliche Mensch, um den es geht, ist wirklich ausschließlich der Gast und eben nicht ein bestimmtes Bewertungsportfolio. Gerade heute sind die Sterne rausgekommen, bei dem einen oder anderen runzel ich die Stirn, wo ich denke, also entschuldige bitte, da bin ich jetzt kulinarisch eigentlich nicht hinterher. Und bei dem anderen, einem oder anderen verstehe ich auch nicht, warum da zum Beispiel eine Abwertung stattgefunden hat, wo ich sage, wo geht ihr denn mit? Also was sind jetzt auf einmal die Kriterien? Mhm. Also in welchen Bereichen? Was ich lustigerweise eben finde, und das ist für mich ein Problem dieser Küche, das ist nicht die Köche, es ist nicht die Restaurant. Aber wie oft haben wir schon drum gebeten bei den gängigen Führern, dass sich bitte mal einer zu uns hier ins Studio setzt und uns darüber aufklärt, uns die Welt erklärt, damit wir hier bitte mal aus dieser Klischeeschublade der Sterneküche, das kann ja nicht, weißt du, wir bieten uns nonstop mit blanker Brust zum Gespräch an und ich sage nicht, dass ich recht haben will. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür. Ich werde daran nicht partizipieren, weil ich glaube, menschlich und auch vom Fleißlevel her und der Konstanz bin ich persönlich als Koch gar nicht in der Lage, aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe so viele geile Köche und so viel unfassbare gute Mitarbeiter, dass man denen vielleicht sagen könnte, okay, an den und den Faktoren. Aber es ist von der Seite aus nonstop ein Nein.
Ja,
das ist das, was mich irritiert, wo ich sage, wir wollen doch nicht, ich will doch gar nicht, und ich glaube, das haben wir mehr als deutlich gemacht in der Vergangenheit. Auch ich generell, ich habe kein Recht, ich bin interessiert an warum es so ist, wieso es so ist, aber und da brauchen wir auch nicht mit dem Namen hinterm Berg halten. Wir haben die Chefredaktion von allen Führern angesprochen, die kein Interesse haben, vorbeizukommen. Ja,
der Gomio, der hält sich noch vor, ob er im Herbst uns besuchen kommt. Ich glaube, im Herbst wird das verliehen.
Ja, aber relativ lange schon, seit einem Jahr, kann man das sagen. Und wenn es ihnen dann in den Kram passt, dann ja. Also ich will jetzt gar nicht so bollerig klingen, aber ich finde es halt schade, weil erklärt uns doch eure
Welt. Weil es auch sehr interessant ist natürlich, da mal genau die Leute hierher zu bekommen, die dann auch genau darüber sprechen könnten und würden. Ja. Glaubt ihr, Tim und Luki, dass ihr die Sternetester zum Essen trotzdem da habt, unerkannt? Oder die Gumeo oder Hauben oder wie sie alle
heißen? Müssen wir auf jeden Fall, weil der kleine Laden hat einen Beep.
Die Botschaft. Aber ich rede jetzt von deinem Flaggschiff Bullerei und vom Stoy bei...
Ich glaube nicht mehr, solange nicht die Straße anderes spricht. Also ich glaube, dass das der Führer als solches, also der Gastroführer als solches, natürlich aufgrund der Menge der Restaurants erstmal nur auf verbale Empfehlung kommen kann. Also verdichten sich da die Empfehlungen, da müsst ihr mal hin, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Oder ob jemand medial das sehr laut bläst irgendwie und sagt, ich will da unbedingt hin. Oder vielleicht ein Lehrmeister hatte aus einer Position, aus einem alten Haus. Übrigens an der Stelle, Gratulation, freut mich ernsthaft von Herzen. Thorsten Michel.
Ja, 3 Sterne.
3 Sterne. Ja. Yippie-yay, Schweinebacke.
Im Temporär, ne?
Toll,
ja, bei dem Nachnamen.
Toll. Wieso?
Michela?
Kannst du mal nicht... Guck mal, das ist jetzt... Was? Demütig, du anerkennt, voller Respekt.
Du könntest auch
sende ich gerade meine Grüße aus an... Oder wir senden unsere Grüße und unsere Anerkennung und unsere echten Glückwünsche an Thorsten Michel, der seit sehr vielen Jahren sowieso schon auch da in der Führung der Küche war, was immer ein brutaler Job ist, aus dem Schatten eines sehr, sehr großen Namens herauszutreten. Und er hat es einfach geschafft und bestätigt erneut seine 3 Sterne. Entschuldige mal bitte.
Und dann muss ich noch mit diesen... Die Traube Thombach ist also das Schwarzwaldstube ist abgebrannt. Ja. Also wenn du da aufgestanden aus Asche.
Ja, ja, Phoenix aus Asche.
Wenn dramatisch
sagen. Und da musst du nicht mit einem blöden Michelwitz daherkommen.
Gar nicht.
Doch, total.
Das
färbt auf uns unangenehm
ab. Der Lob deiner Seite war schon längst abgesandt und nun hättest du auch sagen können, und ich habe einen so schnellen Kompagnon an meiner Seite, der auch 3 Sterne dafür verdient hat, dass er so schnell einen kommunikativen Witz schaltet, den er raushaut über den Äther. Hättest du auch sagen können. Also
du musst jetzt einmal verbal und vom intellektuellen Niveau her sind wir wie 2 fickende Hunde gerade.
Wer?
Wir, der Luki und ich.
Ja,
und du bist jedes Mal mit deinen Punchlines wie so ein Eimer kaltes Wasser, der uns trennt. Weißt du, du brauchst es nicht ins Lächerliche ziehen. Ich bin stinksauer.
Hans Haas, er hat den Mentor-Chef-Award heute bekommen.
Ja.
Ich hab mir die Verleihung.
Was hat er bekommen?
Den Mentor-Chef-Award.
Was ist das?
Für sein Lebenswerk quasi.
Könnte ich mir für dich auch vorstellen.
Nein.
Tim.
Nein.
Den Mentor-Chef-Award.
Weißt du, was das Schöne ist an der, ich habe das auch gelesen. Also ich habe es wirklich am Flughafen gelesen.
Ich habe es gesehen, schlimmerweise.
Ja, dass, dann habe ich gesehen, Klaus Erfurt haben sie den 3. Stern aberkannt. Das war ja gerade in allen Medien.
Ja, und Louis C. Jakob hat den Stern auch verloren.
2 offiziell.
Die hatten ja 2 nochmal, ne?
2, aber das habe ich auch nicht verstanden.
Und
das ist auch, glaube ich, dass wir da sollen wir erst nochmal uns ein bisschen einlesen, damit wir hier nicht mit halb sein.
Hab ich. Das Abendblatt hat es auch schon getitelt.
Das Schöne ist, ich habe das dann gelesen und dachte mir, ich kenne den Hans Haas sehr gut und das ist für mich der größte Koch aller Zeiten.
Ja.
Es gibt für mich keinen besseren, keinen. Und es ist ein lieber Freund und das Tantris ist für mich eine lebende Legende. Also, das ist unsere bayerisch-internationale kulinarische DNA, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ja. Entschuldigung.
Und ich habe das dann gelesen, dass er diesen Award bekommen hat. Und wenn ich ihn angerufen hatte, hat er gesagt, hey Hans, was sagst du? Und sagt, ja, passt schon.
Man hat auch gemerkt, die Umgebung, wo er das heute überreicht bekam, das kam ihm nicht so zu Pass. Er hat sich da ein bisschen unwohl gefühlt. Das wurde ihm bei einem Juwelier, ich glaube auf der Maximilianstraße in München, wurde ihm das Ganze überreicht.
Na gut, was willst du machen? Ich finde, da sollten wir alle für sorgen, dass wenn die Welt mal sich wieder normal dreht, dass Hans Haas nochmal seinen gebührenden Abschied zelebrieren kann. Und wenn wir dafür temporär nur das Tantris mal irgendwo, ich sag mal, lautmalerisch nachbasteln, in Anführungszeichen, weil dem gehört nochmal ein echtes Feuerwerk das gegeben.
Luki, dann hast du dich also gegen die großen Flüge nach Australien und München entschieden, Berlin. Und hast dich der Wagyu-Zucht hingegeben. Und das ist ja schon, korrigier mich da, so ein Ding, was deutschlandweit ganz oben auf deiner Fahne klebt. Wagyu-Rinderzucht, Luki Maurer. Was macht, muss ich vielleicht Tim fragen, was macht denn ihn da so besonders mit dieser Rinderzucht? Und einzigartig.
Naja, zunächst einmal ist Wagyu ein relativ einfaches Mittel, einen Burger teurer zu verkaufen. Wagyu bedeutet japanisches Rind. Mhm. Über dieses Produkt gibt es sehr viele Mythen und Geschichten.
Sag nicht immer Produkt. Produkt ist eine Plastiktüte.
Okay, über dieses Lebewesen, das über
Lebensmittel.
Was, über dieses Lebensmittel, über dieses Tier, was schlussendlich als Lebensmittel auf dem Teller landet, gibt es viele Mythen und Geschichten, die sich auf dem Niveau teilweise abspielen rund um die Yucca-Palme und der Spinne. Beste, teuerste Fleisch der Welt, wird massiert, trinkt Bier, hört den ganzen Tag klassische Musik. Am Ende des Tages ist es eine Rinderrasse.
So wie Kobe.
Nein, Kobe wiederum ist ein Gebiet, entschuldige bitte, wenn ich das falsch sage, ein Gebiet ähnlich wie der Schwarzwald, eine Präfektion.
Präfektur in Japan.
Eine Präfektur, genau. Entschuldigung, das Wort war falsch. Präfektur und Wagyu-Rinder, die aus dieser Region kommen und einen bestimmten Qualitätsstandard einhalten, dürfen sich dann mit dem Stempel Kobe schmücken.
Wie Spreewaldgurken oder Champagner.
Ja.
Also es ist ein Gebiet.
Oder ja.
Schwarzwälder
Schinken. Weißer Burgunder.
Oder Weißer Burgunder. Naja, und es ist eigentlich ein Edelprodukt. Es ist eigentlich ein Edelprodukt, was, wenn man es ganz genau betrachtet, ausschließlich zum Genuss gezüchtet wird und die eigentliche, ich sag mal, Qualitätssignatur erst bekommt durch eine ausgeprägte Stallmast.
Richtig.
Also dieses Tier, immer widersprechen bitte, Luki. Dieses Tier hat die Fähigkeit, ein Fett intramuskulär einzulagern, was über eine fantastische Geschmacklichkeit verfügt, was teilweise was auch mit der Fütterung zu tun hat. Und die meisten Leute, die von Wagyu-Fleisch reden immer von was Hochmarmorierten, Hochfettigen. Ja. Und Luki nimmt diese Rasse Wagyu und zieht sie auf, wie Tierzucht sein sollte, at its best, in Perfektion. Und da leite ich jetzt über zu unserem Gesprächspartner, Luki Maurer, der seines Zeichens nicht nur Tim Melzer Bezwinger bei KI ist, sondern eben einer der ersten Wagyu-Züchter des Landes und dazu beigetragen hat, dass dieses wunderbare Lebensmittel auf vier Beinen sozusagen seines Mythos der Unerreichbarkeit verloren hat.
Ich mach's jetzt mal knick und knackig, weil wir sind immer so. Wir schweifen so aus, ne? Aber das muss so sein wahrscheinlich.
Das können wir.
Bei einem Podcast ist das so und wo Melzer draufsteht, ist Ausschweifen drin.
Also Grund war eigentlich, wir haben diesen Bauernhof dann übernommen. Da knüpfen wir auch wieder genau da an, wo wir vorhin waren. Wir haben diesen Bauernhof übernommen und ich dachte, ich muss irgendwas machen, um den Produktionsweg transparent zu machen. Ich habe ein gutes Netzwerk in die Spitzengastronomie. Wir müssten eigentlich irgendwas züchten oder produzieren, was wir auch verkaufen können. So, meine erste Idee war, lass uns doch Ackerbau machen, lass uns Gemüse machen, da hatte ich keinen Bock, lass uns Braugerste machen, Bier mag ich gern. Und dann habe ich mal so eine Hochrechnung gemacht und habe mir überlegt, hey, pass auf, wir haben 36 Hektar Grund, wenn wir da Marihuana anbauen würden, dann, ja, weißt du, so Kilo mal Euro mal 36 Hektar, das wäre schon von der Wirtschaftlichkeitsrechnung her das Optimale gewesen. Und dann, und das ist so ein Schlüsselerlebnis, war ich auf einer Messe gebucht. Ich war damals Freelancer bei Stefan Marquardt und hatte den Wolfgang Otto kennengelernt. Diese Firma steckte noch voll in den Kinderschuhen, Otto Gourmet. Und die haben als erste Fleisch online im Internet verkauft. Damals war das Internet noch relativ neu. Und dass man sich Fleisch im Internet kauft.
So wie heute für dich, Tim.
Ne? Dass man sich Fleisch im Internet bestellt, war auch was ganz Neues. Und der Wolfgang Otto hatte mich gebucht, sagt, du, wir haben eine Messe am Wochenende, hast du Bock, hast du Zeit, kannst du für uns grillen. Es war die Eat and Style in der Olympiahalle in München. Dachte mir, klar, fahre ich hin. Gab damals 150 Euro am Tag. Ne? Dachte ich mir, da fahre ich 3 Tage hin, habe ich 450 Tacken, Tagesgage, also mal 3, wunderbar. Und auf jeden Fall war dieses Thema Wagyu ganz, ganz neu und der Wolfgang Otto, ein sehr, sehr lieber Freund von mir, auch vom Tim, oder?
Ja, ja, ich hab nur geatmet.
Ich frage nur.
Ich habe nur geatmet.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr lieber Freund von mir. Sehr, sehr lieber Freund, Unterstützer der ersten Stunde. Sagt zu mir, Luki, du musst heute die Wagyu-Burger braten. Und ich weiß noch, so ein Wagyu-Burger hat damals, glaube ich, 12,50 Euro gekostet.
Ja, mehr.
Nee, 50 Gramm Tasting-Burger.
Ach so, Tasting-Burger.
Okay. Du hast Jetzt pass auf.
So 12,50 Euro für einen 50 Gramm Wagyu Tasting-Burger. Und ich stand so am Grill und habe mir dann diesen Aufsteller hingestellt. Ne? Jetzt probieren Wagyu ganz neu. 50 Gramm Tasting-Burger, 12,50. Und ich habe mich da hingestellt mit meiner, ich sage jetzt mal, Bayerwald-Bodenständigkeit und habe mir gedacht, leck mich am Ohrspur. Also, ne, wenn es da so einen Idioten gibt oder ne, wenn es irgendjemanden gibt, ne, der das wirklich, der, was, also ich habe das mit meiner Demut, sage ich mal, mit meiner Bodenständigkeit aus dem Bayerischen Wald gesehen, hat man gedacht, das ist Hackfleisch. Ne? Also wenn ich zu meinem Papa sage, was ist ein Papa, weißt du, was ein Burger ist? Sagt, das ist ein Fleischpflanzerl in der Semmel. Ne? Und die Semmel ist noch nicht einmal knusprig. Ne? Also ein Fleischpflanzerl Semmel.
Das ist die, ne, Frikadelle, die wir hier
mit kennen. Salat und Ketchup. Ja. Ja? Und ich habe dann auf jeden Fall diese Burger gebraten und dann haben die uns überrannt. Jeder wollte Wagyu probieren. Und ich bin dann den ganzen Tag an dem Grill gestanden und dachte mir, jeder will Wagyu probieren. Und wir waren damals wirklich kohlemäßig komplett abgebrannt. Und
wer wir?
Meine Frau und ich, ja, als wir den Hof übernommen haben. Also wirklich, ja. Also das war, ist jetzt kein Scheiß, aber ja, ich habe so einen alten 320er BMW gehabt mit 360.000 Kilometer drauf. Ne?
Immer ein BMW.
Ja, aber der muss, ne? Und hoffentlich schafft.
Mit dem bist du auch gefahren in den Lebenslinien, ne?
Kann sein, ja. Gesehen. Ja, kann sein. Also so einen uralten BMW und bin da immer nach München gefahren. Zum Stefan und halt zum Marquardt und halt zu den Freelancer-Jobs. Damals gab es noch Haberl-Gastronomie, was dann später Arena One wurde. Und du warst halt so Freelancer und hast halt alle Jobs angenommen, weil du da die dreifache Kohle verdient hast wie auf dem Land, wie im Bayerischen Wald. Und ich habe schon einigermaßen Geld verdient, aber wir hatten frisch den Hof übernommen, frisch Haus gebaut. Also, ne? Und auf jeden Fall nach diesen 3 Tagen, wo ich echt jeden Tag gefühlt 500 Burger verkauft habe, dachte ich mir, das gibt's ja gar nicht. Die Leute in München, die sind so krass drauf, dass sie für 50 Gramm Hackfleisch 12,50 Euro bezahlen. Das heißt ja, und dann habe ich so mit meinem Hauptschulquali, habe ich eine Hochrechnung gemacht, ja, und habe dann gesagt, okay, 50 Gramm 12,50, das heißt 100 Gramm 25, das heißt 1 Kilo 250. Dann habe ich gedacht, leck mich doch am Arsch, Maurer, ja, 250 Euro für ein Kilo Hackfleisch. Ja? Und dann habe ich mal daheim noch so überlegt, hey, wie viel wiegt denn eigentlich so eine Kuh? Ne? Und dann hast du da ein Schlaggewicht von 400 Kilo. Und dann dachte ich mir, jetzt pass mal auf, 400 Kilo, da ist noch kein Steak dabei, kein Filet, gar nichts. Ne? 400 Kilo, einfach nur durchdreht in den Burger, 400 mal 25. Und dann habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Wenn es jetzt was zu tun gibt, dann ist es Wagyu-Beef züchten. Und habe dann meine Frau aufgeweckt, bin von München heimgefahren, von der Messe, habe meine Frau aufgeweckt, gesagt, Schatz, ich habe eine Idee, ich habe einen Masterplan. Die hat gesagt, bitte nicht schon wieder ein neuer Masterplan. Und die ist sehr leidensfähig. Und dafür liebe ich sie auch so sehr. Die ist, der Tim sagt, die ist manchmal ein bisschen kauzig. Aber
ein bisschen, die ist kauzig.
Die ist kauzig.
Die ist durch und durch kauzig. Aber dabei will man sie immer im Arm nehmen. Also die ist großartig. Großartige Frau.
Ja, also das ist auch das, was mich erdet oder was einen halt erdet auch. Dass jemand nicht komplett durchdreht und sondern auch mal die Tatsachen sieht und dann sage ich, weißt du was, wir züchten jetzt Wagyu-Rinder, ganz einfach.
Das muss ja Liebe sein, wenn man jemanden nachts weckt und sagt, ich habe eine Geschäftsidee, Rind.
Ja. Luki hat schon so viele Geschäftsideen, dass sie froh war, dass es Rind war und nicht Marihuana oder
Eisenbahn.
Ne? Und das war dann letztendlich der Grund und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, keine Knete in der Tasche, einfach Wagyu-Rinder zu züchten. Und es gab damals genau 3 Züchter in Europa. 2 waren in Belgien, einer war in Holland. Und ich habe da überall E-Mails hingeschrieben und die haben gesagt, ja, wir hätten schon Tiere zu verkaufen. Ne? Sind wir so beim Zuchtbullen bei 15.000 bis 20.000 Euro. Ne? Und ich hatte nicht mal einen 20er, um meinem 3er BMW zu tanken, um wieder nach München zu fahren. Also das muss ich auch hier mal eine Hommage an meine Frau, weil die hat mir immer die Kohle zum Tanken geliehen früher, weil die hat wenigstens einen ordentlichen Job gehabt. mit einem ordentlichen Gehalt. Ne? Ist eher Wunder, dass sie noch mit mir zusammen ist. Aber,
yep.
Ja. Depp. und Und so kam das Ganze. Und dann haben wir angefangen, Wagyu-Rinder zu züchten. Und aus dieser Idee ist aber dann natürlich eine komplett andere Idee entstanden. Weil wir haben mit 3 Kühen angefangen und 1 Bullen. Das sage ich oft auch. 3 Kühe, 1 Bulle, 0 Ahnung. Also wir hatten da keine Ahnung von der Edelrinderzucht. Und wir hatten natürlich auch nicht die Knete wie andere, dass wir da jetzt Vollgas einsteigen. Es gibt in München zum Beispiel einen Gastronomen, der fand es auch gut und ist dann natürlich gleich ganz anders eingestiegen in die ganze Szene. Und es gab dann auch eine relativ schnelle Entwicklung von deutschem Wagyu. Und ich habe mir dann gedacht, hey, es kann es nicht nur sein, Marmorierung, wie der Tim vorhin schon gesagt hat, Marmorierung und Fleisch und diesen Schmelzpunkt und dieses Produkt zu erzeugen, sondern ich habe dann immer mehr dadurch, dass ich es halt jeden Tag selber gemacht habe, auch das Tierwohl mitverfolgt. Und letztendlich dachte ich mir, meine oberste Prämisse, mein oberstes Bestreben ist, dass wenn wir schon Tiere töten, um sie zu essen und um Lebensmittel draus zu machen, dass es denen auch gut gehen soll. Dass der Tod nichts Schönes ist, das weiß man. Ja? Und dass Sterben nicht glücklich sein kann, das weiß man auch.
Das ist mein Lieblingsbegriff, das ist sehr zynisch gemeint, artgerechte Schlachtung.
Ja, artgerechte Schlachtung, ne? Ein schöner Tod. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tod, ja. Was für ein Scheißdreck, ja. Da bin ich voll bei dir. Aber und das war dann so meine Prämisse. Also natürlich ist Sterben nichts Schönes. Und wenn man sich aber für eine Ernährung mit Fleisch entscheidet, dann muss dafür auch ein Tier sterben. Aber das Tier, das stirbt, muss ein unglaublich schönes Leben gehabt haben. Und das war dann unsere oberste Prämisse.
Was ist denn ein unglaublich schönes Leben für ein Rind?
Einfach nur, dass das Tier auf der Weide ist, dass es einen Laufstall hat, dass es eine Mutterkuhhaltung ist, dass die Tiere fressen können. Wenn es nass ist, ist es nass, und wenn die Sonne scheint, scheint die Sonne. Also so ganz einfache Dinge, weißt? Eine 365-tägige Weidehaltung. Einfach eine Mutterkuhhaltung, eine ökologische Landwirtschaft, so wie wir das heute betreiben. Und das war meine oberste Prämisse. Und da muss ich jetzt einhaken. Und das war halt ein bisschen konträr. Ne, du kannst halt auf einer Seite einen Vollgasmast betreiben und die Tiere stopfen und füttern, dass sie noch fetter werden, wie ausschauen wie ein Sumo-Ringer. Und auf der anderen Seite lässt du die draußen rumlaufen und machst hier die Hippie-Nummer. Mhm. Ne?
Ab wann bekommt die Branche sowas mit, Tim? Da ist einer aus dem Bayerischen Wald, der eine Rinderzucht hat, die man so noch nicht kannte, die eventuell auch ein bisschen lukrativ ist, aber irgendwie noch ein bisschen anders, als man es kennt.
Kann ich dir nicht beantworten, interessiert mich auch immer relativ wenig. Und das meine ich jetzt gar nicht blöd, sondern ich gehöre zu den Leuten erst in dem Moment, wenn ich was erlebe und sehe, selber entdecke. Dann kriegt das für mich auch ein Interesse, weil natürlich kann ich mich in den gängigen Fachmagazinen oder ähnlichen wahnsinnig schlau machen, aber dann ist das irgendwie so wie nicht erlebt und nicht erjagt, also nicht selber erlegt und nicht selber gejagt. Und ich bin drauf aufmerksam geworden auf der Reeperbahn morgens um 4. Es war in dem Hotel, wie heißt es? In der Kogge.
In der Kogge war das.
In der Kogge war es. Es war nicht im Lusisi, da waren wir später dann noch irgendwie, weil der Lusisi war bei mir immer sehr spät. Ja. Es war in der Kogge, wo wir wirklich zusammengesessen haben. Marquardt war da, Zachal war da, ich glaube Kutaska war da, du warst da, ich war mit 2, 3 Jungs da. Es war in der Norga-Rahmen irgendwie und da, nochmal, und in der Norga, so geil diese Veranstaltung ist, aber es ist auch wirklich die Ansammlung der größten Dummschwätzer, die man sich vorstellen kann. Nämlich halbbetrunkene Köche morgens um 5 auf der Reeperbahn, die über große Projekte reden. Also ja, sowas, genau. Sowas wie in Berlin in klein. Und
Fashion Week für Gastronomen.
Ja, genau, sowas wie, wenn man trifft sich, natürlich, und wir müssen mal unbedingt, und es ist geil. Genau. Und
lass uns was starten, ja, lass uns was zusammen machen.
Ja, und unbedingt, und es ist geil, und ich will jetzt auch so. Und dann ist natürlich, bei den Köchen gerade, nee, ich will jetzt auch mein eigenes Gemüse anbauen. Und du denkst, das ist jetzt sehr präsent, das fing damals gerade zart an. Und ich sag mal, die Mutter der Dummschwätzer sozusagen war Luki Maurer für mich. Einer aus der Jolly Roger Gang, einer der Großkotze, einer der großen harten Rocker, aber irgendwie auch sympathisch. Und da habe ich gedacht, komm, dann lass uns jetzt das Gespräch beenden. Das war meine Motivation eigentlich. Lass uns gar nicht so intensiv drüber reden, weil wenn es eine Idee ist, dann lass uns drüber reden, wenn es soweit ist. Und da habe ich halt Bock drauf gehabt, richtig, richtig, richtig Bock, aber nicht in der Theorie.
Und wann war es dann soweit?
2 oder 3 Jahre später war es dann endlich so weit, dass ich da reingekommen bin. Und dann muss ich sagen, hat mich was begeistert. Und das ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, bei Köchen heutzutage. Was mich ein bisschen nervt, wenn immer nur Regionalität, die Nachhaltigkeit in vielen Bereichen. Man muss ehrlich sein. Jedes Tier, was für uns sozusagen aufgezogen wird und früher oder später auf dem Teller landet, springt ja nicht freiwillig ins Messer. So, das heißt, das ist der Akt, den wir nicht verhindern können. Was du aber verhindern kannst, ist auf dem Weg dahin jegliche Form des Tierleides. Und Wagyu in seiner Schönheit ist einfach nur eine Gänsestopfleber in groß.
Richtig.
Oh. Also, wenn du mit einer harten Fettmarmorierung arbeitest, wenn, denn dieses Fett lagert sich erst ein bei einer gewissen Bewegungsunfähigkeit dieser Tiere. Grundsätzlich ist da viel Fett drin, mehr als auch bei üblichen Rinderrassen, aber dieses nahezu schneeweiße Bild, da werden Tiere sozusagen in Ruhe gelassen oder in Ruhe gehalten, stärker gefüttert, das ist die Idee, zumindest was meine Informationen angeht, hinter der Maische, es ist Maische kein Bier, was bei der Sake-Herstellung passiert, was die Tiere fressen, die erleben genau das gleiche wie wir, wenn wir eins zu viel getrunken haben, irgendwann kommt der Munchie. Das heißt, du isst mehr, als du eigentlich benötigst. Mhm. Dadurch kommt mehr Fett, Bewegungs- und das Massieren ist, damit es sich gut verteilt, ist heutzutage wie Waschanlagen. Da steht keiner mehr und massiert die Tiere einzeln, jedenfalls nicht nach meinem Wissen, sondern die Kühe laufen durch so eine Art Massagewaschern. Und Luki hat einfach nur die Schönheit dieser Rasse, die Schönheit des Tieres erkannt und verzichtet auf den Mastschritt.
Richtig.
Die Mastung, das ist das Masten. Das ist eigentlich so, was man negativ bei dieser wunderbaren Rasse anwendet, um das Premium-Produkt, die was ist das, eine 6, 7 in Deutschland?
12. Also in Deutschland, ja, eine 8, 9.
Was ist 6, 7, 12, 8, 9?
Also es gibt einen sogenannten BMS, also Beef Marbling Standard oder Beef Marbling Score.
Ist das unser Body Mass Index?
Nein, das ist
Tim's Body Mass Index.
Das ist wieder Reinheit beim Diamanten.
Ah ja, okay.
Nee, das ist also Beef Marbling Score bedeutet die Einlagerung von intramuskulärem Fett in der Muskelfaser. Mhm. Und je mehr Marmorierung du hast, desto zarter wird das Fleisch. Und der Fachmann spricht davon Marbling and Tenderness, also Marmorierung und Zartheit.
Aber trotzdem, ja. Ist jetzt das Wagyu aus Rentabilitätsgründen dein Steckenpferd geworden im ersten Moment und heute hast du die Liebe und die wirkliche Zuneigung dafür? Weil so wie du vorhin gesprochen hast, hörte sich ja erstmal so an, als wenn du gedacht hättest, oh krass, genau. Damit kann ich richtig Kohle machen.
Der ist Millionär.
Ja, Gott sei Dank, endlich.
Er widerspricht nicht.
Nein, aber das...
Seit du ihm die Marmorplatte bei KI geschenkt
hast. Was soll ich ihm jetzt sagen? Ja?
Nee, aber das Beste ist eben geil, mit welcher Naivität wir eben, und das ist gut so, Dummheit schützt uns manchmal nicht vor Fehlern, aber auch manchmal nicht vor richtig machen.
Nein,
denn wenn zu sagen, 400 Kilo Hackfleisch aus einem Rind hochgerechnet auf, was war das, 20 Portionen auf ein Kilo?
25 Euro. Fürs Kilo mal 400 Euro.
Da, geht, ne? Dann bist du bei 1,2, 1,3 Millionen Euro.
Nee, kommt, wir reden hier von München, Maximilian.
Hallo. Street. Ja, wir sind ja nicht weit weg von München. Jetzt pass mal auf, ich rede jetzt mal.
Hamburg hat ja nur noch die meisten Millionäre in Deutschland.
Nee, 400 mal 20 mal 12 Euro. Rechne das mal aus.
Nee, 400 Kilo Schlachtgewicht mal 25 Euro. Das sind 10.000.
Ja, aber du hast ja Verkaufswert gerechnet, als du damals gedacht hast, dass das richtig was wollen. Und das ist 400 Schlachtgewicht.
Genau.
Mal 20.
250.
Ja, nochmal. Ja. Mal 20, weil es.
Ja, sind 100.000.
Ja, und dann nochmal mal den Verkaufspreis von 12.
Nicht schlecht, ne? Das war meine Grundidee.
Ja.
So, und.
Und damit würde ich auch ins Rinderbusiness einsteigen. Leila steht mir da meine Intelligenz im Wege.
Naja, du
dass,
hast
ich, dass ich weiß, dass hinten raus das nicht ganz so zu rechnen ist. Ja. Was ich denn ja auch immer mal gezeigt
habe. Aber du verschenkst die Rinder.
Ja.
Naja, ist ja kein Geheimnis, war ja beim Kitchen Impossible.
Ja, ich sag mal so, ohne die großzügige Mitarbeit von Luki und unserem kleinen Deal, den wir da miteinander getroffen haben, wäre das nicht möglich
gewesen. Aber ja. du glaubst nicht, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Als die Folge lief, du hast ja dem Duck, dem Max Strohe und dem Tim Raue ein Wagyu-Rind geschenkt.
Ja.
Ne? Was wirklich sehr großzügig ist. Also die müssen alle immer nochmal doppelt Danke sagen, ne? Weil das ist schon mal eine großzügig.
Ja.
Das ist was anderes als eine Herrenhandtasche. Oh.
Ich sehe den Duck anders.
Entschuldigung, also ich muss kurz lachen.
Ja.
Und der Witz war, die Folge lief und am nächsten Tag, da kam
deine Frau
bestimmt 60 E-Mails. Meine Frau, die geht ja früher schlafen, die hat sich Kitchen Impossible nicht angeguckt und sagte, hey, da haben heute schon 10 Freaks angerufen, die wollen eine Patenschaft für ein Wagyu-Rind. Ja? Also das lief halt bei Kitchen Impossible abends. Ne? Der Tim hat denen das geschenkt. Im Weihnachtsspecial war das, glaube ich, 2020. Also, der
Tim hat denen das geschenkt.
Ne? Und am nächsten Tag, mein Mann mag auch gerne Kühe. Wir würden gerne so ein Wagyu-Rind kaufen. Geld spielt keine Rolle. Haben das gestern im Fernsehen gesehen. Also, Ne, also
ist geil, weil nochmal, also Präskription finde ich auch gerade in der Landwirtschaft oder gerade vielleicht in der Viehzucht, um noch.
Was ist denn das, Präskription?
Du zahlst vorher, bevor du das Produkt bekommst.
Subskription heißt
das. Also Subskription, was heißt Präskription?
Prä ist eine lateinische Vorsilbe für vor.
Deshalb dachte ich.
Aber beim Wein sagt man doch Subskription, Vorbestellung.
Ja, also ich lege jetzt sozusagen schon eine Art Patengeld auf den Tisch, damit der Wirt, also der Landwirt als solches die Möglichkeit hat, unabhängig von saisonalen Schwankungen oder anderen dieselbe Intensität in das Tier hineinzupumpen, weil er von vornherein weiß, dass er das Tier auch verkauft. Mhm. Zu einem ihm und seiner Leistung angemessenen Preis. Das gibt es unter anderem im Patanegra-Bereich in Spanien. Das gibt es bestimmt auch noch in anderen Bereichen. Ich kann mir vorstellen, dass Trüffel bei der Suche, dass man auch vorher den Preis festlegt, bevor die Leute losziehen als soll. Aber das ist auf jeden Fall so, weil damit kann ja der Landwirt dann herausragend arbeiten, weil er nicht sparen muss, weil er nicht die Angst haben muss, oh Scheiße, Corona zum Beispiel, jetzt haben wir eine Corona-Zeit, Gott sei Dank läuft ja der Lebensmittelhandel weiter und Gott sei Dank sind wir kreativ. Aber es hätte auch zur Folge haben können, dass eben bestimmte Produkte auf einmal da sind und jetzt haben die Rinder eine wunderbare Lebenszeit, dass man so ein bisschen das auch ausweiten kann. Aber nochmal, wie lange, in welchem Alter schlachtest du?
5 bis 6 Jahre.
5 bis 6 Jahre und jetzt geht die Rechnung mit den 250 Euro pro Kilo nicht mehr ganz so geil auf. Also das Tier ist immer noch ein wahnsinniges, wertiges, aber was es auch wahnsinnig wertvoll macht, ist nicht einfach nur ein Kilopreis, sondern die verdammte Arbeit des Landwirtes. Das, so, und die Zeit, die Ruhe, das ist ja heutzutage einer der größten Faktoren übrigens bei der tierischen Lebensmittelproduktion, dass man wirklich sagt, lass den Viechern mal wieder Zeit. Und Viecher meine ich jetzt voller Respekt.
Ja.
Ist übrigens einer der können wir auch mal gleich über was anderes reden. Weil ich finde das so nie. Ich habe mal eine Lebensmitteldokumentation gedreht über die Produktion von Geflügel. Und ich habe mit einem Großproduzenten gesprochen und habe ihm gesagt, wenn ich Ihnen jetzt pro Huhn 5 Euro mehr gebe, was würden Sie an der derzeitigen Aufzucht verändern? Mhm. Einfach um mal zu gucken, finden die das wirklich so geil, wie sie alle sagen, oder ist da noch sowas wie Restmoral im Körper drin? Ja. Und derjenige sagte dann zu mir, 2 Dinge, an denen würde er aufhören rumzuarbeiten. Das ist die Genetik, um die Tiere immer schneller, immer größer hochzupumpen, um auf Wirtschaftlichkeit zu arbeiten und dadurch eben auch die Zeit. Er sagte selber, kommt er in ein und das war ohne Kamera leider, er wollte es auch vor der Kamera nicht wiederholen, er hat inzwischen ein schlechtes Gewissen, in welchem Turbo-Boost konventionelles, aber ich sag mal industriell produziertes Lebetier hergestellt wird. Das muss man leider so kalt und sachlich sagen, wie ich es jetzt gerade auch formuliert habe.
Weil die Nachfrage so groß ist oder weil
der Preisdruck, die
Profitgier des Landwirts
so groß ist? Also bei aller Liebe. Also ich glaube, in der Landwirtschaft Profitgier ist ziemlich das Schlimmste, was man sagen kann. Da müssen wir für alle Formen der Landwirtschaft wirklich in die Bresche springen, ob man konventionell, nachhaltig, bio organisiert. Also da möchte ich überhaupt nicht differenzieren. Es mag, wie in jeder anderen, in jeder Branche auch, Menschen geben, die damit nichts zu tun haben. Aber nee, es ist der Kunde. Es ist leider der Kunde.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Das ist ja auch natürlich so eine Geschichte. Viele sagen zu uns immer, hey, wieso verarbeitet ihr Rindfleisch aus Amerika, aus Südamerika, aus Australien? Ne? Und wieso bleibt ihr nicht regional? Mal ganz im Ernst, das hat ja nichts mit deinem Umkreis zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt nach Straubing schaue, da gibt es einen großen Geflügelunternehmer. Das ist zwar nur 18 Kilometer weg von mir, aber... Ne?
Ist regional.
Ja, ist regional. Ne? Also die Laster, die da vom Hof fahren, die haben auch alle ein Straubinger Nummernschild. Also es ist regional.
Also, ein grünes.
Ja.
Ach so. Ich habe hier ein kleines Fragengewitter zum Thema Fleisch. Das würde ich ehrlicherweise, Tim, ja? Wolltest du was sagen?
Ich atme nur. Was ist denn los?
Es sah so aus, als wolltest du was sagen.
Nein. Kann ich noch so Würstel essen? Oder
ist das ist alles für dich. Du kannst auch die Mütze. Die Mütze ist für Tim.
Dieses Geschmatze, der die ganze Zeit
auf. Ist das nicht geil? Die haben sogar eine Mütze. Also die haben dich ja so unglaublich gut modelliert. Muss ich ja wirklich mal... Tim macht einen Shoutout nach dem anderen immer für die Metzgerei Wagner. Ja. Und womit?
Mit Recht.
Mit Recht. Wie kann man die... Wie kann man... Gut, gut. Ich wollte gerade sagen, unter den Landwirten gibt es bestimmt auch das ein oder andere Black Agnes, aber das habe ich mir dann gespart. Wie kann man Menschen überzeugen, weniger Fleisch zu essen, Luki?
Indem sie nachdenken.
Matt.
Ich Idiot wollte gerade noch Meth sagen, aber dann...
Entschuldige, Luki. Entschuldige.
Indem sie drüber nachdenken.
Ja. Weniger Fleisch oder mehr Fleisch? Was war die
weniger.
Frage?
Weniger Fleisch.
Weißt du, ich glaube, das ist so...
Weil du sagst ja selber, dass du gar nicht so viel Fleisch isst.
Nee, weil ich kann es mir auch gar nicht so... Also, wenn du gutes Fleisch kaufen willst, dann kannst du es ja gar nicht so leisten, weil das ist ja teuer. Ja, ich kann auch nicht sagen, ich esse jeden Tag weißen Albertrüffel und sauf jeden Tag eine Flasche Dom Perignon. Also ich habe wirklich viel Kohle. Also wenn ich das Ganze auf ein ordentliches Maß bringen muss, dass es auch gesund ist, dann lassen wir es doch dabei, dass man sich am Freitag einen Fisch macht, am Samstag mal ein Schnitzel und am Sonntag einen Sonntagsbraten. Mhm. Und einfach diese Relation. Ja? Und ich glaube, das haben wir halt verloren. Also diese Relation.
Ist aber schon eine sehr bayerische Romantik auch, ne?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so stimmt, was wir da sagen. Ob wir ob wir wahnsinnig viel Fleisch am heimischen Herd essen, ne? Also das ist für mich eine Differenz, weil ich beobachte ja natürlich auch Menschen beim Einkaufen und ich gucke viel in die Supermärkte, in die Einkaufskörbe. Und wenn ich jetzt mal Wurst und sowas kurz separieren darf, weil es ein bisschen ein komplizierteres Thema ist, aber jetzt Fleisch, die Fleischtheke, das Fleisch aus dem Regal, habe ich nicht den Eindruck, dass sonderlich viel ist. Wir haben ein bisschen ein Problem einer Versorgungsmittel, dass wenn wir essen gehen, musst du Fleisch haben oder empfindest du das Bedürfnis nach Fleisch, weil ansonsten ist es den Preis nicht wert. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Mentalität in der Kantine. Wenn die Leute dort Gerichte ohne Fleisch angeboten bekommen, ist es oft so, ja, das ist jetzt einmal ja, aber ich will wieder mal. Also das ist, wenn du was wegnimmst. In Lyon haben sie jetzt, glaube ich, entschieden, sämtliche öffentliche Kantinen komplett fleischlos zu spielen. Und ich glaube sogar in den Schulen.
Es ist interessant, dass du das sagst.
Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde, das ist eigentlich ein intelligenter Weg. Ja. Weil das ist in einer Versorgung, muss ich nicht liefern. Der Mensch kann sich zu Hause entscheiden, ob ich weiter Fleischkonsum machen möchte. Und wenn ja, auf welchem Niveau, auf welcher Qualität, zu welchem Preis ich das Ganze machen möchte. Wichtig ist nur dabei wirklich eins zu verstehen. Und das ist das, beißt man sich so ein bisschen immer selber entspannt, oder weil ich die Katze bin, dass man sagt, wenn du zu preiswertes Fleisch kaufst, musst du wissen, welche Mechanismen in dem Moment man dabei unterstützt. Das heißt, Preis nicht gleich Qualität, nicht unbedingt, aber zumindest Tierwohl.
Ja, wir haben hier eine Frage.
Kann man das so,
ja.
Wenn es gut gemacht, also wenn es transparent gemacht
ist. Wir haben hier die Frage von einem Zuhörer im Vorfeld bekommen, oder ich. Warum ist ein perfektes Dinner immer mit Fleisch verbunden? Und das ist ja im Prinzip das, was du gerade eben angeprangert hast, Tim. Oder zumindest, ich wollte mich gerade verbessern, zumindest einmal fragend in den Raum gestellt hast.
Ja.
Ist gut, dass diese Scheibe zwischen uns steht.
Ja, ja.
Luki, warum? Ist es tatsächlich so? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, das ist auch so im Kopf drin. Also, wenn man essen geht, ist es ja was Besonderes, weil man geht ja nicht jeden Tag essen. Und wenn man sich was Besonderes gönnt, oder wenn man sich das leistet, dann muss es auch was Besonderes sein. Und ich glaube schon immer noch so, dass dieses Fleisch, ne, dieses Rinderfilet-Medaillon oder dieser Schweinsbraten am Sonntag oder diese knusprige Ente, dass es schon immer noch die Königin ist. Ich meine, keiner geht heute Sonntag essen und sagt, heute lade ich mal zur Feier des Tages die ganze Familie ein und dann gibt's Kartoffeln mit Quark. Für alle.
Mhm. Doch schon.
Im Wirtshaus.
Im Restaurant.
Ne? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ins Tantris gehe, dann, und denke mir, boah, heute gehen wir ins Tantris, heute lassen wir die Fetzen fliegen, dann denken wir auch, der Hans Haas, der macht für uns eine schöne Taube oder einen schönen Rehrücken.
Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also, je besser das Restaurant, desto weniger erwarte ich Fleisch. Mhm. Weil ich halte das eigentlich.
Für mich ist es im Kopf schon immer noch so drin, weißt du? Okay. Auch dieses edle, jetzt nehme ich das Produktwort, sondern auch dieses edle Produkt, dass man sagt, heute habe ich eine Taube, eine Presstaube oder heute habe ich einen Rehrücken Baden-Baden oder heute habe ich einen Osaki-Beef aus Japan. Ja. Ne? Dass ich das immer verbinde wie so ein Beluga-Kaviar oder so ein Alba-Trüffel. Einfach diese Wertigkeit, ne, die im Kopf vorgefertigt ist.
Ist es vielleicht, oder sind wir vielleicht in einer Phase, wo es so die letzten Lebenszeugen gibt für diese Haltung? dass sozusagen die letzte Generation ist, für die Fleisch noch eine Definition von qualitativen oder wertigem Essen ist. Und dass unsere Generation, und dazu zähle ich mich auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen für dich anmaßend ist, weil wir ja 3 Jahre auseinander sind, dass wir weniger und weniger in diese Richtung denken. Dass wir weniger und weniger sagen, es muss ein Fleischprodukt sein. Also ich habe jetzt gerade in der Pandemie wahnsinnig viel bei unserem Haus- und Hoflieferanten Dennis bestellt, also dem Sam-Haus, und habe meine komplette Leidenschaft für vegane Gerichte entdeckt, weil sie gerade in der asiatischen Küche trotzdem voll aromatisch und umami sind. Das mag ein bisschen was mit Glutamat zu tun haben, möchte ich jetzt nicht zu nahe treten, aber grundsätzlich passiert da was im Gaumen. Und ich vermisse da nichts. Und wenn ich Fleisch esse, dann sollte es eine emotionale Ebene bei mir haben. Das ist das, was es ist.
Kindheitserinnerung an Fleisch.
Hühnerfrikassee. Ist emotional. Ein Grill-Event ist für mich emotional. Und da ist weniger das Fleisch, sondern es ist das Feuer, das Grillen, das am Grill stehen, die Soßen, die Töpfchen, irgendwie so. Und das funktioniert hervorragend mit Gemüse. Aber Fleisch bietet da in einigen Bereichen noch eine größere Emotionalität. Die Roulade, wunderbar, hat vielleicht auch was damit zu tun in der Gastronomie, wenn ich einen Laden wirtschaftlich bearbeiten möchte, ist es leichter für mich als Gastronom von dem Gast für die Dienstleistung Fleisch auch meine Dienstleistung bezahlt zu bekommen, als bei der Dienstleistung Bratkartoffel. Wenn ich jetzt nur Bratkartoffeln machen würde, dann würde keiner die Arbeit dahinter sehen. Dann ist es für jeden so, ach ja, das kann man ja schnell, weil Kilopreis Kartoffel ist easy. Aber eigentlich ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass eigentlich die Bratkartoffel teurer ist als das Rinderfilet von dem Arbeitsaufwand her. Und das kriege ich halt nicht richtig kommuniziert. Da tut man sich wahnsinnig schwer.
Weil ihr nicht in der Lage seid, das zu kommunizieren? Oder ist der Gedanke des Gastes einfach nicht?
Das ist noch ein Entschuldigung.
Da mag ich jetzt gerne mal dazwischen grätschen.
Bitte drum,
das ist ein Thema. Das ist so eine Geschichte, wo ich mir immer denke, wenn jemand sagt, ich mache mir meine Nudeln daheim selber.
Oder billiger und besser.
Ne, ich mache mir Spätzle daheim selber. Oder ich habe heute Gnocchi gemacht.
Ne? Gnocchi.
Knutsch.
Mit einem schönen Chianti.
Und hinterher ein Espresso. Ne? Oder ein Latte Macchiato. Okay,
Zwei Espressi.
Nee, wo ich mir immer denke, das ist das Schöne an der italienischen Küche, wo einfach dieser Aufwand gar nicht stattfindet, mehr oder weniger. Klar, machen wir Ravioli oder irgendwelche schönen Nudeln. Aber wenn du das bezahlen musst, wie der Tim gerade sagt, wenn du das jetzt an Manpower oder an Personal rechnen musst, was es kostet, eine schöne Agnellotti zu machen oder so. Ne? Oder einen schönen Teller Pasta fertig zu machen, ist der teurer als ein Fleischgericht. Ne?
Von der Handarbeit. Was ist das gesündeste Fleisch, Luki?
Keins.
Tim?
Schergengruber Wagyu, würde ich sagen. Ne? Also,
ja?
Nee, für mich auf jeden Fall Rindfleisch. Ich mag das auch gerne. Ich habe ja vorher Lämmer gezüchtet, das schmeckt mir einfach nicht. Aber was ich am allerliebsten esse, ist Reh. Ich liebe Reh.
Ich habe keine Ahnung, ich bin Koch, kein Ernährungswissenschaftler.
Ja, aber was schmeckt dir am besten?
Die Frage war, was ist das gesündeste Fleisch? Und das kann ich nicht sagen, da würde ich jetzt mal lustig sagen, um die Diskussion zu befeuern. Keins.
Delfin.
In Kalbsoße.
Also richtig gesundes Delfinfleisch.
Nee, also ich glaube, das gesündeste Fleisch ist Wildbret auf jeden Fall und vor allem Reh.
Ich trage eher die Haltung, das gesündeste Fleisch ist das Fleisch, was mit am wenigsten Zusatzstoffen versehen worden ist und in den 90ern,
damit 80ern, meinst du Antibiotikum und Co. oder?
Ja, oder auch radioaktive Verstrahlung in den 80ern durch Tschernobyl. Ähnliches kann man so nicht richtig sagen, aber grundsätzlich sollte der Mensch so wenig Hand wie möglich dran legen, um das Fleisch zu produzieren. Also man sollte dem Tier auch sowas wie Raum geben, sich zu entwickeln.
Luki hat gerade von Reh gesprochen. Reh ist meines Erachtens wild. Eine Frage kam, warum kann man wild nicht sous vide garen?
Kann man,
ne? Aber du darfst jetzt wild nicht als Überbegriff nehmen. Es gibt ja verschiedene Muskelpartien. Es gibt langfaserige und kurzfaserige Muskelpartien. Wenn du jetzt einen Rehrücken sous vide garst...
Oh, Luki, das ist so schön, dass wir endlich mal jemanden haben, mit dem ich mich kompetent über Ernährung unterhalten kann. Und über Produktion und Kochen und nicht immer das dumme Geschwätz von anderen Menschen ertragen muss.
I love you. Ja, da sind gerade zwei ganz große im Raum.
Ja, und ein kleiner. Tim ist auch da.
Du, können wir eigentlich noch mal kurz pinkeln gehen?
Ja, natürlich, immer. Das Geile ist, man sollte immer so einen Pfund Hack mit sich rumschleppen, mit Zwiebeln auch vor allen Dingen, damit man nicht selber eines anstrengenden Körpergeruches bezichtigt wird. So.
Ich würde noch mal so ein Glas Wein trinken, wenn
ja.
ich darf.
Ja, ja.
Nee, wir haben doch alles, was uns glücklich macht.
Ich möchte da in dem Moment nochmal die Chance nutzen. Und wirklich,
Ich möchte kurz die Chance nutzen. Was?
Das ist einfach unfreundlich.
Nee, weil wir trinken ein Wunschwein von Lucky Maurer, der da heißt Black Stallion. Und ich frage mich gerade aus dem Napa Valley, weil Lucky trinkt wahnsinnig gerne herausragende Weine aus Kalifornien. Großer Fan auch dieses. Und das entspricht auch meines Charakters. Ruhig ein bisschen was Breiteres, ein bisschen
üppiges,
was
Üppiges, fruchtiges Bouquet ist das.
Genau. Black Stallion ist aber natürlich im ersten Moment, Black Stallion klingt wie der Name eines Pornodarstellers. Da habe ich eine spontane Idee.
Ja.
Wie wäre dein Name als Pornodarsteller?
Wen guckst du gerade an?
Dich.
Mich?
Ja.
Du hast doch schon was im Kopf.
Nein.
Soll ich das jetzt auch noch sagen?
Ja. Yeah. Hättest du einen Künstlernamen als Pornodarsteller?
Ganz kurz.
Ich habe einen Podcast gemacht mit einer...
Nee, kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen.
Kann ich nicht sagen.
Aber, nee. Wie kommst du da jetzt auf den Porno-Künstlernamen?
Wegen Black Stallion. Black Stallion klingt wie ein Porno-Darsteller.
Nee, aber Podcast von vorhin, meinst du das?
Weil der Name war ein bisschen wie einer.
Ah, so hab ich gar nicht zugehört. Okay.
Mein Spitzname war früher übrigens Big Red.
The Big Red?
The Big Red.
Das ist gut. Das ist gut. Das Big ist, Red.
Ja, ich würde, mehr geht nicht.
Bei Fleischpaps denken auch immer, ich habe früher mal Pornos gemacht.
Der Fleischpapst?
Der Fleischpapst.
Bei dir hätte ich sowas wie Merget the Mighty Midget.
Mighty Midget?
The Mighty Midget.
Und wie heißt du?
The One.
Tim.
No, The One.
The One.
The One.
Big T, würde ich sagen. The Big T. Big T.
The Tiny One. The Tiny One.
T-Bone.
Das T kennt man.
T-Boner. T-Boner ist ganz geil. The T-Boner.
Pillerbannberg.
Egal, machen wir weiter. Kommen wir wieder zu den seriösen Themen des Lebens.
Fleischwurst.
Ey, das ist so faszinierend, ernsthaft. Ich lebe ein Leben entfernt von jeglichem Ackern oder Baumschulen dieser Welt. Ich habe immer dreckige Nägel. Ich
ja, also das sieht jetzt natürlich leider niemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Tim beschäftigt sich hier während dem Zuhören mit Knete, die ich heute gekauft habe für ihn. Und ich wusste jetzt nicht, dass du da so filigran bist, Tim. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Ich habe nicht das Richtige. Also ich
bin schwer begeistert, vor allem, weil du ja egal was ist, du hast hier nach Werkzeug gesucht. Gabeln, Korkenzieher, Schere, Kugelschreiber, Autoschlüssel, Handy, du nimmst ja alles mit dazu. Also bist unkreativ bist du nicht.
Nee, das ist ja unser Beruf. Wir formen ja sozusagen Lebensmittel in visuelle Kunstwerke teilweise. Mancher, also ich folge eher dem Chaos-Prinzip, deshalb forme ich nicht ganz so dezidiert auf dem Teller. Aber das ist ja das, was uns ausmacht. Also wir kreieren ja mit unseren Händen.
Musstet ihr in euren Karrieren so Schweinereien machen wie Blumen aus Karotten? Und so für irgendwelche Caterings oder für irgendwelche Tagungen? Tim nicht.
Doch, ich habe einen absoluten Lieblingsteller, damit um darzustellen, wo man kulinarisch herkommt. Wir hatten einen, es gab eine Zeit, da war Räucherlachs was ganz Besonderes,
Ja klar, auf geht's.
Was ganz, ganz Besonderes.
Eine Lachsrose meinst du, oder?
Aber das Ding wurde noch wilder.
Warum würdest du im Porno heißen? Lachsrose.
Lachsrose. Nee, aber eine Lachsrose mit einem blanchierten Schnittlauchhalm als Blumenstiel, Feldsalatblätter als Rosenblätter, aus Frisee-Salat habe ich eine Wiese gelegt und ich habe mit Creme Fraiche in einer damals hat man noch mit Papiertüten gespritzt, Möwen auf den Teller gemalt, wie Kinder das früher gemacht haben, so diesen kleinen Bogen. Ich habe sozusagen eine Ansicht eines Wald- und Wiesentellers mit Hilfe einer Lachsrose gelegt. Und dazu gab es noch, fällt mir nämlich jetzt gerade ein, es war ein Spielbankteller, einen Stopfleber-Terrine in einer Timbal. Timbal ist sowas wie ein ganz kleiner Becher. Da drauf war ein pochierter Apfel im Portweingelee mit rot gefärbtem Portweingelee und erneut kleinen Creme Fraiche-Punkt. Also ich habe einen kleinen Fliegenpilz sozusagen auf diesem Teller noch nachgebastelt. Damit bin ich groß geworden.
Und hast es nie vergessen vor allem.
Ich habe auch die Kombination aus Räucherlachs und Stopfleber damals schon nicht verstanden. Also
verstehe ich bis heute nicht.
Es war einfach nur Luxus. Es war einfach nur Luxusteller. Und da kommt man ja auch her aus der Gastronomie. Und das ist, glaube ich, das, was wir viele Jahre falsch gemacht haben, nur Edelprodukte als gutes Restaurantkonzept zu verkaufen. Und das ist das, wo ich die ganz große Chance dieser Generation sehe, dass wir ein Produkt per se als Edelprodukt betrachten sollten. Also das, was wir geschenkt kriegen, entweder durch die Arbeit der Landwirte oder aber eben auch durch das Leben der Tiere, ist ein Edelprodukt. Also das muss man aber sagen. Es gibt keine B-Ware, es gibt keine C-Ware, es gibt eigentlich nur A-Ware. Und wenn wir uns das so ein bisschen mehr auf die Agenda schreiben, dann, wenn wir nicht aus moralisch-ethischen Gründen gänzlich auf fleischlich oder tierische Produkte verzichten wollen, dürfen wir oder können wir uns auch dem weiter widmen.
Was sagt dann derjenige, der sich A-Ware per se nicht so gut leisten kann?
Es hat nichts mit Leisten zu tun, es hat was mit Wertschätzung zu tun. Ich sag mal so.
Und dann wäre der Sonntagsbraten wieder was Besonderes, weil man ihn nicht...
Der ist immer was Besonderes, weil die Familie dabei... Es ist so eine ganz, ganz schwer, eine Diskussion darüber zu führen, wie Preisgestaltung in Lebensmittelsegment sich darstellen soll. Die Aussage, als ich habe von der Doku gesprochen, die Aussage desjenigen, des Geflügelproduzenten war, wir haben es geschafft, dass ein jeder sich zu jeder Zeit und mit jedem Einkommen ein Huhn leisten kann. Das klingt erstmal natürlich ganz, 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 ganz fein.
Sehr solidarisch.
Frage ist nur, zu welchem Preis?
Und was ist jetzt die melzerische Lösung dafür, das Huhn per se teurer zu machen?
Ich will nicht arrogant klingen, aber es gab Zeiten in meinem Leben, da konnte ich mir bestimmte Dinge nicht leisten. Und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, sie mir zu leisten, weil ich sie mir nicht leisten konnte.
So simpel das ist. Lucky blickt auch recht demütig rein.
Ja, klar. Also definitiv so.
Wir leben in einer Zeit, und das ist manchmal, es ist so schwer, weil man will nicht, ich erkenne ja niemandem das Recht ab für irgendwas. Aber wir leben in einer Zeit, wo sich Leute Studienplätze und fortführende Schulen erklagen können, wo Leistung in Anführungszeichen nicht mehr unbedingt die Grundvoraussetzung ist für Dinge, die man machen möchte. Und wenn wir alles egalisieren, wenn wir alles auf einem für nochmal inhaltlich, politisch oder sonst, sollte jeder in der Lage sein, zu jeder Zeit das zu machen, was sein Wunsch ist. Ich hab so ein Beispiel und es ist so schlimm. Da muss man ganz kurz überlegen, wie man es anders definieren kann. Weil ich versuche es mal anders zu sagen, wenn ich einen Mercedes fahren will, mir aber keinen Mercedes leisten kann, dann der Mercedes einen Preis hat, nicht durch Marketing, sondern durch vielleicht die Handwerkskunst desjenigen, der es zusammensetzt. Und der einzige Weg ist, dass ich mir, damit wir alle gleich sind, diesen Mercedes leisten kann, ist, dass der Arbeiter an diesem Produkt weniger Stundenlohn bekommt. Dann ist es der falsche Weg. Dann ist eine Egalisierung einer Geschichte egal. Dann spielt es keine, dann müssen wir einfach mal akzeptieren, dass es Unterschiede gibt. In Phasen, in Momenten, in Situationen. Und wenn wir dieses Prinzip auf tierische Lebensmittel ausweiten, dann ist das einfach mal so, dass man sich vielleicht was nicht leisten kann, aber auch nicht leisten muss, weil das Leben, es gibt so viele Alternativen, das Leben geht weiter. Ich finde immer, dass ein luxuriöses Essen nicht durch das luxuriöse Preissegment des Produktes entsteht, sondern weil die Situation, die Atmosphäre, der Koch, das Handwerk oder ähnlichem ist. Verstehst du ein bisschen,
was ich meine? Ich verstehe total, was du sagst. Ich finde es vor allem erstaunlich, dass das zwei Menschen, also du sagst es und seht ihr ja nicht, aber ich erzähle es jetzt einfach. Luki sitzt beipflichtend daneben und nickt.
Luki ist verwundert, dass aus dem Mund was schlau ist.
Ja, ich auch.
Depp.
Die ja per se trotzdem so ein bisschen Fleisch auch auf ihrer Fahne stehen haben. Und das
haben wir beide nicht.
Tim, Entschuldigung, du hast ein Restaurant. Das heißt die Bullerei, wo es per se sehr, sehr viel Fleisch gibt. Und hier sitzt jemand, den man in der breiten Öffentlichkeit den Fleischpapst nennt. Nur das meine ich damit.
Wo es auch Fleisch gibt.
Nur das meine ich, dass man euch jetzt nicht per se als Vegetarier oder als Veganer...
Ja, aber du hast gesagt, wir schreiben uns das auf die Fahne. Und ich glaube, Luki hat noch niemals gesagt, ich bin der Fleischpapst.
Niemals nicht, niemals nicht. Gut. Außer damals in meinem ersten Leben als Pornodarsteller. Ja,
der Fleischpapst.
Nein, der warst du, der Fleischpeitschenpapst.
Luki Dickler. Okay, gut. Also, gut. Ich habe eine Frage bekommen, vielleicht könnt ihr sie beantworten.
Natürlich.
Preisentwicklung durch Corona. Eben Kalbsfilet für 8,79 das Kilo gekauft. Hm. Könnt ihr das kommentieren?
Da gibt es nichts zu kommentieren. Das ist absoluter Bullshit.
Schwierig. Schwierig, schwierig ist dir. Also, boah, du führst mit uns Gespräche, wo wir nur scheiße bei rüberkommen können, weil wir natürlich, unsere ganze Welt dreht sich darum, um Genuss und Produkte, um Kulinarik. Und wir sollen jetzt sagen, nein, das kann nicht machen, obwohl da jemand sich vielleicht gerade dran erfreut. Aber auch, man mag es kaum glauben, Ethik und Moral spielt irgendwo auf einem gewissen Niveau doch auch noch eine Rolle.
Ja, ich glaube, niemand, der jetzt hier zuhört, bei dir sowieso nicht und bei Luki auch nicht, glaubt nicht, dass hier irgendjemand euch bloßstellen will. Das sind ja...
Ja, ich verstehe das, aber ich möchte auch...
Es geht um eure Expertise,
aber wenn wir jetzt die Leute verlieren, die sagen, du arrogantes... Nee, das wäre falsch, weil er in dem Moment noch nicht ganz genau die Kontexte versteht und sich vielleicht in eine Ecke gedrängt fühlt, dass man sagt, man will, möchte das nicht, man gönnt es ihm nicht.
Erklär es mir bitte. Wirklich, erklär es mir.
Ja.
Eben ein Kalbsfilet für 8,79 gekauft.
Ja.
Was ist denn das Problem?
Der Preis?
Ja, aber wieso, weshalb, warum? Erklärt es einem Unwissenden.
Darf ich?
Ja, ich bitte dich. Also, ich will weiter die Sympathiewerte erhalten.
Also,
mir soll es nicht gehen, nee, eher sparen.
Ich habe übrigens gerade ein Beil im Kopf.
Wir müssen da wirklich noch 10 Stunden dranhängen. Das Thema Kalbfleisch ist sowieso ein ganz anderes. Ne? Also wir verarbeiten zum Beispiel gar kein Kalbfleisch, weil ich sage, ich bin Biobauer, wir machen eine Mutterkuhhaltung, wir haben gar kein Kalbfleisch. Das steht für uns gar nicht zur Verfügung.
Aber ich habe zum Beispiel gelernt, ein Kalbsschnitzel ist das bessere Schnitzel.
Hör mir doch mal zu. Genau. Was ich jetzt sage, hört sich wahrscheinlich brutal hart an. Aber Kalbfleisch ist im Endeffekt ein Nebenerzeugnis aus der Milchwirtschaft. Ja, wo wird die ganze Milch herkommen? Wo wird der ganze Kirikäse herkommen, wenn es kein Kalbfleisch gäbe? Ja, also eine Kuh ist dauerschwanger, weil sie, um Milch zu produzieren, Kälber erzeugen muss. Und diese männlichen Kälber sind letztendlich vor allem in den intensiven Milchrinderrassen ein Nebenprodukt. Ne? Und wir haben alle mal gelernt, Kalb ist was ganz Besonderes, Kalb ist was ganz was Filigranes, was ganz was Feines. Letztendlich ist es ein sehr geschmacksneutrales Fleisch. Und dieses Kalbfleisch, das für diesen Preis, wo du jetzt gerade gesagt hast, in den Handel kommt, kommt definitiv nicht aus einer artgerechten Haltung oder ist definitiv kein hochwertiges Lebensmittel, obwohl man es so wahrnehmen möchte. Und das muss man halt alles hinterfragen und das muss man alles auch mal im großen Ganzen sehen.
Der Satz, der davor stand, war Preisentwicklung durch Corona.
Es ist so, dass natürlich aufgrund einer Tatsache, dass Restaurants in der Breite ja gar nicht arbeiten können und natürlich holen sich viele Leute Essen nach Hause, auch aus den Restaurants, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja Tiere sozusagen, die pflückst du nicht vom Baum, weil man da irgendwas einen Tag vorher reingeschraubt hat, sondern auch die Landwirte und die Produzenten müssen sozusagen in der Vorratsdenke arbeiten, dass sie sagen, das, was ich heute mache, ist vielleicht in 2 bis 3 Jahren so weit, dass ich damit ich meiner Wirtschaftlichkeit nachgehen kann. Jetzt haben wir eine Phase, ich sag mal, kulinarische Restriktion. Das heißt, das Angebot kann gerade nicht genutzt werden. Bedeutet wiederum, dass es vielleicht mehr Mengen auf dem Markt gibt, die vor einer gewissen Zeit mal angedacht worden sind. So dass, wenn du es nicht verkaufen kannst, es entweder vergammelt, das wäre noch schöner, oder aber eben preiswert auf den Markt geschoben wird. Das wiederum führt aber zu einer Erwartungshaltung in der Zukunft an den Landwirt, das immer so zu machen. Deshalb bin ich jetzt bei diesem Preisverfall bei so einer Geschichte. Ich verstehe, dass Produkte lieber verarbeitet werden, und ich weiß, dass du das Wort nicht magst, aber lieber sollen sie verarbeitet werden, als dass sie weggeschmissen worden werden. Es ist heutzutage so, dass 40% aller hergestellten Lebensmittel, aller, hergestellten Lebensmittel nur noch ausschließlich für die Mülltonne hergestellt werden. Für den Überfluss, für das 24-7. Das ist ein Konsumverhalten, dem wir auch nachgehen, auch ich. Wenn ich abends unterwegs bin auf der Autobahn irgendwie und ich möchte, habe Hunger, dann möchte ich diesen Hunger stillen. Das war vor 30 Jahren nicht möglich. Da war zu. Da gab es nichts oder es gab eine Semmel und das war in Ordnung. Heutzutage ist immer in allen Bereichen ein Überangebot. Man kennt vielleicht dieses Bild, Autobahnraststätte, und das sind nicht die Täter, es ist nur das Bild, was ich gerade heranziehen möchte. Drei Uhr morgens, du hältst irgendwo an, du gehst rein und du siehst eine Auslage mit Lebensmitteln. Du gehst um 17.30 Uhr in eine Foodabteilung eines Supermarktes oder so und das Ding ist voll. Das ist nicht leer. Das ist die. Früher gab es Feierabendbrötchen, die werden jetzt extra gebacken. Früher war das Prinzip da eine Art, also Feierabendbrötchen ist ein gutes Beispiel. Du bist früher in die Bäckerei um 17.30 und da waren dieselben Brötchen, die von einer Stunde noch 32 Pfennig gekostet haben, auf einmal auf 16 Pfennig reduziert, damit die Leute noch eine größere Kaufmotivation haben, vielleicht das Brötchen auch zum Abendbrot zu essen.
Und der damit, Bäcker, dass es nicht wegwirft.
Dass es nicht wegwirft. Die werden heutzutage gebacken. Frisch gebacken, weil auf einmal ist es die Frische, die man auch noch haben will. Und irgendwann wird dieser Lebensmittelkreislauf ad absurdum geführt. Und das muss man, dessen muss auch ich mir immer wieder bewusst sein, dass wir per se in einem System arbeiten, das man in meinen Augen gar nicht nachhaltig in seiner Gänze gestalten kann. Weil du kannst nicht nur auf den Bedarf reagieren. Das funktioniert halt, also das ist nicht wie, boah, wie soll ich sagen? Ich versuche das gerade mit irgendwas anderem zu vergleichen.
Und dann geht dann, vielleicht schaffst du es wieder mit dem Mercedes. Mit irgendwelchen Teilen von einem Auto, die eigentlich nur purer Luxus
jedes sind, aber jedes Gemüse, jedes Obststück, jedes tierische Lebensmittel wird nicht eine Woche vorher angefangen, sondern es ist ein ganzer Prozess dahinter. Saisonale Bereiche, bei Luki ein Rind zum Beispiel 5-6 Jahre. Und es gibt bestimmte Lebensmittel, die haben auch eine Karenzzeit, also eine Halbwertszeit in ihrer Präsenz. Tomaten ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn du eine vollreife Tomate haben möchtest und du holst sie in den Supermarkt rein und du willst den vollen Genuss haben, darf sie eigentlich nur, ich sag mal, 1-2 Tage vorher vom Strauch gepflückt worden sein, weil dann hat sie vielleicht nur eine Halbwertszeit von 4-5 Tagen. Das ist heutzutage in der Lebensmittelbranche, im Supermarktgewerbe, nichts. Gar nichts. Also fängt man an, Züchtungen zu machen, die besonders lagerfähig sind, die eine besonders dicke Haut haben, die nicht weich werden, die nur dem einzigen Zweck dienen, also die Zucht, die nur dem Zweck länger Präsenz am Supermarkt im Supermarkt zu haben, damit man weniger Abfall hat, so pervers das klingt, damit man weniger Abfall hat, damit eben nicht, oh Gott, heute haben wir keine Tomaten verkauft, können wir morgen noch drin lassen. Wie oft gehst du in den Supermarkt und drückst Gemüse an?
Ja, zu oft.
Bam, das ist der, und das ist ein bisschen dasselbe Prinzip, nur dass hier Corona gerade bei der Fleischwirtschaft, glaube ich, nochmal einen extra Boost reinbringt, weil eben das Überangebot gar nicht mehr abgenommen werden kann, weil es die Gastronomien gerade nicht gibt. Die Diskussion Kalbfleisch würde ich sehr ungern aufmachen.
Ja. Wie viel Prozent eines Schweins oder einer Kuh kann tatsächlich verwendet werden? Ich habe gesehen, Luki, du hast mal ein Rind, wie sagt man, aufgehangen oder wie nennt man das? Ja. Sekunde, ich habe es neulich gehört. Wie nennt man es?
Was meinst du?
Wenn man es beim Schlachter über Kopf oder...
Nee, abviertelt.
Abviertelt. Ja. Und da hast du gesagt, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dass tatsächlich eigentlich alles verwertet werden kann. Richtig. Du hast bis zum Hoden quasi, ne?
Ja, wenn es ein Bulle ist, bis zum Hoden.
Genau, wenn es ein Bulle ist, bis zum Hoden.
Ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, bei der Kuh wird schwer.
Ja, ja. Wie viel Prozent eines Schweins oder einer Kuh kann tatsächlich verwertet werden?
100%.
Sagst du, sagt Tim?
Ich weiß es. Ich würde auch sagen 100%, vielleicht bis auf die innere, also den Inhalt der Därme, das macht keinen Sinn. Aber ich sag mal, das, was das Tier per se ausmacht, nahezu bis zu 100%, würde ich auch sagen. Ich weiß es, da Luki nicht nur das Fleisch nutzt, nicht nur die Knochen nutzt, nicht nur die Innereien nutzt. Luki nutzt auch das Fell.
Nee, nämlich zu? Um sich warm zu halten?
Ich habe eins zu Hause.
Um dich warm zu halten?
Nein, aber das ist ja Lederproduktion und Teppichproduktion in dem Falle. Also ich habe die Felle meiner Tiere bereitet mir Luki so auf, dass ich sie mir entweder als Accessoire und wem es nicht gefällt, auf jeden Fall als abzugebendes Accessoire habe und deshalb zu 100%.
Nicht schlecht.
Das ist übrigens vielleicht eine These und die mag jetzt ein bisschen spontan aus der Hose kommen. Ich glaube, dass man komplexe, nachhaltige...
Na?
Kulinarische Lebensweise eigentlich nur ausüben kann, wenn man sich selber eine gewisse Wachstumsgrenze unterwirft. Weil wenn jetzt Luki anfangen würde, 250 Rinder zu haben oder 1000 Rinder, dann würde der ganze Apparat anders funktionieren, als er jetzt ist. Und ich habe da mal mit einem Koch aus einer Kantine gesprochen, der für Kindergärten catert. Mhm. Und das extrem geil macht, richtig gut. Und er sagt, ich kann nur so und so viel Portionen machen. Sollte ich diese Zahl überschreiten, muss ich meine Produktionsweise so derartig verändern, dass ich die mir von mir erwünschte Qualität gar nicht mehr halten kann.
Da würde ich Luki jetzt aber auch unterstellen, dass er so handelt.
Das meine ich auch, meine ich auch. Deshalb, es gibt manchmal so eine Grenze des Wachstums, wo man einfach sagen muss, wenn ich weiter meiner Überzeugung treu bleiben möchte, darf ich jetzt nicht größer werden.
Jetzt ist das so, ging es mir auch.
Ja.
Ich habe immer gesagt, jetzt darf ich nicht größer werden.
Ja, das, weil du schon so witzig bist und so gut aussehen, wenn du jetzt noch richtig groß wärst, dann wären wir alle nur noch eine 2-3 gegen die 10 Sebastian Merkel. Mhm.
Perfektes Regulasch geht wie?
Das Rezept von meiner Oma. Also wir sagen ja, es gibt einmal ein Regulasch und ein Ragout. Und Ragout ist ja immer am Knochen gekocht. Braune Einbrenne, ne? Also Mehl rösten, Butter drauf und dann die ganzen Schultern mit einem Fond aus viel Rotwein, Wacholder, Lorbeer, kochen, ausstechen, fertig.
Oh, schon gut.
Also.
Und du?
Easy.
Naja, du.
Also auch schon.
Hat mich gerade ins Bett gekocht.
Hallo.
Im Bayerischen Wald.
Ins Bett.
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Perfektes Regulasch geht wie?
Ja, der hat gerade erzählt.
Ja, super.
Was soll ich denn Ihnen wiederholen? Ist eh mein Rezept. aber die Frage wurde vorhin nicht beantwortet, die ich ganz spannend finde, warum man Reh nicht zu weit garen kann. Also die ist falsch formuliert, aber per se wissen wir, glaube ich, worauf du
hinausfällst. Genau, da waren wir, als wir kurz aufgebrochen sind. Ja. Ne?
Stimmt.
Genau.
Gut. Tim.
Digga, ich bin nicht nur The Beauty, ich bin auch The Brain in dieser nicht, Sendung hier.
Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht.
Also.
And the one.
Sous-Vide-Garn ist eine Möglichkeit, langfaserige Fleischstücke gut zuzubereiten. Es gab ja früher, wenn man die klassische Küche sieht...
Kannst du Sebastian langfaserig erklären, weil davon hat er keine Ahnung.
Weiß er gar nichts?
Nee.
Ein bisschen vorbereitet bist du schon, oder?
Ja, ich habe langfaserig... Ja. Da habe ich vergessen zu googeln.
Ich sag's immer so, also früher gab es immer die
du
Stücke...
Du sprichst ja nicht zu mir, Luki, du sprichst ja zu unseren Zuhörern.
früher gab es immer so... In der klassischen Zerlegung von den Fleischteilen, das sind Stücke zum Kurzbraten, das sind Stücke zum Schmoren, das sind Stücke zum Kochen und das sind Stücke, die man halt einfach in die Wurst macht. Und diese ganze Sous-Vide-Garerei, die der Tim ja so sehr liebt, hat es wirklich auf den Punkt gebracht, auch Teile zuzubereiten, die man früher nicht kurzbraten konnte. Aber eine Rehnuss, ein Rehrücken, eine Rehschulter, eine Rehkeule, das kannst du ja alles kurzbraten, weil es relativ kurzfaserig ist. Und das Sous-Vide zu garen macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, also es wird einfach nur leimig und matschig und lebrig. Ja, also es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und deshalb macht man das auch nicht.
Gut, ist die Frage damit beantwortet? Tim Melzer, Bestseller-Autor.
Ja, ich hätte noch auf einen kleinen Aspekt hingewiesen. Oder ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber dass die Reifung von Wild nicht so stark kontrollierbar ist wie die Reifung von anderen Tiersorten oder Arten in Anführungszeichen. Ja. Weil was du gerade bei Kurzbratstücken eben sehr oft hast, durch das Sous-Vide-Garn, dass die Struktur sich auflöst und ich sag mal porös wird, lebrig wird und dadurch so ein bisschen staubig, so wie eine übergarte Leber, obwohl der Garpunkt eigentlich noch rosa ist. Hast du manchmal bei überlagertem Rinderfilet auch, merkst du richtig, auch in der Kurzbratvariante übrigens, wenn es überlagert ist, wenn es nicht kontrolliert gereift ist, das heißt, es reift weiter und Reifung ist eine Art von Verwesung. Mhm. Das ist aber echt ein geiles Thema. Heute machen wir echt die Schublade auf.
Geil. Das werde ich mal meinen Partnern vorschlagen, die Reifeschränke machen.
Das nehmen wir mit in Tims Nachruf.
Ja, aber ist das
schon. Reifung ist eine Form der Verwesungskammer.
Wir haben Special Dry Aged verwest.
Mein Sohn, du bist jetzt 18, du bist so. Schon so verwesen.
Naja, aber ach komm, mach mal eine fröhliche Frage.
Das Bild, mit welchem Holz, Luki, räuchert man Fleisch oder Rind am besten?
Buche.
Warum?
Also, immer ein Laubholz, kein Nadelholz.
Sehr gut, Tipp.
Genau, immer ein Laubholz, kein Nadelholz, weil die Nadelhölzer halt viel mehr Harz haben und das Harz einen zu starken, heftigen Rauch erzeugt. Ja, und wenn du jetzt mal in die Werbung guckst, da heißt es immer aus dem Buchenrauch. Ja, und Buche ist ein Hartholz, das eine viel höhere energetische Dichte hat und deshalb mehr Rauch erzeugt und weniger Geschmack absorbiert. Und ein Fichtenholz zum Beispiel oder ein Tannenholz, das nimmst du halt nicht zum Räuchern, weil es halt zu viel Harz hat. Bäm.
Kann man Rauch schmecken? Also kann man, also jetzt nicht den Fehler, aber kannst du anhand des Rauchgeschmacks schmecken, mit welchem Holz geräuchert wird?
Ganz ehrlich, das ist eine geile Frage. Das ist eine geile Frage, weil ich denke mir auch immer, wenn ich so diverse Grillmagazine, Barbecue-Magazine, wenn da steht, das haben wir auf Zwetschgenholz oder das haben wir auf Applewood oder auf Hickory oder hier haben wir eine besondere Eiche aus Kanada. Ja. Ich kapiere es nicht. Ich schmeck's nicht, aber vielleicht habe ich zu viel gesoffen in meinem Leben oder zu viel geraucht in meinem Leben. Aber wer solche Nuancen rausschmeckt, das ist keiner von unseren Kaliber, Tim. Das sind Menschen, die entweder zu viel Zeit haben. Aber ich glaube nicht, dass jemand anhand von einer geräucherten Forelle rausschmecken kann, ob die Sägespäne jetzt aus Buche, aus Erle, aus Hickory, aus Applewood, aus Zwetschge, aus Tanne, aus Fichte oder irgendwas waren. Also so fein ist kein Geist, außer der vielleicht von Heiko Antonin. Ja. Der säuft aber auch nicht so viel wie
unser Bruder im Geiste.
Wahnsinn, ich bin ganz schön beeindruckt, Tim.
Wovon?
Ja, hier. Stell ich so eine Frage mit welchem Holz und dann kommt da sowas. Da finde ich schon gut. Nicht.
Kannst du mal eine Zwischenbemerkung machen, die dich nicht jedes Mal ins Abseits schießt? Nee, weil du hast das gut gemacht.
Ich sehe zu, nein.
Nur weil er aussieht, wie er aussieht.
Nein, ich meine, hast du
visuell eine Klischee-Schublade des ungebildeten Willen aus Niederbayern reinzupacken?
Tim, um dein Lieblingsadjektiv zu benutzen, ich meine das nicht despektierlich, dass ich beeindruckt bin, sondern dass da jemand ist, der tatsächlich hinter dem, was er vorzugeben scheint, auch ordentlich was zu bieten hat, wie nicht jeder. Da
können wir einen Aufruf machen an unsere Hörer. 5 neue Begriffe für das Wort despektierlich, bitte.
Ja, genau.
Ich kann selber nicht mehr.
Ja, wirklich, ne?
Und bei Kitchen Impossible hätte ich gerne noch ein neues Wort für pittoresk.
Stimmt, das ist auch neu bei dir, in der Staffel eingezogen.
Was ich geil fand, war marzipanesk.
Tim,
marzipanesk.
Um studiert zu wirken, kommt immer ein ISK bei Tim hinten dran. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen.
Das ist wie beim Lateinisch, einfach ein Us hinten anhängen.
Ich habe mir einen Fond gekocht, also einen Fischfumet.
Ja.
Und habe ihn dann Alfumet genannt.
Ja.
Hast du lachen müssen, ne?
Ja.
Als ich dann aber bei dir Marzipanesk gehört habe, habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, das ist sowas so gut.
Ich habe eine Pizza für
die marzipaneske Aromatik.
Ja.
Ja. Welche Nation behandelt und respektiert Fleisch am besten? Und an der Frage finde ich als Laie schon interessant. Gibt es tatsächlich Nationen, Länder auf dieser Welt, die per se und für sich das Fleisch, das Tier wohl besser leben als andere?
Ja, die Legoländer.
Ja, genau, danke.
Was soll ich sagen? Die Legoländer.
Und Knethausen.
Nee,
ich hätte jetzt an Finnland oder Norwegen gedacht.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, wo du herkommst. Ich bin sehr viel gereist für ein TV-Format, das wir mal gedreht haben. Und dann waren wir irgendwann mal in Argentinien und Uruguay und die essen ja Fleisch, so wie wir, wie wir Brot essen, sage ich jetzt mal. Für die ist es halt ein Hauptnahrungsmittel, weil es halt im Überfluss da ist. In Argentinien, Uruguay, was weiß ich was. Und weil du jetzt gerade Skandinavien angesprochen hast, ne? Die haben halt eine ganz andere, wie soll ich sagen, die müssen halt eine ganz andere Erwartung erfüllen, auch an ihren Körper, an Ernährung, ne? Mit Eiweiß, mit Protein, mit tierischen Fetten. Ich glaube aber, dass letztendlich, wenn du mich jetzt so fragst, dass es wurscht ist, wo du bist auf der Welt. Also, dass alle, die Nutztiere züchten, und Nutztiere von denen leben, dass die halt schon ein sehr gesundes Verhältnis dazu haben.
Also, ich würde auch sagen, also wenn es das überhaupt noch gibt, sobald die der Weg in die Haltung von Lebens, also in die Haltung und Produktion geht und man nicht ausschließlich von der Jagd unterwegs ist, bei den indigenen Völkern oder ähnlichem irgendwie, wobei auch da nicht jede Falle immer gleich Tierwohl bedeutet, muss man sich davon so ein bisschen verabschieden. Weil es gibt Dreckschweine überall und es gibt sehr gute Menschen auch überall. Mhm. Also wir müssen uns mal verabschieden von der Romantik. Soll heißen eine Hofschlachtung. Heißt immer die Hofschlachtung. Als ob jeder Hofschlachter oder jeder, wir haben eine Zeit lang in Spanien und da ist es Tradition, im Herbst ein Schwein zu schlachten. Mhm. Das Hofschwein Wurst draus zu machen. Das sind nicht immer Tierschützer, die da unterwegs sind. Also da ist schon, und dann ist manchmal auch konventionell oder industriell vielleicht sogar in einigen Bereichen besser. Tiere werden nicht zu Tode gestreichelt und wir müssen immer akzeptieren, solange wir uns dieser Welt öffnen wollen oder uns damit beschäftigen wollen, das Perfekte gibt es einfach nicht. Und das perfekte Land und die perfekten Menschen und die perfekten Dinge gibt es nicht. Und da sollte jeder nach seiner eigenen Moral und Ethik handeln, weil das, man kann zumindest verbessern unterwegs sein.
War der Stellenwert von Fleisch in der Vergangenheit ein anderer, ein besserer?
Definitiv.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Das ist sehr interessant, weil Tim hat gerade nämlich den Kopf geschüttelt.
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass dieses Thema Fleisch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem gebeutelten Deutschland, also ab 1945 einfach so war, jetzt kann sich wieder jeder Fleisch leisten. Und Fleisch war so dieses Luxusgut auf dem Teller der Deutschen. Und ich glaube, das war auch ein Prestige, wenn man sich das leisten konnte. Wenn man sagen konnte, komm du mal am Sonntag vorbei, ich habe heute einen schönen Rinderbraten gemacht. Oder komm du mal vorbei, wir haben heute eine Ente oder wir haben ein Kaninchen. Also ich glaube schon, dass das Fleisch auch immer so mit einem gewissen Status zu tun hatte.
Wollte ich gerade sagen, das würde aber bedeuten, dass eine Gucci-Handtasche sowas wie Wertschätzung ist. Und das ist ja nicht, es ist ein Status-Produkt.
Nee, ich rede ja von Status. Ne?
Ja, aber das meine ich auch. Also ja. Fleisch hatte keine Wertschätzung, sondern es war Status.
Status, ja.
Und in dem Moment, wenn was Status ist, hat es in meinen Augen keine Wertschätzung mehr.
Puh, ja.
Ja?
Also. Deshalb kommen wir in den Bereich rein. Ich glaube, es dauert noch. Wir werden bestimmt noch ein, zwei Generationen brauchen. Aber wenn wir intelligent weitermachen und Fleisch hat den Statuseffekt verloren und ist ein wertzuschätzendes Produkt, also weil du definierst nicht mehr deinen Wohlstand für die Außenwelt über den Konsum eines Lebensmittels. Vielleicht Kaviar noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Hummer und vielleicht noch ein bisschen Trüffel. Aber ab dann wird es mager. Also ganz ehrlich, da geht doch kein Schlüpper in die Kniekehle, nur weil ich sage, oh, ich kann mir Rinderfilet leisten. Mm. Das passiert nicht mehr. Und, ja,
so. Okay. Also, es ist ganz offensichtlich ein sehr großes Thema.
Ich hätte gerne noch eine fröhliche Frage zum Abschluss. Genau, weil ich zum
Abschluss ist nämlich das Stichwort.
Weil ich bin gerade im wahrsten Sinne des Wortes eine Hackfresse. Ich habe eine ganze Menge Hack gerade geschmiert auf Brot vom Metzger Wagner Mund. Und um das zu überbrücken, würde ich sehr gerne von dir meine Frage gestellt bekommen. Ja, pass auf.
Ist Lucky ein Koch, von dem man mehr als nur... was habe ich hier geschrieben? Ach so, genau. Ist Lucky ein Koch? Ja, das sind hier die Hellen, die ich mir da reinstelle. Ist Lucky Maurer ein Koch, von dem man...
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Wie kann man einen Podcast nur eine Stunde machen? Wie funktioniert
das? Wir sind seit drei hier drin. Ach so, ja.
Aber wie funktioniert
das? Und soll ich dir was sagen, was das Schlimme ist? Die kriegen das Fünffache an Geld, was wir bekommen. Und manchmal gehen da rein, machen nach 45 Minuten Schluss. Das ist doch scheiße.
Wie kannst du denn nach einer Stunde aufhören?
Find ich auch.
Ich weiß, Desinteresse am Gast.
Ja, wobei man muss ja der Fairness halber sagen, hier geht es ja nicht nur um dich, um Lucky oder auch um mich, sondern es geht um Menschen, die auch vor dieser Scheibe sitzen, die diesen Podcast möglich machen. Jetzt haben wir es Freitagabend, kurz vor 0 Uhr. Wir wollen jetzt ja auch mal langsam nach Hause gehen. Ja,
wollen wir auch. Komm, stell mir jetzt mal eine gute Frage.
Muss es mehr von...
Du ziehst doch nicht immer künstlich in die Länge.
Tim Melzer,
kannst du nicht einmal einen Punkt finden?
Ja, du hältst jetzt deinen Schnauzen. Muss es mehr Köche in der Szene bei euch geben, wie so ein Lucky Maurer?
Frag Lucky doch mal.
Nee, das frage ich jetzt dich aber. Von Charakter her, vom Ding her, von Einstellung her.
Nein, es muss mehr von Menschen mit Charakter geben. Und wenn die dann auch noch Koch sind, respektive Landwirt, yippie-yay, freue mich auf eine rosige Zukunft. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Da musst du doch auch nicht, ist doch kein Vorwurf, ist doch ein Wunder, du hast ein kurzes Schlusswort. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte?
Ist das das Ende?
Ja, Frage, Antwort. Und eigentlich könnte man jetzt, aber Gastgeschenk, Tim, frag doch mal nach deinem Gastgeschenk.
Können wir uns nochmal verab... Achso.
Frag doch mal nach deinem Gastgeschenk.
Ich hab mir gerade Matt auf die Hose getan.
Ja, how you met your mother.
Ja, auch da, wo wir
magst du mir die Rotweinflasche nochmal geben?
Ja, unbedingt.
Lieber Luki,
bevor jetzt alle abhauen, pass auf, ja?
du hast schon sehr viel falsch gemacht.
Luki Maurer steckt in der Sekunde einen Strohhalm in die Weinflasche rein.
Du hast schon sehr viel richtig gemacht in unserem Beziehungsleben, aber auch sehr viel falsch schon in deinem in unserem Beziehungsleben. Ja. Ich sag nur KI. Ich weiß ja nicht, mit welchem Eindruck du hier nachher diese edlen Hallen des Aufnahmestudios von OMR verlassen möchtest. Möchtest du die Gelegenheit nutzen, mir noch ein Gastgeschenk zu geben?
Das machst du unvergleichlich gut, Tim.
Oder war's das?
Nee, ich habe noch was dabei für dich, natürlich.
Ach, aber komm, muss nicht sein, komm, lass.
Nee, komm, nicht.
Das ist mir jetzt auch peinlich.
Schau zu Schauspielern.
Ja.
Ich weiß nicht, können wir die Assistenz hier in der Regie mal kurz beauftragen, meine Tasche zu bringen?
Ja, wo ist sie denn, die Tasche?
Die liegt draußen auf der Couch, wo ich vorhin zugehört habe, als der Tim Melzer gesagt habe, ich bin ein
Berliner.
Flitzpiepe.
Also, auf dem Sofa. Genau, auf dem Sofa draußen in unserer, wir nennen es immer Pre-Listener-Lounge, da haben wir alles, einen Billardtisch, eine Tischtennisplatte.
Ich hätte noch einen Vorschlag, das nächste Mal, wenn jemand kommt wie Luki Maurer, lass doch auch mal die andere Seite an den Tisch.
Es gibt niemanden wie Luki
Maurer. Nein, aber lass doch mal, weil ich fand diese Diskussion sehr spannend und wir müssen selber immer eine Argumentation heranziehen.
Aber was meinst du denn jetzt?
Naja, so grundsätzlich mit Optionen, mit Möglichkeiten, mit Wahlmöglichkeiten für den Verbraucher.
Wie soll ich dir zwei Gäste und du suchst auch, du nimmst oder was meinst du jetzt?
Ja, aber manche Themen bieten sich an.
Ja, aber das ist logistisch, Tim, ist das schwierig. Unsere Gäste bekommen ja per se schon mal 10.000, also 10.000 Euro.
Ja.
Das wären dann ja schon 20.
Ist ja schön, dass ich das jetzt auch mal gehört habe.
Ja, du kriegst 30, weil du beim Pilawa warst. Nein, Tim, das ist logistisch, ist das schwierig.
Okay, schade.
Also, wunderbar. Da hast du jetzt deine Tasche, lieber Luki.
Genau, ich habe meine Tasche hier.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wenn ich nach Hamburg komme, dann bringe ich was mit. Und das ist hier von dem Hotel, in dem ich untergebracht bin.
Von der Wand, das hing da und das hat mir gut gefallen.
Eine schöne Lamperie, ja, wisst ihr, Tim?
Das hing da und da habe ich gedacht, das ist doch was für meinen guten Freund Tim Melch.
Entschuldigung, Ingo, du hast eine Lamperie weniger.
Ja, und ich trinke mal einen Schuck.
Wo wohnt er?
Leider nicht im Ferien.
Ja, ich geht ja doch
gerade. Ich glaube, im Side-Hotel bist du, ne?
Ist ja wurscht.
Nee, ist auch ein Partner hier von uns. Also ja,
Le Meridian bin ich.
Und Le Meridian ist natürlich
mit
auch
ein Partner. Mit Raucherbalkon, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt wie meine Mama. Was schenkt man denen, Tim Melzer?
Der hat ja schon alles.
Der hat ja schon alles.
Ne?
Und wenn er was will, dann kauft er sich's. Und
ich das stimmt nicht. Das stimmt übrigens nicht. Ich kaufe mir ganz wenig Dinge im Leben.
Also, Luki, Pro-Tipp. Duftkerze geht immer.
Du hast mich übrigens sehr inspiriert. Luki, entschuldige. Du hast mir eine Duftkerze geschenkt zu Weihnachten.
Ja.
Und ich bin jetzt ins Duftkerzen-Business eingestiegen.
So, bitte.
Und handgemacht, handgezogen, handgegossen. Ich mache nicht selber, sondern ich habe eine Freundin, die sich damit beschäftigt. Und wir haben, sensationell, zwei Kerzen, die eigentlich zusammengehören, das ist Detox und Retox. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ihr in Zukunft so ein bisschen weniger und noch gesünder und bla bla bla, haben wir eine Detox-Kerze erfunden, die sehr kräuterig, frisch, minzig, im leichten Einschlag vom Basilikum daherkommt. Und die Retox hat eine massive Barbecue-Speck-Whisky-Note. Und in der Kombination einzigartig.
Ja, und weißt du, was ich daraufhin entgegne?
Ja.
Sag ich dort.
Sag ich doch.
So. Käuflich zu erwerben, ab jetzt.
Okay.
Ist egal wo. Also wäre jetzt noch wichtig.
ich sag dir jetzt, was meine Idee war. Kannst du dich noch erinnern? Im März 2020 hatten wir noch eine Veranstaltung. Du hast zwei Bullen von mir bekommen.
Ja.
Und ich habe das Leder gerben lassen und habe für Kitchen Impossible, weil du immer auf deinem Notizblock schreibst, der mir nicht so gut gefällt, habe ich dir was anfertigen lassen, und zwar ein Buch aus dem Leder. Deiner Rinder und hab's personalisieren lassen.
Oh, wie schön. Oh, wie schön. Das ist mal. Ja, dann machst du dicke Backen.
Da steht nichts drin. Das musst du füllen mit deinen Gedanken, mit deinen Ideen. Und der Einband ist aus dem Leder der Tiere, die du in deinem Restaurant verarbeitet hast.
Das war mal ein ganz kleines Tier. Aber schön. Sehr geil. Also toll. Toll, 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 toll. Da bin ich mal hier. Das ist mal ein Gastgeschenk.
Das ist mal eine Duftkerze.
Nein, das ist mal eine Duftkerze. Da ist eine Duftmarke. Weißt du? Toll. Da freue ich mich wirklich. Weißt du, was meine größte Sorge ist? Dass ich es irgendwann mal liegen lasse irgendwo. Ich bewundere Menschen, die Notizblöcke haben, weil die da Skizzen, Ideen runterschreiben. So, man hört das manchmal, dass Leute was neben dem auf dem Nachttisch liegen haben, wenn sie ich habe so viel kreative Ideen nachts. Das ist wirklich krass. Ich wach auf und denke so, baff.
Ja, dann nimm das, dann kannst du es auch nicht liegen lassen.
Jetzt versauen wir doch nicht meine Pointe.
Ah, Entschuldigung.
Ich glaube, dass wenn denn der Nachruf gestartet wird, der jetzt schon derzeitig vorbereitet wird, dass das eins der kostbarsten Dinge meines Lebens sein wird, außerhalb von Menschen aus, weil ich glaube, da wird sehr viel reinkommen. Vielen herzlichen Dank. Freue mich wirklich sehr. Gerne. Ich hätte gerne einen Kalligrafiestift von dir, weil ich habe eine echt beschissene Handschrift. Das sieht aus wirklich so wie so ein na komm.
Mach weiter. Flipschüler.
Toll, dankeschön.
Nee, ich mach gar nicht weiter, sondern ich sage an der Stelle, Luki, recht herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja.
Und kurzweilig kann überhaupt gar keine Rede sein.
Nein.
Wir fragen uns hier völlig zu Recht, lieber Tim, wie es andere Podcasts schaffen, nach einer Stunde aufzuhören. Ein Tiefgang kann da ja wohl nicht sein.
Das ist mir ein Rätsel.
Also wirklich.
Wirklich?
Nee.
Toll. Luki. Und jetzt ein für alle Mal, ich spiele mein Beleidigtsein die ganze Zeit. Also ich weiß, dass du es mir nicht glaubst und dass du immer ein bisschen zuckst, aber nichts kann zwischen uns kommen. Nichts. Nicht mal der dicke Busen deiner Mutter.
Gut.
Und das ist eher sinnbildlich gemeint.
Das ist das wunderbarste Schlusswort.
Ja.
Tim. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Du, ich hatte nichts Besseres vor.
Gut, sehr gut.
Hat gut gepasst. Außerdem brauche ich das Geld.
Luki.
Gibt es da Geld für?
Was? Ja. Oh, spärlich, aber immerhin. Ja.
Wie? Sind wir hier nicht bei Promi-Fiete Gastro? Nein.
Sind wir eigentlich? Nee.
Na komm.
Aber wir sind gar nicht bei Promi.
Nee, Sekunde mal. Lass Tim mal den Gedanken aussprechen.
Nee, das kann ich jetzt
nicht. Doch, mach mal.
Nee, auf jeden Fall sind wir hier nicht bei Promi-Fiete Gastro. Es ist so geil, da gehst du irgendwo hin, nur wie so, weil du mal 5 Minuten Fame hattest und dann denkst du so. Boah.
Ja, aber das war ja nicht.
Übrigens, nur 5 Minuten Fame. Luki Mauer, das kann man empfehlen, im bayerischen Fernsehen relativ regelmäßig zu sehen und ernsthaft, richtig spannend. Ich habe das noch nicht mehr im Internet mal angeguckt.
Du hast dir das im Internet?
Ja. Ich wollte das mal sehen, was du da machst, weil ich ja grundsätzlich ein großer Freund der dritten Programme bin, weil ich schon hin und wieder mal ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Zeit zulassen.
Auch sonntags mal gerne so Filme wie Das Weiße Rössel am Wolfgang.
Du hast im dritten Programm echt das angeguckt? Also in der YouTube. Mediathek?
Okay.
YouTube.
Da kommt ja aufs Gleiche raus. Da habe ich mir die Lebenslinien auch angeguckt.
So. Und das ist echt ganz geil. Das ist wirklich ganz, also ich denke manchmal, Mensch, Co-Moderationen haben auch echt einen harten Job an unserer Seite. Schon immer. Es ist einfach eins der schwierigsten Dinge. Das stimmt. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bin voller Emotionen, wie immer, wenn Luki Maurer in meiner Gegenwart ist. Ich habe wahnsinnig gerne geknetet. Es war eine sehr schöne Idee von dir, Sebastian. Und ich finde, dass du heute einen fulminant brillanten Job gemacht hast, wie eigentlich jedes Mal, auch wenn ich verbal damit sehr dezent umgehe. An dieser Stelle aber jetzt dreh nicht gleich wieder durch, flipp nicht wieder aus, verbalisiere es nicht selber, überlasse mir das Momentum des Komplimentes irgendwie so, weil ansonsten kriegst du es wieder mit der vollen Breitseite. War jetzt nicht so verkehrt heute. Hast du gut gemacht. Also auch für die Hörer, das natürlich, es wirkt immer so, als ob ich alles ziehe und trage und vorbereite und mache und tue. Aber der eigentliche Macher, also die eigentlich wichtige Person hinter dem erfolgreichen Fernsehkoch oder Laberkoch bei Fiete Gastro, das ist das Weibchen Sebastian Merget. Vielen Dank.
Luki, wollen wir die kleine Kneipe noch singen kurz, bevor es hier rausgeht?
Ja.
Von Peter wollen Alexander? Wir? Natürlich. Oh. Ja, Tim, wir haben doch
was. Ja, hast du einen Text?
Ja, hier, guck mal.
Wo bist du?
Der Abend senkt. Fragst du mich jetzt an der Tonlage? Das ist dein Ernst.
Die kleine Kneipe
in unserer Straße
da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.
So. Luki, vielen Dank.
Sehr schön war's.
Das war Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer, Sebastian Merget und vor allem Luki Maurer. Gehabt euch wohl. Ade.
Vielen Dank fürs Dasein. Danke.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.